So, ich habe gelernt, man soll den Jingle nicht zu lange laufen lassen.
Ich könnte den Jingle stundenlang hören.
Ich finde den super.
Echt? Du findest ihn super?
Ich finde den total super. Ich bin ja schon die ganze Zeit im Überlegen, ob wir nicht irgendwann mal einen neuen haben sollten. Nächstes Jahr haben wir ja das zweite Jahr, das zweite
Podcast.
Sind wir im zweiten Jahr, das zweite Podcast-Jahr. Mhm. Vielleicht mal eine Veränderung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich so eine Erkennungsmelodie schon auch irgendwie wichtig, ne?
Ja, man muss, wenn man bei dieser Veränderung muss man immer sehr behutsam vorgehen. Nimm die Tagesschau, Jingle-Melodie da. Also die ist ja immer noch erkennbar, die gleiche, aber trotzdem leicht verändert.
Ja.
Wir können über das Studio mal reden, ob wir auch eine neue Studio-Einrichtung uns besorgen. Auch so wie die ARD.
Ja.
Wir können ein neues Sofa. Budget von 30 Millionen und das wird jetzt auch noch überschritten. Nur für die Tagesschau.
Wahnsinn.
Tagesschau. Für die Studioausrüstung.
Nur für die Studioausrüstung.
Also ja, vielleicht gibt's ja hier jemanden in München, der eine schöne Räumlichkeit für uns hätte, dass wir mal fix ein Studio einrichten können. Wir müssen das ja jedes Mal aufbauen. 4 Etagen hoch.
Ja.
Hier sind dann immer ohne ständig Lift. Außer Atem. Ohne Lift.
Wobei, im Gegensatz zu den allgemeinen deutschen Rundfunkanstalten sind wir ja nicht gebührenfinanziert.
Ja, eben. Ne? Deswegen bräuchten wir, wenn dann schon einen edlen Spender, ein sozusagen
Sponsor.
Gönner irgendwie.
Sponsor. Ja, es wird dann auch freundlich erwähnt.
Es wäre auch okay, wenn es nur 3 Millionen sind statt 30. Also würden wir auch locker mit zurechtkommen.
Ich denke auch.
Genau. Es würde knapp werden.
Ja, natürlich.
Aber hey.
So ist es nun mal. Ja, ich bin ja immer noch im Gespräch mit dem Thorsten Seifert. Kennt ihr ja sicherlich auch alle.
Ja.
Ja.
Der ist ja der totale Synthesizer-Freak.
Mhm. Aber dessen Studio ist zu weit weg. Wir können nicht jedes Mal nach Paderborn.
Nee, spielen. Aber der spielt ja auch richtig.
Ja.
Also, und der hat ja, also wirklich aus allen Zeitaltern der elektronischen Musik die passenden Synthesizer dort. Also wirklich tolle Raritäten. Und der meinte mal, ja, so einen schönen Jingle könnte er uns schon machen.
Ja.
Kein großes Problem für ihn, ne? Sowas Eingängiges irgendwie.
Mhm.
Aber wir sind da auch noch nicht viel weiter gekommen. Wir tauschen uns ständig über Kraftwerk und diese ganze
Autobahn
und über die ganzen Musiker, die damals eben dieses Thema so hochgebracht haben. Aber weiter sind wir da noch nicht gekommen.
Kraftwerk ist nicht in die Hall of Fame gekommen, des Rock'n'Roll, obwohl sie nominiert waren.
Frechheit.
Habe ich neulich gehört.
Frechheit.
Irgendeine Girl Group wurde, glaube ich.
Was?
Girl Group? Nein, ich weiß nicht mehr, wen sie aufgenommen. Also ich kannte den, der aufgenommen wurde, schon auch. Aber ich habe gedacht, Mensch, Kraftwerk hat doch die Landschaft so verändert, allerdings, die Musiklandschaft.
Natürlich.
Ja. Muss man ganz deutlich sagen. Und dass sie nicht in die Hall of Fame kommen, ist eigentlich ein Skandal.
Ich bin vorletztes Jahr extra von München nach Wolfsburg gefahren, um dir mal auf dem Konzert wiederzusehen.
Ah, toll. Ja,
also. So, jetzt begrüßen wir mal die Hörer.
Das ist mal dann eine Idee.
Genau. Ganz herzlich willkommen zur Folge 21 von Channelcast, der letzten in diesem Jahr, 2012. Morgen geht die Welt unter. Ob wir dann 2013 weitermachen, ist also noch ziemlich ungewiss.
Steht in den Sternen, im wahrsten Sinn des Wortes.
Genau.
Tja.
Mit im Studio, wie immer, der Damian.
Servus. Hallo.
Und der Andreas.
Guten Abend in die Runde.
Prima. Heute haben wir eine strikte Zeitvorgabe, 3 Stunden, dann müssen wir hier durch sein. Dann kommt Besuch und wir müssen dann den Tisch räumen. Bis dahin müssen wir die reichlichen Lebkuchen, Baumkuchen, Dominosteine, die wir hier auf dem Tisch haben,
Es wird eine schlimme Sendung.
Ja, ich fürchte auch.
Wir werden nachher nicht mehr durch die Tür kommen.
Aber
auf jeden Fall nicht gleichzeitig.
Zumindest aber was das Trinken anbelangt, bleiben wir uns treu.
Ach ja.
Genau.
Ne?
Wir trinken mal einen.
Eine Club Mate, schön eisgekühlt. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Zum Wohl, die Herren. So, und wir haben ja mittlerweile einen bis dato einmalig Mitwirkenden beim Channelcast, den Michael Schickram. Der ein oder andere erinnert sich noch, der war, glaube ich, Ausgabe oder Folge 17 oder 18, meine ich, so eine Drehung müsste gewesen sein, mal hier. Und dem hat es so viel Spaß gemacht, dass ihr uns jetzt regelmäßig auch mit Themen versorgt. Er hat ja noch Zugang zu unserem Google Doc, wo wir also unsere Themen immer aufschreiben. Und der postet auch fleißig rein. Mal, sei mal an dieser Stelle ganz herzlich gedankt für diesen tollen Service.
Ganz genau, danke.
Ist immer inspirierend.
Ein super Einsatz, ja.
Ganz toller Einsatz und diese Arbeit kann man also nicht, die muss man wirklich mal wertschätzen.
Du, Andreas, kann ich mal neben dein Samsung mein BlackBerry legen, weil das, ja, das wir hier auch eine vernünftige
ich dachte,
Verteilung.
Du hast einen Sony gekauft.
Das habe ich wieder zurückgegeben.
Nein,
ja. Nein,
nein,
ja.
Doch.
Das
oh.
Im Ernst?
Ey, das Sony-Gerät habe ich wieder zurückgegeben.
Ich wusste, es wird irgendwann ein BlackBerry.
Und, ja.
Ist das ein neuer BlackBerry?
Nein, das ist das abgelegte Modell meiner Gattin. Die hat sich ein neues geholt. Und wir haben uns jetzt auch noch ein BlackBerry Playbook.
Nein.
Ihr habt das gekauft?
Ja, nein. Das kriegst du ja spottbillig derzeit.
Donnerwetter.
Ehemaliger unverbindlicher Verkaufspreis, 450 Euro oder sowas.
Was kostet 45?
Kriegst
45?
Du jetzt beim Versender 170 mit 32 GB.
Naja, komm, nicht über 100 zahlen, das ist schlecht.
Das ist ja unglaublich.
Ja, dann kriegst du keins.
Also, ne? Das ist nein. Sehr unglaublich.
Deswegen liegen die da auch alle.
Ist das jetzt
ja, sicher.
Ist das upgradefähig dann auf System 10, das neue Betriebssystem?
Da bin ich überfragt. Aber wir freuen uns alle schon auf die kommenden Modelle aus dem Hause RIM, genauso wie auch auf die kommenden Modelle aus dem Hause Nokia. Wir sind da super gespannt und wir freuen uns.
Also zwei Stück haben sie schon mal verkauft, oder?
Wir haben natürlich auch Apple, also im Haus, da spielt die Lisa gerne mit und die ist auch total zufrieden damit. Also mit dem iPad.
Ja. Das macht den Kindern schon Laune, das
ja.
Stelle ich auch immer wieder fest.
Nur für Business-Einsätze benutzen wir halt dann eben die richtigen Geräte.
Habt ihr das Video?
Wir kommen zu den Picks.
Habt ihr das an dieser Stelle, ich muss es einbringen, habt ihr das Microsoft-Werbevideo aus Portugal gesehen? Szene beim Retailer, ist eine Theke mit lauter Windows 8 Geräten.
Ja.
Und dann kommt also jemand und möchte eine Vorführung haben. Und dann sagt der Verkäufer, Moment, hole den Kollegen. Und dann sieht man so einen Schemel durch den Markt laufen, hingestellt. Und dann kommt so ein kleiner Junge, so, wie alt wird der sein? So 8 oder 9? Stellt diesen Schemel dahin, dass er oben an die Geräte kommt, stellt es dann da rauf und macht das so vor. Gut, das ist ausländisch, man versteht nicht, was der erzählt, aber es ist irgendwie so. Und das ist wirklich schön gemacht. Und dann kommen, und das geht dann halt so zusammengeschnitten. Dann kommen andere und der zeigt immer und die stehen noch fassen es nicht, dass der Lütsche Bengel das so toll handhaben kann.
Und das
kann.
Ist eine Werbung für?
Für Microsoft Windows 8.
Ach, das ist interessant, weil ich habe heute nämlich noch mit so jemandem telefoniert. Zufälligerweise war es der Michael Schickram. Und der hat nämlich mir erzählt, ich hoffe, ich darf das sagen, lieber Michael. Er hat einen Sohn, der ist 4.
Ja, der hat heute Geburtstag.
Der hat heute Geburtstag.
Ja.
Und der kommt mit dem Windows 8 super zurecht. Und der Michael sagt, also auf jeden Fall für die 4-Jährigen ist Microsoft da eine ganz, ganz tolle Geschichte gelungen. Ne? Also
ja, das ist alles im Lot. Das ist schon echt interessant. Ich setze große Erwartungen.
So, ich bin jetzt meine Botschaft für heute losgeworden.
Genau.
Jetzt können wir weitermachen.
Voll rumgetrollt. Darf ich meins auch noch daneben legen?
Bitte ja.
So.
Was ist das denn? Spielzeug.
Das Spielzeug hier.
So was hat ja keiner.
Nee, es ist, ich mache, ist halt nicht für Business, ne? Also.
Ja gut, Christian kann sich nicht aussuchen. Er ist Angestellter.
Ja. Kleiner Angestellter in einem großen
der muss
Unternehmen.
Der muss nehmen.
Kleiner Angestellter in einem großen Unternehmen.
Was halt die muss, IT so beschafft, ne?
Ja, genau.
Muss leider iPhone wählen. Mensch. Also, dass das so weit kommt.
Ja, lustig.
Hätte ich ja nicht gedacht.
Wir haben Post bekommen.
Ah ja, stimmt.
In Form von drei Paketen, die gestern noch aufgeschlagen sind. Und der Damian wird die mal auspacken.
Das mache ich gerne, mit dem größten Vergnügen. Lass mal sehen, was haben wir denn hier? Raschel. Da steht irgendwas drauf. Lieferschein.
Ich glaube, das, was drin ist, ist unter der Blubberfolie.
Ja.
Die Absenderadresse ist jedenfalls Berlin. Elitim GmbH. Forkenbeckstraße 9-13. Und es handelt sich dabei um so ein Tischchen. Das
super.
Ist so. Wechseldokumententasche Mesh.
Ja.
Das hat sich doch bestimmt.
Ja, das glaube ich auch.
Da habt ihr mich schon alle mal ausgelacht, weil ich das auf dem Wunschzettel gestellt habe.
Ich dachte, das ist sowas, was man zum Fliegen nimmt, wenn man nur mit kleinem, wo man da seine Zahnbürste
reintut. Ja, da müsste es, glaube ich, ganz durchsichtig sein, aber das ist ja irgendwie so ein bisschen.
Das ist nur so halbtransparent. Das ist so ein Gitter.
Genau. Also jeder kennt wahrscheinlich das Problem und jeder hat wahrscheinlich diverse Schubladen zu Hause, wo allerlei Kleinkram rumfliegt. Mhm. Ne? Münzen, Radiergummi, keine Ahnung. Also man hat immer einen Haufen Zeug. Und ich bin ja ein sehr ordentlicher Mensch. Und ich habe mal von einer ganzen Weile einen Podcast gehört, da haben die eine Stunde lang über Ordnungssysteme geredet. Oh, man glaubt es ja gar nicht.
Mein Gott,
es gibt ja immer irgendwie so Themen. Und auch totale Nerds halt. Und die haben sich also wirklich, also war mindestens eine Stunde lang über Ordnungssysteme für Büros unterhalten, was es da alles so für Möglichkeiten gibt. Und die sind eben bei dieser Firma hier hängen geblieben, die eben diese so besondere Taschen macht, die alle so ineinander passen, die man schön zumachen kann, wo man aber dennoch sieht, weil sie eben durchsichtig sind, was drin ist. Man muss also nicht immer extra aufmachen. Und die haben so, ja, jede Menge von diesen tollen Systemen. Da freue ich mich. Gut. Vielen Dank nach Berlin.
Ja, Wahnsinn.
Gut, damit kommen wir zum zweiten Paket. Das ist hier noch richtig vom Weihnachtsmann.
Oh Gott. Damian hat schon einen roten Kopf.
Wir brauchen dringend eine Videoergänzung, zumindest minutenweise.
Das ist noch irgendwie spezial gesichert.
Ach so, ich hätte wahrscheinlich auch eine Schere hier.
Nee, warte mal, das mache ich doch mit Muskelkraft. Hey, das sind Batterien, oder was ist das?
Das sieht aus wie Tintenpatrone. Ja. Nein, das sind Batterien.
Das sind Nein, das sind keine. Akkus. Das sind 8 Sanyo
Enneloop.
Yes, das ist auch für Christian, na klar.
In speziellem Weiß. Passend zu Christians Hemd, More Power Plus, Transportschutzboxen. Hey,
da muss ich was dazu sagen zu diesen Akkus. Also erstens, wer Kinder zu Hause hat, weiß es, man kann nie genügend Akkus im Haus haben oder Batterien, weil diese ganzen Spielzeuge ja ständig mit diesem Zeug funktionieren und man dann immer nie das passende parat hat. Ja, von wem ist das?
Von Michael.
Michael?
Ja, von Michael Schickram.
Ach, super, Michael. Vielen Dank dafür. Ja, zu den Akkus muss ich noch was kurz sagen. Akkus neigen dazu, wenn sie geladen sind und man sie dann 2-3 Monate in der Schublade hat und sie dann reintut ins Gerät, dass sie dann leer sind.
Ja?
Ja, die gehen halt wieder leer. Aha. Nicht so diese.
Ach so.
Diese Sanyo Enneloop, da haben die, glaube ich, auch ein Patent drauf. Die halten die Ladekapazität bis zu 2 Jahren.
Boah,
also die kannst du laden, kannst du wegladen, weglegen und dann irgendwann rausziehen, reinlegen und die funktionieren. Also es ist ganz minimal, was die an Kapazität sozusagen abgeben. Und wenn man sich also Akkus kauft und die sind da doch immer nicht ganz günstig, dann sollte man sich gute Qualität kaufen und da sei die von Sanyo die Enneloop empfohlen. Ja,
ja?
Okay. Das sind wirklich ganz hervorragende Akkus. Also die halten auch. Kannst jetzt nicht mal laden. Hm? Ganz toll. Super.
Auf was für Dinge
du. Schau, die passen sogar in das Täschchen rein hier, siehst du? Na? Also es ist,
das hast hat du jemand, bestimmt genau aufeinander abgestimmt.
Ja, da kannst du jetzt hier schon die Akkus da schön reinmachen. Ne? Und dann hat man
ja,
da
nicht schlecht.
Mal ein bisschen Ordnung.
Drin, und beides zusammen passt eigentlich sehr schön zu deinem Oberhemd, finde ich.
Ja, ja. Also. Ne? Schauen wir mal, was als drittes kommt.
Wieso hast du eigentlich so ein weißes Hemd an heute? Hattest du irgendwie Weihnachtsfeier im
Verlag? Nee, ist Zufall.
Ja? Ja, Weihnachtsfeier. War gerade noch gebügelt. Ne?
Also was ich ja wirklich schön fand, waren die Bilder von der Weihnachtsfeier auf Facebook, während Damian das nächste Paket auspackt.
Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet.
Ja,
das
ja.
War eine IDG-Weihnachtsfeier?
Ja, 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 ja.
Warum
ja.
Habt ihr euch da alle so verkleidet?
Das war sensationell.
Ach, das war doch toll. Das fand die ich haben, ganz,
ja,
ganz
warum?
Toll. Fand ich großartig.
Ja, und zwar...
Ach, was lustige Bilder.
Und zwar die Kollegin, die hier bei uns die Events betreut, die Bianca Kasper, die arbeitet regelmäßig mit einem Fotografen zusammen, der ist... ziemlich engagiert, da lässt sich immer wieder was Neues einfallen.
Mhm.
Und der hat eine sogenannte, er nennt es Fotobox konstruiert, die nichts anderes macht. Da ist eine Kamera drauf, dann geht ein langes Kabel vor zu irgendeinem Hintergrund, einem beliebigen. Mhm. Und dann hast du unten einen Fußschalter. Und du kannst dich also selber da vorstellen und kannst mit dem Fuß unbemerkt sozusagen auslösen. Und dann hat der so einen Thermosublimationsdrucker.
Ja. Ach, der das dann sofort
raushaut. Der wirft dann sofort ein Bild raus und dann steht da drunter IDG Weihnachtsfeier 2012. Ne? Und dann hat er eben noch so eine Kiste hingelegt, wo halt alle möglichen Utensilien drin waren, um sich zu verkleiden. Ne?
Mhm.
Und das war eine riesen Gaudi. Da sind über 3000 Bilder gemacht worden. Boah. An dem Abend.
Also Wahnsinn.
Das war echt klasse. Und viele haben dann halt du kriegst ja noch anschließend so einen Link, wo du die dann auch elektronisch runterladen kannst, weil du es mit der Digitalkamera macht. Mhm. Und der hat eben erzählt, der war unlängst auf einer Veranstaltung von der Deutschen Telekom, wo er das Ding dann auch mal hier vorgeführt hat. Da hat der 26.000 Bilder an dem
Donnerwetter, echt.
Um Gottes Willen.
26.000 Bilder. Er hat gesagt, das ist unglaublich, wie gut das Thema bei den Leuten ankommt. Gerade dann auch natürlich zu fortgeschrittener Stunde, ne? Aber eben auch, wir hatten das bei einer Veranstaltung hier CEO des Jahres, wo man dann also im Frack und Abendkleid kommt. Mhm. Das sind tolle Fotos gemacht worden. Also jeder, der reinkommt, wird kurz vor die Wand gebeten, ne? Hat unten einen Fußschalter, drückt drauf. Echt klasse.
Ja, schön. Und das ist ja das Prinzip Sofortbildkamera.
Ja.
Das ist die Polaroid-Nachfolge.
Polaroid, genau.
Richtig. Und in dem Zusammenhang, es gab von Polaroid mal eine Kamera, die war nicht so groß und klobig, sondern die war ganz flach, klein.
Man so aufmachen konnte.
Nee, musste man nicht aufmachen. Die war ganz klein und flach und kompakt. Und die Bilder waren nur so ganz winzige Streifen mit vorn und hinten.
Ach, war das diese Ritsch-Ratsch-Klick?
Das war so ähnlich wie Ritsch-Ratsch. Man musste aber nicht Ritsch-Ratsch klicken. Also man konnte draufhalten. Das war wirklich toll. Da hatte Polaroid in der Pressekonferenz, wo es bekannt gegeben worden ist, hatten die Dinger ausgelegt. Mhm. Und die Journalisten haben fotografiert wie die Blöden. Wirklich toll. Mhm. Also ganz tolle Geschichte. Und das dann nachzustellen mit digital, ist ja sensationell. Ja, ist
super.
Und ihr habt es ja dann auch gleich hochgeladen. Auf Facebook kamen die der Reihe nach. Ja. Und das finde ich wirklich schon toll.
Ja, war echt gut.
Also diese Anwendung ist wirklich der Hit. Mhm. Und der hat das ja so ein bisschen auf Antik gemacht, die
Den Hintergrund
und so die von der Einstellung.
Das kann man anpassen, dann kann man da auch so Sponsorenlogos natürlich drauf machen, je nachdem, was der Kunde dann halt auch haben will. Ne? Wir haben es neutral gehalten. Der Armin, der bei uns hier den Druckerbereich dann betreut, der ist dann natürlich gleich hintergegangen, wollte dann wissen, was das für ein Drucker sei. Und dann sage ich zum Armin, ja, und was ist das jetzt für einer? Er sagt, kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen.
Was?
Die Marke gar nicht.
Ne? Das gibt's
nicht. Sag ich, Armin, du kennst es nicht. Dann fragen wir so den Fotografen, dann sagt er, ja, das ist ein sogenannter Industriedrucker. Weil ein herkömmlicher Drucker, den man so im Geschäft laufen kann,
der schafft die Stückzahl nicht.
Der schafft es nicht.
Ah, ja.
Also die fallen regelmäßig aus. Die haben also einfach nicht diese Zuverlässigkeit.
Ja.
Also am Abend mal 26.000 Bilder, das funktioniert mit diesen Dingern einfach nicht.
Da gibt es tatsächlich spezielle. Du kannst doch nicht 26.000 Bilder ausdrucken.
Der hat drei von diesen Fotostationen da gehabt bei dieser Veranstaltung. Ach so. Also insgesamt. Doch.
Auch wenn du 3000 ausdruckst, wie bei eurer Weihnachtsfeier.
Aber da muss das eine lange Weihnachtsfeier.
Das ist schon mächtig. Also das ist echt massiv. Da läuft das ja ständig.
Das ist ständig gelaufen.
Das muss eine lange
Ich finde das total super. Ich finde, das mache ich auf meiner nächsten Glühweinparty.
Also der
ich meine, so ein Thermosublimationsdrucker, ich stelle mir schon
der, an. Der ist so groß, dieser Drucker.
Aber die Drucke sind teuer.
Ich weiß gar nicht, ob
Glaube
das
ich.
Ja, vom Verbrauchsmaterial ist das eine ziemlich Sauerei, das Verfahren. Ja.
Keine Ahnung. Also der Preis war, man kann es ja, man kann
es nicht mehr verwenden. Der Schickram wissen
eigentlich. Der macht zurzeit
macht HP Thermosub, ich weiß.
Nee, aber wenn man sich für Drucker oder mit Druckern beschäftigt.
Ich normal müsste das wissen. Ah, der ist heute aber auf Kindergeburtstag.
Nee, er ist hier.
Nee.
Er ist eingeloggt.
Er hat sich davon gemogelt, ich glaub's ja nicht.
Wahrscheinlich wieder so mobil, immer mal ein Auge drauf. Und dann packt er. Wir haben übrigens noch, wir haben hier noch ein Geschenk. Mhm. Auch übrigens von Herrn Schickram aus Nähe von Regensburg. Ich weiß gar nicht mehr, wie das
Kaff heißt.
Ja. Fight Club. Ein Buch. Fight Club.
Ein Buch? Fight Club.
Also ich kenne den Film Fight Club. Der ist sensationell gut. Der ist mit...
Der Film ist grandios.
Wie heißt der Schauspieler nochmal?
Brad Pitt und Edward Norton.
Ja, richtig.
Ich weiß nicht, ob das Buch hat was damit zu tun.
Das Buch ist die Vorlage dazu.
Ist die Vorlage?
Ja.
Das
kommt wahrscheinlich deswegen. Hattest du nicht mal, als wir das Thema hatten, die besten Actionfilme und so weiter, Fight Club vorgeschlagen?
Ich glaube wohl.
Das wird der wohl der
Zusammenhang sein. War er nicht dabei? Da war doch, ach klar,
da war er dabei.
Ja, und da hat er, glaube ich, sogar noch auf das Buch verwiesen.
Stimmt.
Ah ja,
wir hatten uns darüber unterhalten, absolut.
Und dann liegt noch dabei Snowpack oder so heißt das, Dokumententasche.
Das bin wieder ich.
Das gehört zu du hast interessante Wünsche. Ach, das gehört auch mit zu diesen Dokumententaschen.
Genau.
Da steht's ja auch.
Und zwar, der hat keinen Reißverschluss, sondern die haben so einen Druckclip oben,
genau,
um die einfach auf und zu machen.
Er sagt, das kommt von unserer Wunschliste.
Ja.
Habe ich das draufgesetzt? Könnte möglich sein.
Ich jedenfalls nicht.
Ja, und hier hinten sieht man mal das Sortiment.
Super, ich lese das und gebe es euch, wenn ich durch bin.
Sehr gut. Herzlichen Dank, Michael.
Dankeschön.
Wunderbar. Ab morgen herrscht Ordnung im Hause Meier. Kinder, ihr packt euer Lego da jetzt bitte rein, ja?
Ich glaub, dafür brauchen die eins, was 10-mal so groß ist, oder?
Ja, wir haben das in so etwas größeren IKEA-Boxen drin, so wie man das halt typischerweise kennt. Mhm. Aber ich denke, Lego ist halt sowas, da kannst du eigentlich nicht genug davon haben.
Nein, Lego braucht also man immer viel.
Das ist so nach wie vor so ein tolles Spielzeug, also muss man schon wirklich sagen.
Und es ist auch so, es fehlt immer der Stein, den man gerade bräuchte.
Ja, wobei, egal, wie oft da hat sich ja viel geändert. Echt? Also, ja, du kannst zwar die Steine heute auch noch so kaufen, so wir als Kinder und du sicherlich ja. auch. Wir hatten ja damals die Vierer, die Zweier und die
nur Steine.
In unterschiedlichen Steine. Und dann mussten wir selber irgendwie, haben wir halt dann so Sachen da erfunden, ja, ne, mit Fantasie.
Stimmt.
Und heute hast du ja die Themen eigentlich schon alle vorgegeben. Ja. Also
du brauchst ja so Themenwelten zusammen.
Wobei sie auch da, gibt so eine Lego-Serie, die heißen Lego Creator. Mhm. Da hast du dann eine Packung und da kannst du aber 3 oder 4 verschiedene Sachen draus machen. Das ist auch relativ spannend.
Ich glaube, da gibt es jetzt gerade irgendwie so eine Diskussion, die wollen, glaube ich, Krieg der Sterne oder sowas rausbringen.
Krieg der Sterne?
Gibt schon.
Die
gibt
Popularität schon? Von Krieg der Sterne
Star Wars,
ist
Lego
deutlich
ist
getrieben von Lego.
Tatsächlich. Ja.
Also, oder das schaukelt sich so gegenseitig hoch.
Ja, ja. Mhm.
Ganz deutlich. Also so. Lego ist da ganz vorn dran.
Ja. Mhm. Das gibt es schon eine ganze Weile.
Ach so.
Und da gibt es sogar den Todesstern in, glaube ich, dieser Dimension. Der kostet irgendwie 1.200 Euro oder sowas.
Was?
Ja, so ein Riesending. Todesstern
soll. Dann gibt's auch den
der Todesstern soll
den
aber.
Den Falken gibt's dann noch.
Der Todesstern soll aber Fahrt sein, erzählte mir ein Freund, der den Sternzerstörer.
Ja, den
Sternkreuzer.
Der gibt's auch irgendwie für 1.200 Euro.
Riesengroß. Ne? Ich glaube, der ist 1,20 ja. oder was lang. Also, das ist echt der Hammer.
Ja, aber das kannst du nur zusammenbauen und irgendwo hinstellen. Kannst du nicht, also spielen kannst du nicht damit.
Nee. Das fliegt ja auch nicht von selber.
Ja. Aber ein Tipp noch an alle Eltern, die noch auf der Suche nach gutem Spielzeug sind, mit dem sich Kinder lang und ausgiebig beschäftigen. Der eine oder andere kennt vielleicht die Firma Schleich.
Ja.
Kennt
die
jemand von euch?
Natürlich.
Schleich macht, ist eigentlich bekannt, dass
Schleich machen. Schleich hat Schlümpfe gemacht.
Auch mitunter, genau. Die machen im Prinzip Figuren, die aus Plastik sind. Das ist aber ein sehr edles Plastik. Und bekannt geworden sind sie eigentlich durch ihre ganzen Bauernhof- Tiere, Kühe, Schafe, was
stimmt,
weiß ich,
die
was
haben
gab.
Diese Boxen mit den mit
sehr
den Tieren,
naturgetreu, sehr liebevoll ja. gemacht, ganz toll. Und die Firma Schleich hat sich natürlich auch ein Stück weiterentwickelt und versucht da dem Zeitgeist auch ein Stück weit zu folgen. Und bei den Kids sind ja derzeit alles so rund um die Themen Ritter, Elfen, Zauberer, das ist ja ganz
ja,
groß angesagt. Ja. Und die Firma Schleich hat da jetzt ein Programm aufgelegt, zum Thema Elfen und Fantasiewelten. Und das sind ganz, ganz hervorragende Figuren. Also,
ja.
also die Kinder spielen tagelang mit diesem Zeug. Da bin ich echt immer wieder erstaunt. Kann ich echt empfehlen. Mhm. Leider derzeit überall ausverkauft. Ab Januar soll es wieder Nachschub geben.
Mhm.
Sodale. Dann, wie gesagt, den edlen Spender nochmal ganz herzlichen Dank für die Geschenke.
Jetzt sind wir schon
die
fast
wir mit
durch.
Nach Hause geben.
Jetzt haben wir die Geschenke ausgepackt, wir haben die Picks besprochen.
Wir müssen allmählich zum Schluss kommen.
Ja. Ich habe aber auch noch ein schönes Geschenk.
Weihnachten steht vor der Tür und wenn ich noch einen von diesen Dominosteinen esse, dann.
Ach, ich wollte
Platz. Werde ich. Oh,
aber ich
Christian,
auch,
nimm sie. Stell sie mal hier so hin.
Christian kann es sich leisten.
Ich kann es mich halt.
Ja, das ist okay. Ich habe schon die andere Hälfte davon.
Wir haben aber später auch noch ein Geschenk für die Leser.
Tatsächlich.
Leser sage ich jetzt für die Hörer.
Die mit den Hörgeräten.
An den Hörgeräten. Nicht mit den Hörgeräten. Ne? So, wollen wir mal losstarten?
Ja.
Also gehen wir da mal im gestreckten Schweinsgalopp durch die Personalien vielleicht durch, die sich so in letzter Zeit noch ergeben haben. Der Schwirz ist wieder aufgetaucht bei Kontron, das hat sicherlich jeder mitbekommen.
Ja.
Was man da vielleicht in dem Zusammenhang noch erwähnen könnte, ist, dass die Position von dem Schwirz wohl allem, was man hört, nicht nachbesetzt wird, sondern sein Chef, der ja auch auf dem Forum gesprochen hat, irgendein Australier, Name fällt mir jetzt allerdings nicht ein, wird das wohl miterledigen. Und man hört so zwischen den Zeilen, dass wohl die Vorstellungen von Schwirz, was die Ausrichtung von Fujitsu und Produkte und Ähnliches anbelangt, sich nicht immer deckungsgleich waren mit dem, was die Japaner sich vorgestellt haben.
Also das habe ich auch gehört. Ich habe gehört, er wäre erheblich oft in Japan gewesen. Und ob dieser Reisen generell und ob seine Gespräche dort permanent schlechter Laune. Mhm. Also es scheint tatsächlich so zu sein, was ich mir nicht vorstellen konnte, dass er wirklich genervt war und hingeschmissen hat. Mhm. Ich habe es mir echt nicht vorstellen können. Aber mei.
War schon überraschend für viele, ja.
Ja.
Ganz Semantic.
Ja, das ist ja auch der
hier. Der Andreas Zeitler, der da auch viele, viele lange Jahre war. Vorher, wo war der nochmal wo? War der Lotus oder
der waren das? Lotus hatte Zeitler war.
War der nicht Novell?
Novell, ja.
Bei Novell.
Richtig, ja. Mhm. Genau.
Der war ganz früher bei Central Point, was dann von Semantic gekauft wurde.
Aber der war ja schon lange
bei Novell. Jetzt bei Semantic. Und der war danach, der war, bevor er bei Semantic war, ich krieg's nicht mehr auf die Reihe.
Der hat jedenfalls das Unternehmen verlassen.
Ganz früher bei C2000.
Ist aber nicht mehr aufgeschlagen bisher, ne? Oder hat jemand
von euch noch nicht wieder aufgetaucht? Und ich habe allerdings auch überhaupt keinen Hintergrund gehört.
Nee, ich auch nicht.
Also zu dieser Personalie, und das ist eine sehr ungewöhnliche Personalie, finde ich.
Ja. Wieso ungewöhnlich?
Weil er sehr lang dabei war und eigentlich recht unumstritten. Hm. Ja. Und damals er auch geholt worden ist, ich glaube vom Dieter Giesbrecht noch. Mhm. Also ich fand das sehr, sehr, sehr überraschend. Mhm. Und er hat anscheinend auch nicht unbedingt einen schlechten Job bei Semantic gemacht. Also die waren nicht schlecht unterwegs. Gut. Was man vorher nicht sagen konnte.
So, dann haben wir zwei leider etwas traurige Nachrichten. Das heißt etwas, sondern traurige Nachrichten, zwei Sterbefälle hier in der Branche. Zum einen der Anton Katrein ist gestorben. Den kennt man vom Namen her, Katrein-Unternehmen, kennt man natürlich. Und zum zweiten der Dieter Biermann bei Wortmann ist auch verstorben. Dann haben wir den Matthias Schmidt, der ist zu Zenit gegangen. Das habe ich ehrlich gesagt aber nicht weiterverfolgt. Jemand von euch wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nee, nicht wirklich.
Was haben wir noch? Zeithammer hat TechData verlassen. Dann der Lutz Hartke, da haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, dass er NEC verlassen hat. Der ist jetzt wieder aufgetaucht. Der ist nämlich bei Sharp gelandet. Dann hat der Schicko hier noch John McAfee eingetragen, aber ich glaube, den lassen wir mal aus, oder?
Ja, das ist mehr was so. Für die bunte Seite.
Also Octavius hat sich noch einiges getan. Der Felix Böwing leitet jetzt die Business Unit Storage und der Christoph Spahn die Business Unit Samsung bei der Also Octavius in Soest. Nein, doch Samsung, ja. Notebooks und Displays, genau. Dann Apple hat einen neuen Channel-Chef bekommen. Und der kommt woher? Von RIM.
Vom Comeback der Woche.
Genau. CA hat einen neuen Chef. Gut, gibt es auch nichts weiter zu. Aber zum nächsten würde ich gerne noch kurz was sagen. Google hat einen CTO angestellt. Und zwar ist es niemand anderer als der Ray Kurzweil. Oder Ray Kurzweil, ich weiß gar nicht, wie man den richtig ausspricht. Kurzweil wird er jedenfalls geschrieben. Kannte den jemand von euch vorher schon?
Den Namen
schon.
Habe ich in anderem Zusammenhang. Kommt der nicht von Apple oder?
Wo kommt der her? Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der jemals schon irgendwo festangestellt war.
Ach so.
Der Kurzweil ist ja so ein.
Ist der nicht so ein Zukunftsforscher? Ist
ein sowas? Zukunftsforscher, ja, völlig richtig. Also der entwirft eigentlich auch an verschiedenen, und der hat auch irgendwie so einen universitären Studiengang, den er leitet und entwickelt sozusagen Visionen. Also der macht sich sehr viel Gedanken darum, wie sich so die Welt in der Zukunft entwickeln wird und was so alles auf uns zukommen wird. Und da habe ich mir gedacht, naja, also wenn Google jetzt schon so einen braucht, der hier auch Visionen hat, und der hat
dann.
Ja, dann ich führe es jetzt mal nicht weiter aus. Aber der Kurzweil, der hat unlängst eine Rede gehalten auf einer Veranstaltung namens Demo, die kennt vielleicht auch der eine oder andere. Und da hat er mal ein paar Punkte angerissen, die er in den nächsten 20 Jahren kommen sieht. Und die würde ich schon mal ganz gerne kurz vorlesen. Das sind nur ein paar Punkte, weil die durchaus interessant sind. Also er sagt, auf alle Fälle werden unsere Gehirne mit der Cloud verbunden und das wird uns erlauben, auch neue Dinge zu lernen, also die man aus der Cloud sozusagen mehr oder minder direkt ins Hirn
streamt.
Das ist schon, also der hat da schon echt ganz, ganz krasse Sachen drin. Dann wird er sagen, wird es auch möglich sein, dass man bestimmte Teile des Gedächtnisses auslöschen werden kann, also ganz selektiv machen kann. Was das jetzt für einen Zweck hat, weiß ich nicht. Es kann natürlich wieder zum Guten und zum Bösen wahrscheinlich eingesetzt werden. Einerseits kann man vielleicht traumatisierte Leute, die Schlimmes erlebt haben, ihr Leiden ein Stück weit lindern, sodass sie nicht in Depressionen verfallen. Auf der anderen Seite kann man natürlich den Geheimagenten auch ausknipsen. Ja, also geht wahrscheinlich in beide Richtungen. Mhm. Dann wird er sagen, in 20 Jahren werden wir uns die ganze Zeit ständig in einem Raum bewegen, der von Augmented Reality durchsetzt ist. Mhm. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Mhm. Da gibt es ja heute schon sehr spannende Ansätze. Und dann sagt er, ab 2029, also wie er gerade auf 29 kommt, weiß ich jetzt nicht, aber 2029 werden Maschinen so schlau sein wie Menschen. Also dann werden die etwa, oder dann werden die von der Intelligenz gleich auf sein und werden in der Lage sein, uns sowohl zum Lachen als auch zum Weinen bringen. Dann 2030, sagt er, wird es Nanoroboter geben, die in der Lage sein werden, Organe zu reparieren, die man also in den Körper einsetzt und die bestimmte Funktionen übernehmen werden, die uns auch natürlich gesünder und mitunter auch klüger machen sollen. Dann führt er auf das Thema 3D-Printing. Finde ich ja persönlich ein hochspannendes Thema mit enormem Potenzial. Da geht er davon aus, dass diese 3D-Printer irgendwann wie sozusagen auf dem Marktplatz stehen und du dorthin gehst, dir die Kleidung oder den sonstigen Gegenstand aussuchst, den du haben willst, Spielzeug, was weiß ich, und dann dort einfach ausdruckst, wirfst Geld rein und dann druckst du das ganz einfach so aus. Mhm. Weiß nicht, habe ich euch mal von dem Video erzählt, von der Universität, die da im Bereich 3D-Printing relativ viel macht, die mal demonstriert haben, wie man mit einem 3D-Drucker ein Haus baut, ein Haus druckt.
Nee.
Da habe ich ja echt gedacht, ich sehe nicht richtig. Das ist ein noch relativ großer 3D-Drucker natürlich, der jede Menge Anschlüsse hat. Und dann fährt dieser Druckkopf, wenn man so nennen kann, hin und her, zieht eine komplette Mauer hoch. Das dauert so ungefähr 10 Minuten. Ist aus festem Material, ist irgendwie so mit Wasser angereichert natürlich, damit es gespritzt werden kann. Da drin wird gleich verlegt, komplette Elektrik. Wasser und so weiter, also alles, was man da so an Infrastruktur braucht, ist sofort gleich alles in dieser Mauer mit verlegt. Und ja, hat er in einer halben Stunde da mal eben so eine Mauer hochgezogen. Ne? Steckdosen, alles mit drin. Funktioniert. Mhm. Also da wird bereits dran geforscht an diesen Dingen. Und das finde ich schon erstaunlich.
Ich habe jetzt gerade eine Schlagzeile gelesen und da ging es halt um ein ähnliches Thema, also auch 3D-Drucker. Kannst du mit irgendwie Schusswaffen.
Ja, die Geschichte ist ja auch rumgegangen. Mhm, ja.
Genau. Funktionsfähige Schusswaffen.
So, dann funktionieren nicht oft, aber funktionieren. Zumindest einmal.
Ja, es gibt doch.
Und sind nicht scannbar, weil sie nicht aus Metall.
Das kommt ja aus der Ecke der Waffenlobby, die gesagt haben, sie werden das ermöglichen, dass man die Waffen per 3D-Drucker ausdrucken kann, wenn die Anleitungen dazu und die Modelle, also die CAD-Daten oder sowas, auch zur Verfügung stellen, frei im Internet zugänglich. Mhm. So als große Drohung. Mhm.
Dann hat er. Das ist ein Versprechen.
Wie du möchtest.
Das ist unglaublich.
In den nächsten 25 Jahren werden Computer die Größe einer Blutzelle haben. Und damit wird es möglich sein, eben auch den ans Gehirn anzudocken, ohne dass man da noch irgendwie Kabel legen muss oder sonstiges. Und er glaubt, dass spätestens ab dem Jahr 2045 die Gesellschaft einen neuen Status erreicht hat. Er spricht dann von der sogenannten Technological Singularity. Ein ganz interessanter Begriff, der mich dann auch mal ein bisschen weiter interessiert hat. Und da habe ich noch einen Link rausgesucht. Hier ist es. Mal einen Artikel dazu, was das eigentlich bedeutet. Und zwar bedeutet das, wenn Software sich selbst intelligenter programmieren kann. Also eine Software so intelligent ist, ein Computer so intelligent ist, die Software selber zu verbessern, dann muss man sich mal überlegen, was passiert denn eigentlich dann? Das Ding optimiert sich ständig selber und dann nimmt es natürlich einen ganz rasanten Lauf. Selbiges gilt natürlich dann auch für alle möglichen Maschinen. Ich sollte mal von meinem Dominostein runteressen erst.
Keine schlechte Idee, Herr Mayer.
Also, der beschreibt, also diese technologische Singularität, die beschreibt jedenfalls solche Szenarien, was passiert, wenn Menschen, wenn Maschinen so intelligent sind, dass die sich selber ständig verbessern können. Also alleine dieser Gedanke ist ja mal interessant weiterzuentwickeln. Gibt es dann da Schutzmechanismen? Wenn ja, welche? Erlegt sich die der Mensch auf? Wer kontrolliert das? Und. So, und zu diesem Zeitalter und zu dieser neuen Gesellschaftsform gibt es viele kluge Leute, die da etliches drüber geschrieben haben. Ich werde da in die Shownotes auch mal ein paar Links dazu reinsetzen. Kann man sich mal durchlesen. Ist teilweise ein relativ düsteres Szenario. Klar, kann man da natürlich entwerfen. Ist ja auch immer wieder Gegenstand von vielen Science-Fiction-Romanen. Also ganz interessant.
Es gibt ja zwei wirklich sehr prominente Entwürfe dazu. Der eine, und damit leite ich gleich zu den Filmen über, mein Gott, der eine ist wie in Terminator,
ja,
und der andere wie in Matrix, wo die Maschinen dann feststellen, wir werden immer perfekter, ja, nur der Mensch hinkt hinterher, wir sollten ihn eliminieren, dann wird die Welt eine bessere.
Ja, ja, finde ich ein ganz spannendes Thema. So, das war's eigentlich schon zu den ganzen Personalien. Und wir wandern munter rüber in den Bereich Distribution. Dort haben wir eigentlich nur ein Unternehmen drinstehen, ne? Die Soester, also Actebis, da hat sich nämlich einiges getan. Der erste Punkt, könnt ihr vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Andreas insbesondere, die also Actebis hat nochmal zugekauft.
Die haben zugekauft, und zwar in Holland ein Unternehmen, was Atomblock heißt.
Fand ich ja auch einen witzigen Namen.
Was ja ein merkwürdiger Name ist. Ist ein relativ junges Unternehmen, die elektronische Software-Distribution betreiben. Mhm. Betreiben im Sinne von, die haben eine Plattform entwickelt für elektronische Software-Distribution. Das Unternehmen gibt es erst ganz kurze Zeit, ich glaube 3 Jahre oder sowas. Und die Plattform ist seit 2 Jahren online. Mhm. Elektronische Software-Distribution im Sinne von, man braucht keine Medien mehr, also im Sinne von App-Shop und diesen Geschichten, also das ist das Vorbild. Das Interessante bei Atomblock ist, die haben auf ihrer Plattform 3 prominente Spieleanbieter. Mal schauen, ob ich sie herkriege. Electronic Arts, okay. Ubisoft und Activision. Mhm. Und haben in Holland auch die größten 3 Spiele-Retailer auf der Plattform. Die BHS Group, Bart Smith und Sonoma, irgendwie so ähnlich. Zwei kannte ich vom Namen her, die dritten kannte ich noch gar nicht. Hab ich mir mal angeschaut. Das ist ein sehr interessanter Zukauf. Ich denke, man hat hier weniger ein Unternehmen zugekauft als eine Technologie. Mhm. Interessant ist, sie haben die Aktienmehrheit gekauft und bringen das Atomblock in ein Joint Venture ein. Es gibt zu Atomblock auch eine holländische Muttercompany, die Micromedia heißt. Halte ich für einen recht interessanten Schritt. In der Distribution sind sie mit der Plattform ziemlich weit vorn dran. Es ist tatsächlich so, dass TechData eine Plattform hat seit einiger Zeit. Auf der läuft auch was, aber anscheinend nicht so richtig viel. Ingram baut in USA an der Plattform, aber das dauert wohl noch eine ganze Zeit, bis das nach Deutschland kommt. Ich hatte mit mehreren Softwareherstellern über die ganze Geschichte gesprochen und die waren sehr begeistert. Also sie haben gesagt, ESD ist für uns ein richtig interessantes Thema. Es ist gut, dass die Distribution das endlich in größerem Stil aufgreift. Die hatten gesagt, naja, die Lösung von, das hatte einer gesagt, der hatte gesagt, naja, die Lösung von TechData ist eher so eine SMB-Lösung und das von der also Actebis, was man da aufsetzt, ist doch schon breit, ne? Ist schon deutlich größer. Und man gedenkt sie auch zu nutzen. Ich bin gespannt, wann die ersten Hersteller da an Bord kommen. Man will mit der Implementierung sehr schnell sein. Also die wollen, dass das irgendwann Anfang nächsten Jahres, also wirklich ja, sehr, also schnell,
Microsoft, sehr schnell Adobe startet. Microsoft, Adobe und Symantec sind ja schon genannt worden als...
Ja,
als,
das habe ich noch gar nicht gesehen.
Die sind schon genannt worden als künftige Partner. Interessant an der Plattform, und ich sehe das im Übrigen genauso, es ist ein Zukauf von Technologie. Das Interessante an der Plattform ist ja, dass die ganze Abwicklung die ganze Zahlung und so weiter, die das auch beherrscht. Ja. Oftmals sind es viele Einzellösungen, die man dann irgendwie zusammenbringen muss. Und diese Lösung beherrscht das voll und ganz. Ich hatte ja auch mit Gustav Müller-Jagd zu dem Thema noch telefoniert und er hat mir dann mal ein schönes Beispiel genannt, was man damit machen kann. Mhm. Er sagte, du kannst heute als Händler, als Retailer beispielsweise in deinem Laden, stellst du dir einfach nur noch leere Softwareboxen rein, also die Kartons sozusagen. Da ist eigentlich nichts anderes dann drin als ein Zugangscode, den du dann im Netz eingibst und dir dann anschließend die Software runterlädst. Das ist insofern nicht neu. Neu ist aber, oder das Interessante dabei ist, dass diese POSA,
POS genau. Activation. Ja.
POS Activation, genau. Es wird also dann am Point of Sales durch den Händler erst aktiviert, wenn der Kunde bezahlt hat. Und der Händler kann natürlich ohne Kapitalbindung sich Software ins Regal stellen.
Und
das ist ja das Eigentliche, was Händler ja oft interessiert. Wie kann ich mir ohne große Kapitalbindung Software da reinstellen?
Und ganz interessant ist das ja auch für Hersteller, weil der Effekt greift ja durch. Also wenn du mal anschaust, wie lang, was weiß ich, bei großen Retailern, Mediamarkt etc. pp. Die Zahlungsziele sind, musst du ja sagen, hey, das ist ja eine tolle Chance für einen Softwarehersteller, ohne Kapitalbindung tatsächlich einen Mediamarkt komplett mit Ware zu bestücken.
Ja. Ich denke, also wo ihr euch hier unterhaltet, ich habe immer nur ein Wort vor Augen, das heißt Cloud.
Das ist Cloud. Das ist Cloud.
Cloud-Service.
Das ist tatsächlich Cloud-Technologie. Ja. Ja. Also definitiv ist das so. Und das hat halt, also die großen Vorbilder, die es da gibt, sind die App-Shops der Hersteller, was weiß ich, so ein Apple, so ein iTunes, nee, nicht iTunes, sondern der App Store bei Apple, heißt das so?
Ja, Apple App Store, ja.
Das sind schon die Vorbilder. Und wenn man sich anschaut, wer in dem Markt aktiv ist, die großen Hersteller können sich so Shops noch selber auf die Beine stellen, aber für mittlere Hersteller wird das, glaube ich, schon sehr, sehr komplex und aufwendig. Hm. Und die Player in dem, und das ist ja auch interessant, ein großer Player in dem Spiel ist Bertelsmann Avato.
Avato.
Mhm. Das Ding, was Softwarehersteller halt dazu sagen, ist, naja, die Leute, die da drin sind, die Player, die kommen nicht von der IT. Die kommen zum Teil, also Avato aus Dienstleistung und zum Teil sind so Anbieter von Kreditkartentransaktionen und die haben dieses IT-Verständnis nicht unbedingt und die haben auch nicht den Zugang zu dieser riesengroßen Zielgruppe IT-Händler.
Also man muss ja sagen, das Thema elektronische Software-Distribution ist ja nicht neu.
Nein, überhaupt nicht.
Also da gab es ja mal einen Peer Sonnenschein, hieß er, glaube ich.
Blumenschein.
Peer Sonnenschein, genau, Blumenschein, ja. Der hatte doch das Softline, hießen sie, oder?
Jungs, was die Softline da alles getrieben hat, hatte, glaube ich, mit elektronischer Software-Distribution auch nur im Mund von Herrn Blumenschein was zu tun, um das mal diplomatisch auszudrücken.
Mhm. Gut,
aber die Idee ist Jahrzehnte alt. Ich habe mich nie wieder damit beschäftigt und war jetzt wie vom Donner gerührt, wo die mir gesagt haben, hey, das kommt jetzt, das ist jetzt ganz neu. Und ich dachte, Donnerwetter, das gibt's doch gar nicht. Und das ist, aber vom Timing ist das mal richtig gut. Obwohl wir seit 10 Jahren über ESD reden, ist außer bei Nischenanbietern, was weiß ich, eine Avant-Quest, so Spiele, so Software-Publisher, die machen sowas. Mhm. Oder eine ISPD
ja,
oder
es gibt
sowas.
Ja Steam beispielsweise, eine große Spieleplattform, wo du das ganze Zeug runterladen kannst. Der Charme liegt meiner Meinung nach tatsächlich in diesem Thema POSA, das es eben jetzt erlaubt, den Handel damit einzubeziehen, weil der Handel den Aktivierungscode sozusagen freischaltet. Ja? Mhm. Ansonsten ist es ja ein reines Direktgeschäft. Da kannst du als Hersteller hingehen und kannst eine Webseite bauen und eine Software zum Verkauf anbieten. Ja. So kannst du aber eben jetzt den Handel mit einbinden. Du kannst jetzt einen Elektronikpartner oder einen Mediamarkt oder wen auch immer, kannst du eben so ein System anbieten und der muss sich eben nicht mehr Software einkaufen und in die Regale stellen und weiß nicht, ob er sie los wird und sein Kapital dort binden, sondern er kann das jetzt ganz einfach so gestalten.
Und das
ist der Charme an der Lösung.
Und was ja auch recht interessant ist, die Lösung ist ja White-Label-fähig.
Ja.
Das heißt, ich kann mir tatsächlich
einen
fertigen Software-Shop als Händler in meinen Online-Shop einbinden und das ist schon auch sehr charmant. Ich finde das richtig klasse und ich finde das Timing auch gut.
Timing weiß ich jetzt nicht so.
Also die Hersteller, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, Gott sei Dank, endlich geht's los, endlich
haben die können alle
wir
so
hier
Druck,
was machen.
Ja.
Anscheinend, ja.
Okay.
Naja, die haben schon, also sagen wir mal so, das Boxengeschäft ist ja schon seit ewigen Zeiten rückläufig, außer im Fachhandel und in der Distribution. Mhm. Und das ist natürlich für einen Softwarehersteller relativ unbefriedigend, weil Boxen produzieren will kein Mensch.
Und eigentlich willst du ja heute nirgendwo mehr CDs ins Regal stellen. Das Thema ist ja
also es gibt Leute, die wollen das, aber ich glaube, die Mehrheit muss das nicht unbedingt haben. Ja.
Dann zum Thema also Aktivis gibt es ja noch eine weitere interessante Nachricht, und zwar eine Absichtserklärung.
Ja, die Absichtserklärung.
Da geht es ums Thema Zukauf von Distribution.
Distribution, Alpha International.
In den Niederlanden, ja. Ne? Nicht für Deutschland, sondern in den Niederlanden. Und dieser IT-Verbund oder dieser Distributionsverbund heißt Safin, ne? S-A-P-H-I-N geschrieben.
Und das Interessante dran ist die Distribution Alpha International, die hauptsächlich Supplies machen. Mit, ich glaube, 600 Millionen Umsatz oder sowas.
Ja. Ja, und letztlich, in Zukunft werden wir nicht mehr über also Aktivis sprechen. Zumindest ab dem nächsten Jahr nicht mehr, sondern wir werden nur noch von also sprechen. Mhm. Der Name Aktivis
ja. wird. Das war ja angekündigt.
Entfallen,
schon, ne? Im Sommer war das ja schon angekündigt worden.
Ja.
Und das findet dann statt.
Ist das nicht erstaunlich, in welchem Tempo die im Moment zukaufen und expandieren?
Ja,
ist wirklich der Hammer. Ist wirklich der Hammer.
Es tut sich da zumindest einiges.
Ja.
Bei den anderen kriegt man es vielleicht nicht so mit. Ich weiß es nicht.
Christian, du Diplomat.
Ja. Ja, muss man ja mal so sagen.
Nee, das sehe ich schon auch so. Von den anderen hörst du relativ wenig.
Ja. Von der Ingram hörst du eigentlich überhaupt
von
nichts mehr.
Von der Ingram
mehr,
ne? Hat man
schon lange nichts mehr irgendwie gehört.
Gar
ne?
nichts, nein, das ist richtig.
Die strukturieren nicht um.
Nee.
Machen nicht irgendwie, keine Ahnung, neue Fokusthemen, Schwerpunkte,
wobei, sonst irgendwas. Wobei ich traf neulich Markus Ade und der war gut drauf, war mit dem Jahr relativ zufrieden. Meinte, sie hätten ja die letzten 3 Jahre immer so Rekordjahre hingelegt. Dieses Jahr wäre auch ein gutes Jahr gewesen. Man muss ja nicht immer alles toppen, aber war wirklich guter Dinge. Mhm. Und das in einem Jahr, wo sie ja doch einiges Geschäft verloren haben. Das Apple-Geschäft an die also Aktivis und also das schon, da hatten sie schon einiges zu kompensieren und zu knapsen, denke ich.
Ja, das war's schon aus dem Bereich Distribution, ne? Mhm. Dann gehen wir rüber zu E-Commerce und Retail. Da haben wir uns aufgeschrieben, ach, das hat der Schicker eingetragen, Neues von Kellerhals, aber ich glaube, das Thema ist auch schon relativ breit getreten worden. Da geht es ja um die Expansion Mediamarkt in China, ne?
Ja.
Wo Kellerhals gesagt hat, macht mal, aber ohne mich.
Ja.
Kellerhals, sein Vorschlag war wohl eher, da irgendwas zu kaufen, was es schon gibt. Ne? Er sagt, das dauert ansonsten alles viel zu lange, ne? Und kostet auch zu viel Geld.
Mhm.
Ja, alle gehen nach China, nur Herr Kellerhals nicht.
Mhm. Ja, noch ein paar interessante Neuigkeiten zu Amazon, wie ich finde. Und zwar, Jeff Bezos hat unlängst eine Rede gehalten. Wenn man da aufmerksam zugehört hat, hat er schon auch sehr interessante Dinge gesagt. Unter anderem auch, dass er sehr, sehr gerne Amazon Retail Shops aufmachen würde.
Mhm.
Er bisher aber noch nicht das Konzept gefunden hat, das er dort eigentlich umsetzen möchte und dass er sich das so vorstellen. Aber angesichts der Tatsache, und wir haben ja da schon öfter drüber geredet, dass viele der reinen Onliner Shops aufmachen, damit schwanger gehen oder wie auch immer sich dort ausprobieren, passt es eigentlich auch dazu. Und ich denke, man kann da relativ, dass das absehbar ist, wann die ihre ersten Stores aufmachen.
Das müssten ja eigentlich so Warenhäuser sein mit Shop-in-Shop-Geschichten.
Ja.
Dann wäre das Modell sehr schön nachgebaut.
Ja.
Und mit einem Flohmarkt im Keller.
Mit einem Flohmarkt im Keller, ja. Wollen Sie dieses Buch verkaufen?
Sie können es hier oben in der Mitte, aber auch ganz unten ein bisschen zerfleddert.
Ja, und dass Amazon immer neue Vertriebskanäle für sich erschließen möchte, kann man auch der Nachricht entnehmen, dass sie jetzt mit dem Mediamarkt eine
Kooperation
haben. Kindle
beim Mediamarkt, Wahnsinn, oder?
Den Kindle. Ich meine, dass schon ein paar Monate vorher, dass wir schon mal darüber gesprochen hatten,
ja.
War das nicht Electronic Partner oder wer war das?
Mhm. Ha? Ja.
Die haben ja auch die Kooperation, ne?
Ja. Ja.
Mhm.
Also das ist schon wirklich erstaunlich.
Naja, also die versuchen dieses Thema einfach voranzubringen.
Also ich denke, das mit dem Kindle wird dann so richtig breiten Erfolg haben, wenn sie schaffen, das Ding wirklich überall zu haben und letztendlich das Ding auch über die Buchhändler verkaufbar zu machen.
Ja, ich denke, dass man den Kindle, ich meine, wenn du dir alleine mal den Preis anschaust, der ist ja wirklich relativ niedrig, 129 € oder was der kostet, über dieses ganz neue Modell, das es bei uns in Europa leider noch nicht gibt, den Paperwhite, da hörst du ja nur sensationelle Kritiken darüber. Das muss ein ganz tolles Teil sein. Und Jeff Bezos hat ja immer gesagt, die Leute wollen eigentlich keine Gadgets haben und keine so Dinge, sondern sie wollen eigentlich gute Services verkauft haben. Und darum geht's ja. Also du bist dann einfach auch in diesem Amazon-Ökosystem drin mit dem Kindle und kaufst dann halt die Produkte. Ne? Und da kann man natürlich einfach mal sich überlegen, wie kriege ich das am vernünftigsten quersubventioniert und mache dann eine Mischkalkulation und dann kann man die Teile halt raushauen. Also schon sehr geschickt, was sie machen. Interessant fand ich bei Amazon, die ja auch einen App-Store betreiben, in dem sie Apps für Android feil halten. Das fand ich mal wieder sehr interessant, wie clever die dort eigentlich vorgehen. Amazon bietet den ganzen Entwicklern und all diejenigen, die Apps dort reinstellen, die Möglichkeit des sogenannten A/B-Testings an. Das heißt, wenn du auf die Webseite draufkommst, kriegst du entweder ein bestimmtes Programm in der Version A dargestellt oder in der Version B dargestellt. Ja. So, und im Hintergrund messen die, welches der beiden Produktdarstellungen läuft besser. Ja. Dann stellen die fest, Variante B ist besser, dann nehmen die Variante B, verfeinern die wieder, machen da wieder A, B draus, präsentieren das wieder genügend Leuten, Traffic haben sie ja genug drauf, nehmen wieder das optimalere Modell und so verfeinern die das immer weiter. Jetzt gab es etliche Aussagen von Entwicklern, die für Android Apps entwickeln und die sagen, alleine durch dieses A/B-Testing haben sie also die Zahl der Downloads um 500% steigern können. Alleine dadurch,
dass man das
immer weiter optimiert. Mhm.
Ja, das bringt schon was, natürlich.
Und da habe ich mich dann so gefragt, wenn ich da irgendwie so auf so Webseiten unterwegs bin, weiß ich jetzt eigentlich gar nicht, ob ich da jetzt gerade die A- oder B-Seite sehe. Ne? Wobei es mir wurscht ist, aber allein um mal ein bisschen zu merken, man denkt immer, man ruft da irgendeine Webseite auf und sieht dann da das Zeug, was da im Hintergrund eigentlich abläuft und was die noch versuchen, alles zu tracken und herauszufinden. Also dieser Drang zur Optimierung da, ne? Und was die da auch immer noch an Optimierungspotenzial sehen. Ja, ist das Bild ein kleines bisschen größer oder kleiner? Wie mache ich die Schrift? Ist die Beschreibung lang genug oder ist sie zu kurz? Ich meine, du kannst dann mit allen möglichen arbeiten. Ne? Wie groß muss ich den Preis darstellen? Das testen die ständig im Hintergrund und optimieren das immer weiter. Interessant, fand ich. Apropos Läden aufmachen, darf man eigentlich noch Auktionshaus sagen, Online-Auktionshaus zu eBay?
Nein, sind sie eigentlich nicht mehr.
Genau.
Also die Masse des Umsatzes geht heute anscheinend schon über Direktverkauf und nicht mehr über Auktion. War ich auch erstaunt.
Also die machen jetzt ihren ersten Laden auf in Berlin. Der nennt sich Kaufraum. Und machen dort auch ihre ersten Gehversuche im stationären Bereich.
Interessant ist, es gab ja schon immer so Google Bring-In eBay Bring-In, die dann von halt nicht von eBay betrieben worden sind, sondern von irgendwelchen Leuten, wo man sein ganzes Gerümpel hinbringen konnte und die haben das dann verballert und man hat dann 30% abgegeben oder sowas. Fand ich auch einen interessanten Ansatz.
Christian, da zu diesem Konzept, dieses Kaufraum, da solltest du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, wenn du das weißt. Ich kenn's nämlich nicht.
Ach so.
Nee, ich kenn's nicht.
Du kennst es gar nicht?
Ich kann mir das nicht vorstellen, was da passiert.
Okay. Muss ich mal den Link schnell aufrufen. Ich habe es mir zwar durchgelesen. Also, gleichzeitig werden Pop-Up-Stores, wie man die ja auch durchaus nennt, auch immer häufiger von etablierten Marken genutzt, um Produkteinführungen oder saisonale Angebote öffentlichkeitswirksam zu inszenieren. Beide Motive gelten auch für eBay Kaufraum, den die E-Commerce-Plattform nun zusammen mit ihrer Payment-Tochter PayPal in Berlin eröffnet. Doch geht es dem Unternehmen noch um mehr. Mit ihrem bis Weihnachten geöffneten temporären Store, aha, schau an, da gibt es also eine bis Weihnachten, wollen eBay und PayPal verdeutlichen, welche Innovationen heute durch mobile Endgeräte im Handel möglich sind und wohin sich das Shopping in Zukunft weiterentwickeln wird. In den eBay Weihnachtsboutique wird eine Reihe ausgewählter Artikel von eBay-Händlern ausgestellt. Diese gibt es im Store allerdings nicht direkt zu kaufen. Stattdessen können die Artikel per QR-Code und der mobilen eBay-App nach Hause bestellt werden. Mhm. Nach dem gleichen Prinzip funktionieren die in eBay-Kaufraum ausgestellten Angebote der PayPal-Partner M-Store, M-Preis und Emmas Enkel. Mit dem QR-Shopping-App von PayPal können die gezeigten Produkte auf dem mobilen Endgerät bestellt und dann auch gleich bezahlt werden.
Also man kann sagen, wenn ich das richtig verstehe, das ist so das, was so unter dem Stichwort Showrooming derzeit diskutiert wird. Ne?
Richtig.
Ja, ja, Showrooming, also Showrooming, aber dann Showrooming beim mit Bestellung beim selben Anbieter. Weil bei Showrooming hast du das Problem, das ist eigentlich diese Problemgeschichte, ich schaue mir was irgendwo an und bestell's dann bei Amazon. Ich lasse mich irgendwo beraten und bestell's dann bei Amazon.
Ja, ja, das ist ja dieses
Showrooming.
Ja. Wird das so verstanden?
Ja, ja, das ist also eigentlich ist Showrooming ein eher negativ besetzter Begriff, nämlich genau für das.
Beratungsdiebstahl im Prinzip.
Genau. Ja,
du gehst rein, lässt dich beraten, nimmst einfach den Barcode auf von dem Produkt und bestellst es
und am nächsten Tag hast du es daheim. Und das ersetzt das ja eigentlich. Das heißt, du bist in
das einem Showroom. Das ist sozusagen Showrooming im positiven Sinne.
Legales so ganz
gewolltes,
offizielles Showrooming.
Weil Showroom ist ja eigentlich halt eben nur, sagen wir mal, klassischerweise eine Ausstellungsfläche, wo der Hersteller seine Produkte zeigt.
Genau.
Und so. Und so ähnlich ist es ja hier auch. Du hast ein Showroom, wo die Produkte gezeigt werden und kannst dann halt eben auch direkt bestellen.
Ja.
So diese.
Genau, das erspart eigentlich das Tütentragen nach dem Einkaufen.
Ja. So, und dann haben sie in diesem Kaufraum, haben sie dann auch noch ein Wohnzimmer eingerichtet, so ein Wohnzimmer-Szenario mit Smart TV und so weiter. Und auch da testen sie im Prinzip die Möglichkeit, Ware bei eBay einzukaufen, dann über Smart TVs und ähnliche andere Dinge. Also ich denke, die versuchen dort einfach mal neue Technologien auszuprobieren.
Ja.
Arbeiten damit verschiedenen Scanner-Modellen und mal zu sehen, wie diese Vertriebskanäle da halt funktionieren. Mhm, also es gibt einen relativ langen Beitrag zu dem ganzen Konzept, den haben wir dann natürlich auch in den Shownotes drin, da kann man dann noch ein bisschen weiter einsteigen dazu. Mhm. 20 Jahre VUD, ein kurzer Veranstaltungsbericht vom Andreas.
Von mir her, weil ich dort gewesen bin. Die VUD gibt es 20 Jahre VUD. Abgekürzt vertriebsunterstützende Dienste.
Das klingt wirklich nach 20 Jahre her.
Ja, ja, das ist 20 Jahre her. Der Sigi Pfeffer hatte das zuerst mit einem Bekannten zusammen gemacht. Klaus Schmidt, wenn ich mich richtig an den Namen erinnere. Und der hatte auf seiner kurzen Ansprache gesagt, also wäre schon toll, dass weder sich der Firmenname noch das Logo geändert hätte in den 20 Jahren.
Mhm.
Wohl aber die Firma. Sigi Pfeffer ist ja relativ bekannt, war früher bei Elektronik 2000 Geschäftsführer. Es war ein Distributor und davor bei Digital, also bei DEC. Kommt eigentlich vom Rektshopping und bietet mittlerweile auch Vertriebsunterstützung an. Interessant auf der Veranstaltung war, es war wirklich das Who is Who der Branche da. Es waren ein paar von den Altvorderen vom Mediamarkt da. Es war wirklich viel Prominenz da. Es war Distribution, vor allem Ingram mit der Geschäftsleitung da, war eine sehr interessante Veranstaltung. Ganz besonders genossen habe ich, dass ich endlich mal Dieter Kondek, den C2000 Gründer, nach vielen Jahren wieder getroffen habe. Der ist ja nach Florida ausgewandert.
Ja.
Macht jetzt aber für einen Storage-Hersteller, baut die europäische Niederlassung auf und ist relativ häufig wieder in Deutschland, hat er erzählt.
Mhm.
War eine wirklich tolle Veranstaltung mit sehr großartigem Rotwein, das ist der Sigi ja für bekannt. Und da muss man wirklich sagen, Sigi, herzlichen
Glückwunsch,
du hast eine tolle Firma hingestellt. Konnte man Facebook entnehmen. Du hast eine tolle Firma hingestellt, also es kann sich echt sehen lassen.
Mhm.
Wirklich toll. Und den Sigi Pfeffer schicke ich auch ganz kurz noch hinterher. Kenne ich schon relativ lang. Wir haben im ersten oder zweiten Jahr CRN, also 95 oder 96, einen Roundtable gehabt, einen Experten-Roundtable zum Thema Retail und da zum Thema Consumer-Elektronik und IT wachsen zusammen. Wo? Auf der IFA. Auf der IFA. Und da war der Sigi Pfeffer auch da. Der hat ja damals Retail Rec-Shopping gemacht. Da war dort von Max Rotron die Doris Albez und ach, das war eine sehr illustre Runde. Und seitdem kennen wir uns und sind permanent im Kontakt und treffen uns häufig. Und das war eine sehr schöne Veranstaltung, muss man sagen.
Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich zum 20-Jährigen. Ich meine, ist ja schon einiges in dieser Branche.
In der Branche, ne? Ja, Wahnsinn. Das
muss man schon ganz klar sehen. Mhm. Wer sich für das Thema Retouren interessiert im Onlinehandel, da hat das Manager-Magazin einen sehr interessanten Beitrag dazu mal geliefert und dort mal ein bisschen einen Einblick gestattet, wie es da sozusagen so zugeht. In Deutschland haben wir ja die Situation, es gibt ja dieses Fernabsatzgesetz, das heißt, jegliche Ware, die du online einkaufst, hast du ja 14 Tage Rückgaberecht und in der Tat wurden jetzt mal größere Studien gemacht und Zahlen zusammengetragen, wie denn da sich das mit den Retouren so verhält. Und wenn man diesem Artikel so Glauben schenken darf, ist es schon in der Tat so, dass gerne mal das Taufkleid dann im Internet bestellt wird und nach der Taufe zurückgeschickt wird, die Abendkleider mal eben bestellt werden,
angezogen
auf den Ball und dann sogar ungewaschen wieder zurückgeschickt werden. Dass wenn große Fußballereignisse sind, plötzlich sehr viele Beamer bestellt werden und Großfernseher, die nach der Beendigung der Veranstaltung alle wieder ihren Weg zurückfinden.
Ja.
Und das ist natürlich schon eine große finanzielle Belastung auch für die Händler, die das zwar teilweise ein Stück weit mit eingepreist haben, aber trotzdem ist das natürlich schon ein Posten, den man auch ein Stück weit mit kalkulieren muss. Also die Retouren sind da schon relativ hoch teilweise. Ja, und da gibt es jetzt eben eine Studie dazu und die ganzen Details. Ich werde das auch mal mit verlinken. Die Studie hat jedenfalls herausgefunden, dass für kleinere Versender so ein Handling mit allem drum und dran, auspacken, wieder neu verpacken und so weiter, dass das bis zu 17 Euro kostet pro Paket.
Pro Sendung.
Mhm. Pro Sendung sozusagen. Das sind schon ganz schöne Kosten. Es gibt aber Unternehmen wie Zalando oder Amazon, die das natürlich sehr professionell machen, wie auch immer. Da kostet das zwischen 2 und 3 Euro. Aber die kriegen das auch zu spüren, denke ich.
Dazu habe ich noch diversen Input, ja.
Ach so, hast du? Zu Amazon?
Zu Amazon nicht, aber Zalando? Zu Zalando habe ich.
Warte noch kurz zu Amazon. Warte,
sag mal Amazon.
Zu Amazon nur noch, heute kam ja gestern die Meldung raus, dass die ja, was das Thema Versandkostenfreiheit anbelangt, ja jetzt auch einen Schritt rückwärts machen.
Aha.
Das war ja ganz interessant, denen wird das Thema offensichtlich viel zu teuer mittlerweile. Die führen jetzt sogenannte Amazon Plus Artikel ein, es ist echt geschicktes Marketing, was sie da machen. Das sind Artikel, die, glaube ich, unter der Grenze von 5 Euro liegen oder so ähnlich, die werden selbst einem Prime-Kunden, der eigentlich das Anrecht hat oder dafür bezahlt hat, dass er alles kostenfrei zugeschickt bekommt, bekommt er auch nicht mehr zugeschickt. Erst dann, wenn du den Warenwert von diesen 20 Euro überschritten hast.
Mhm.
Also
ja,
das ist auch da sind die offensichtlich so im Handlungszwang jetzt mittlerweile, dass sie da halt nichts mehr machen können. Es gibt offensichtlich eine große Zahl von Leuten, die halt einfach mal schnell neues Nähgarn bestellen für 1,98 und sich das per Amazon halt ins Haus schicken lassen.
Naja, klar. Deswegen bietet man es ja an.
Ja.
Eigentlich.
Ja.
Ich habe ganz kurz 3 Anmerkungen dazu. Mhm. Erstens, das Phänomen ist in USA gang und gäbe und zwar im normalen Retail. Also diese Geschichten habe ich gehört vor bestimmt 12, 15 Jahren von total genervten amerikanischen Vice-Presidents, die gesagt haben, also das Retail-Geschäft in USA ist richtig bitter, weil die Retailer nehmen alles zurück, hauen es in den Karton, schicken uns zurück, wirklich Kraut und Rüben und du kannst die Ware nachher wegschmeißen. Das
ist eigentlich
unbrauchbar. Absolut Kraut. Und die haben gesagt, es geht auch so, dass wenn eine Flut angesagt ist, kaufen die Leute Batterien wie verrückt, dann hauen sie die Batterien wieder zurück und diese Kleidergeschichte.
Also aber nur deswegen, weil ja der amerikanische Retail
so kulant
ist
und
das als Wettbewerbsinstrument oder Marketinginstrument oder Werbeinstrument nutzt.
Seit Walmart, seit Walmart hergegangen ist und gesagt hat, der Kunde hat immer recht und wir fragen überhaupt nichts, wir nehmen alles zurück.
Mhm.
Also in USA gang und gäbe, hier neu, aber es bietet sich beim Fernabsatzgesetz auch an.
Mhm.
Anmerkung 2, Zalando, das sind die mit den Schuhen, gell?
Ja.
So, Schuhe sind natürlich so eine Sache, weil Schuhe müssen ja passen. Das heißt, man probiert sie an, genau wie bei Kleidung. Was machen die Leute? Die Leute bestellen sich 3, 4, 5 Paar Schuhe, brauchen eins, suchen sich's dann aus und schicken den Rest wieder zurück. Ja. Was ja auch völlig klar ist, und Zalando hat Werbung damit gemacht.
Schrei vor Glück oder schick's zurück.
Genau. Ja. Ganz
und,
genau.
Und verlängert.
Wobei
über, den auf 90 oder Tage.
Oder zurück, ne? Haben sie jetzt nicht mehr.
Und das,
90
und das,
Tage lang kannst du es zurückschicken.
Genau. Und das Schicks zurück ist ihnen fies auf die Füße gefallen,
ja.
Weil die wurden von den Retouren absolut erschlagen.
Und über 60% habe ich
richtig,
mal gehört.
Richtig, und sind dann dazu übergegangen, den Menschen das zu untersagen. Das heißt, du wurdest für Retouren bestraft, die du aber angeschoben hast und wo die Zalandos sich ja auch vom stationären Handel abheben wollten, indem sie gesagt haben, du kannst die Schuhe bei uns auch anprobieren. Mhm. Das heißt, man macht da eine Rolle rückwärts und sagt, oh, leider verkalkuliert, und haben sich bitterböse Kundenkritiken zugezogen.
Damian,
das ist Baumkuchen und er stellt ihn in meine Nähe. Gut, dass Christian gerade den letzten Dominostein
ist. Die Packung habe ich schon
Platz
geschafft.
Für einen Baumkuchen. Hm. Also Zalando ist das wirklich richtig fies auf die Füße gefallen und Zalando ist da nicht der Einzige. Und Punkt 3, wo es diese massiven Remissionen auch gibt und schon seit wirklich vielen Jahren, was für die Anbieter erheblich belastend ist, ist beim, wer ist das, Fernsehshopping, hier Home Shopping Europe und bei diesem Homeshopping, mhm, ist es so, dass man eine Retourenquote hat von 30-50%, weil die Leute anscheinend nächtens im Kaufrausch oder im richtigen Rausch bestellen wie die ganz Großen und dann wirklich Massen retournieren. Also das ist eine Geschichte, wo sich die Hersteller auch sehr schwer tun, da die Kalkulation vernünftig zu machen, weil du in der Regel sehr, sehr viel zurückbekommst und das nicht unbedingt im besten Zustand.
Ja.
Das heißt, dieses Retourenphänomen ist in Deutschland auch nicht ganz neu. In den USA ist es natürlich eminent, aber natürlich spielt das da eine Rolle. Und mein Gott, wenn ich mir Schuhe kaufe, dann ich will die auch anprobieren.
Klar.
Na klar, und wenn dann jemand sagt, hey, du musst nicht in den Laden gehen, kannst du bei mir alles haben, schön zu Hause, dann würde ich auch sagen, hey, dann möchte ich das auch haben und dann möchte ich dafür nicht bestraft werden. Ansonsten kann sich der gehackt legen, dann passt halt das Geschäftsmodell nicht. Dann sind Schuhe halt ein Ding, was man vernünftig tatsächlich nur stationär abbilden kann. Oder diese Kleinstartikel. Es gab eine sehr schöne Kalkulation im Zuge dieser Dotcom-Blase, die es gegeben hat, vor 12 Jahren oder sowas.
Ja,
da gab es ja so viel Versender von Tierfutter und sowas. Und dann gab es, als das am Platzen war, gab es dann so Rechnungen, es gibt bestimmte Artikel, da ist der Versand teurer als der Artikel selbst. Mhm. Und das ist dann nicht abbildbar. Mhm. Und bei so Kleinteilen muss man es gar nicht zurückschicken, da ist das schon so nicht abbildbar. Und ich habe neulich auch das Beispiel gehört von bestimmten Cloud-Services, wo es dann um Mikropayment geht und also die ganz billig sind, wo es noch nicht mal rentabel ist, eine Rechnung zu schicken. Mhm. Und dann musst du natürlich überlegen, was treibe ich hier eigentlich? Mhm. Wo ist denn das Geschäftsmodell, wenn es schon noch nicht mal die Rechnungsstellung mehr deckt?
Ja. Also das hat natürlich
absolut.
Gerade Zalando und solche Unternehmen, die haben halt schon eine enorm disruptive Wirkung auf den Handel. Ne?
Ja, selbstverständlich.
Da wird ja so viel Geld reingepumpt, da stehen ja Venture Capitalisten dahinter, die Millionen jedes Quartal dort reinpumpen, damit die weitermachen können. Die gehen ja im Umsatz ziemlich ab, die Zalando.
Ja.
Allerdings auch, was die roten Zahlen anbelangt. Ne?
Ja.
Das ist vollkommen klar.
Es muss
aber
ja
trotzdem
die Relation.
Wird da so viel Geld reingepulvert, weil man halt sagt, das ist die Zukunft des Einkaufens.
Ich weiß aber nicht, ob
es stimmt. Muss ja nur lange genug machen, dann irgendwann sind die ganzen Schuhläden platt.
Also ich weiß nicht, ob es stimmt und wie lang es anhält. Die klassischen Katalogversender haben das ja auch gemacht. Und da konntest du ja auch immer eine ganze Auswahl an Zeug bestellen und hast es anschließend wieder zurückgeschickt.
Ja.
Und da habe ich dieses massive, ihr dürft das nicht zurückschicken oder man wird dafür bestraft, nie gehört. Meine Großmutter hat das ausführlich gemacht.
Früher hast du es dir aber, denke ich, schon eher überlegt, weil du schlicht und einfach wieder Paket Porto zahlen musstest.
Da musst du
heute wird es dir so leicht gemacht. Du kriegst dieses Paket, da liegt der Retourenaufkleber bereits drin. Du machst dein Kreuz, den passt nicht, tust es wieder zusammen, klebst es zu und schickst es wieder. Wenn du heute mal in die Post gehst oder zur Post gehst und ein Paket abgibst, jeder Zweite hat irgendein Zalando-Paket in der Hand. Mhm. Also das siehst du überall.
Also ich kann mir nicht vorstellen,
oder Amazon,
dass das Modell in jedem einzelnen Bereich greifen soll. Ich kann es mir nicht vorstellen.
In jedem einzelnen Bereich nicht, aber...
Und auch nicht in jedem einzelnen Bereich, in dem man es vorstellt. Und das erinnert mich gerade die Zalando-Geschichte so ein bisschen an die, wie heißt denn diese Plattform, die Gutscheine?
Groupon?
Wo man ja auch auf diese Gutscheingeschichte geht, auf die Gutscheinnummer geht und langsam hat sich's abgenutzt und die Gutscheingeschichte ebbt ab. Entweder haben die Leute keinen Bock mehr, irgendwas Eingeschränktes dann im Gutschein zu erwerben, oder die Anbieter haben keine Lust, ewig ihr Geld nicht zu bekommen, was ja bei Groupon auch irgendwie eine schlimme Geschichte ist, die den Cashflow optimieren bis zum geht nicht mehr. Und die jetzt anfangen, Faro zu verkaufen. Also diese Shopping-Modelle, die es da gibt, ich glaube ja, dass sich das alles verändert. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich in eine Richtung verändert, wie eBay mit diesen Shops ausprobiert. Das kann ich mir gut vorstellen.
Ich denke, es wird eher in die andere.
Aber ob das in so eine Zalando, wir bestellen doch alles online und doch nur noch online und ich weiß nicht.
Doch.
Für viele Artikel glaube ich es nicht. Für etliches glaube ich es, aber für vieles glaube ich es nicht.
Doch, und zwar wird das den Durchbruch dann haben, und da wird auch sehr eifrig dran geforscht, an dem Thema, du lässt dich einmal vermessen.
Also ach so,
du
wirst einmal komplett gescannt. Das würde vieles ändern.
Ja, deine Schuhgröße, deine Kleidergröße, dein Hüftumfang, dein Taillenumfang, dein Brustumfang, alles ist bekannt. Du bist voll erfasst und dann gehst du auf die Einkaufsplattform drauf, die haben dein Profil und die wissen, was dir passt.
Und dann ist es Zufall, wenn es nicht passt.
Da war es wirklich Zufall, wenn es dir nicht, da passt es nur nicht oder willst es nur nicht haben, weil die Farbe nicht stimmt oder das Material nicht in Ordnung ist. Aber du könntest dadurch alleine schon die Retourenquote extrem runterbringen.
Ja, das denke ich.
So, und das jetzt kombiniert mit diesen ganzen Unternehmen, die das ja als Dienstleistung anbieten, Outfittery und ähnliche, die dich ja ausstatten. Also die bieten ja mittlerweile auch den Service an, dass die Stilberatung sozusagen machen. Ja? Dass die sagen, was trägst du denn eigentlich üblicherweise? Bist du so ein Jeansträger-Typ oder hast du eher gerne so eine klassische Baumwollhose? Trägst du lieber Hemden, Sweatshirts? Keine Ahnung. Und sich dann da so langsam vorarbeiten und das auch immer weiter optimieren, die dich dann auch anrufen, die erstmal ein Sortiment zur Verfügung stehen. Ich glaube schon, dass das eine Art von Einkaufen ist, die völlig normal ist. Ja, also ich denke schon, für die nächste Generation ist das so selbstverständlich. Wir haben da teilweise, ich will es nicht sagen, Hemmung, hier online einzukaufen, ja. Aber alleine die Vorstellung, dass ich mir Zeug zuschicken lasse, schon wohl wissend darum, dass ich 3/4 davon wieder zurückschicken werde, da habe ich innerlich irgendwie so.
Also mich regt das auf.
Ja, und es gibt aber vermutlich
die. Ich habe da keine Lust zu.
Ja, aber ich denke, die nächste und übernächste Generation, für die ist das einfach völlig normal.
Du, schon 4 Jahre jünger als ich, stimmt das? Michael Frey, mein Partner bei der Freiraum, hat da überhaupt keine Hemmung. Also der ist ein Hin- und Zurückschicker vor dem Herrn, ist unglaublich.
Ja.
Der ist da wirklich komplett anders drauf.
Ja.
Wusste gar nicht, dass Generationen so kurz sind. Ja, aber meist so ist es.
Ja, sehr gut.
Aber es ist schon wirklich interessant. Bloß das auf Biegen und Brechen mit einem merkwürdigen Geschäftsmodell und mit Versprechungen, bei uns ist alles günstiger und du sparst dir alles, ist trotzdem.
Ja, der dicke
Hammer kommt anschließend. Ich meine, was ist das denn für ein Scheiß?
Ja, ich glaube, man versucht sich da halt jetzt auch gleich mal zu positionieren.
Du kannst es nur verbrennen auf die Art und Weise.
Naja, ich meine.
Entweder das Geld oder deinen Namen.
Ja, das ist schon richtig, aber ich meine, Amazon ist lange Zeit auch belächelt worden, ja, hat man gesagt, wie, die verschicken Bücher? Habt ihr einen Knall oder was? Also was soll denn das jetzt? Was ist denn das für eine tolle Geschäftsidee? Bücher im Internet einkaufen, da gibt man doch gefälligst einen Buchladen. So ein Buch will man doch in die Hand nehmen, da will man doch mal durchblättern. Echt? Und so weiter.
Ah,
und
so war ich noch nie.
Das waren die ganzen Argumente, die damals.
Ich gehe auch gerne in den Buchladen, aber es kommt halt immer drauf an.
So, und heute ist es selbstverständlich, dass du solche Sachen oder DVDs und solche Sachen bei Amazon bestellst. Also da kommst du dir schon komisch. Ich weiß nicht, ich kenne ja nicht mal mehr eine Videothek oder einen DVD-Laden, wo ich das kaufen könnte. Ja, wahrscheinlich.
Mediamarkt
oder sowas wahrscheinlich noch, ja.
Zu Preisen,
wenn sie es gerade da haben. Ja, wenn sie es gerade da haben, genau. Also das Angebot ist ja viel breiter. Also, man schimpft da immer drauf. Oder was heißt schimpft? Man kritisiert es immer. Aber ich denke schon, dass sich so bestimmte Sachen durchsetzen werden. Und das ist halt gerade im Moment eine Phase, wo viel rumexperimentiert wird. Da wird viel Geld verbrannt. Keine Frage. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein Unternehmen wie Neckermann, Quelle und Otto, wie sie damals hießen, als die sich überlegt haben, solche Kataloge rauszuschicken, was die ein Vermögen gekostet haben muss, war ja alles vierfarbig. Da waren ja lauter Models drin im Prinzip, ja. Da war jedes Drum, war da einzeln abfotografiert, vertextet, zusammengestellt,
mit Artikelnummern, mit Rückständen.
Ich weiß nicht, was diese Kataloge für Auflage hatten, aber das war sicherlich in mehrere Millionen Höhe.
Und allein die völlige Papierverarbeitung der Bestellung von der Post.
Ja. Hast du da irgendwie so 3 Kilo Auftragserfassung
und das ja
3 Kilo Katalog dann bei dir zu Hause gehabt? Da hättest du doch in der Anfangszeit hat doch da bestimmt auch jeder gesagt, die haben sie doch nicht mehr.
Ja, denke ich
wie
auch.
Wie soll so ein Geschäftsmodell überhaupt funktionieren?
Denke ich auch.
Das hat sich aber durchgesetzt.
Es hat funktioniert und gut, der Einzige, der den Schwung ins Online ja mitgekriegt hat, richtig gut, ist Otto.
Ist Otto, ja. Ja, ist der Einzige.
Haben die wirklich gut gemacht, war wirklich der Einzige.
So is it.
Yes, yes, yes.
Yes, yes,
aber
yes.
So verändert sich die Welt. Das ist nicht zu fassen.
Auf nach Japan. Was gibt's da Neues aus Japan? Sharp, haben wir ja vorhin kurz angesprochen. Da ist ja der Lutz Hertke hingegangen.
Und hoffentlich ist er da mal in Sicherheit.
Wollen wir gerade sagen. Also dem Unternehmen Sharp geht's nach wie vor überhaupt nicht gut. Sie haben jetzt einen Teil ihrer Fabriken und sonstigen Immobilien verkauft und da mal so knapp 500 Millionen eingenommen, um mal wieder ein bisschen liquide zu sein. Und es gibt halt verstärkt Gerüchte, welche Unternehmen dort alle einsteigen sollen. Also Dell ist derzeit mal wieder aktuell im Gespräch. Intel ist ja schon längere Zeit im Gespräch. Qualcomm steigt definitiv ein, also dem ist so.
Foxconn ist eingestiegen
und es wird ja
schön nachlesen.
Nach wie vor auch gemunkelt, dass Apple ja auch etliche Aktien in dem Unternehmen sozusagen hat. Da gab es ja irgendwie auch mal eine Zahlung über 400 Millionen Dollar, die in einer
Wo keiner wusste, wofür sie sind.
Wo keiner weiß, für was die denn genau aufgewendet wurden. Und da wird ja auch vermutet, dass die zu Sharp rübergegangen sind. Panasonic, auch dort keine Besserung. Die sind gerade im Überlegen, das Digitalkamerageschäft, das dort unter der Marke Sanyo läuft, zu verkaufen. Sanyo haben sie damals 2008 im Übrigen gekauft. Und geht hier aber nur um das Digitalkamerageschäft und sonst nichts weiter. Und die bringen zurzeit auch jede Menge Immobilien unter den Hammer und versuchen dort wieder ein bisschen an Geld zu kommen. Nokia macht das ja auch, ne? Die haben ja auch ihre ganze
Die Firmenzentrale
verkauft
Sale und Leaseback.
Und leasen die jetzt zurück, ne?
Genau.
Da verschaffst du dir doch im Prinzip auch nur erstmal Liquidität.
Ja, sicher.
Also wirtschaftlich gesehen, auf langere Frist zahlst du doch drauf, ne?
Kommt auf die Verträge an, aber es ist jetzt nicht ein total ungewöhnliches Verfahren. Also das gibt's ja durchaus. Mhm. Ich meine, es gibt's auch sogar im kleinen Rahmen, gibt's das bei Autos. Sagen wir mal, du wechselst die Firma, willst dein Auto mitnehmen. Mhm. Ja, dann suchst du dir eine Leasingfirma, da verkaufst du das Auto und dann liest du das Auto zurück. Also Sale and Leaseback ist eigentlich kein ungewöhnliches Verfahren. Aber es ist natürlich jetzt auch eben bei Panasonic oder aber auch im Fall von Nokia ist natürlich eine Größenordnung schon erheblich. Also das verschafft dem Unternehmen oder den Unternehmen zunächst einmal wirklich wieder Luft und Liquidität.
Also ich denke, du machst sowas ja eigentlich nur, wenn du wirklich sehr unter Druck bist und sagen wir mal eine möglich drohende Insolvenz vermeiden willst und halt liquide Mittel brauchst und zwar möglichst schnell.
Ja, also Liquidität ist natürlich das A und O, klar, und wenn es da an der Liquidität fehlt, dann, ich meine, freiwillig machst du es nicht, wenn keine Not herrscht, dann
das meinte ich,
ist ganz klar. Aber das Nokia,
das gibt schon so Outsourcing-Geschichten, wo man es dann macht, um irgendwas zu optimieren.
Oder es gibt vielleicht auch irgendwelche bestimmten Finanzmodelle, die abhängig davon sind, wie sind gerade die Kreditzinsen, die du, oder die Zinsen insgesamt, die du bekommst, vielleicht kannst du das Objekt prima verkaufen und günstig zurückleasen und das Geld legst du dann gewinnbringend an.
Haben, ja.
Ich weiß es nicht. Ne?
Müssen wir die Kontrolle fragen, die wissen es ja immer.
Lass uns doch mal bei Nokia anrufen, was wir jetzt.
Weshalb die ihren Laden da weitergetickert haben.
Ja, okay. Ruf ich glaub, mal bei mit denen, deinem BlackBerry bei Nokia an.
Ich glaube, bei denen war das wirklich.
Ich glaube, durchkommen täte ich schon, wenn ich die Nummer hätte. Wem darf ich hier ein Stück von diesem Baum gucken?
Oh, mir gerne.
Christian, du bist, stehst jetzt hier auf Baumkuchen, ne? Du
Recht nicht.
Nee. Ich werde mir so einen Lebkuchen nicht nochmal genehmigen.
Und der Andreas, der steht ja mehr auf Raumkuchen. Spaß muss sein.
Ach, schau an, das sind schokoliert mit Zucker und Natur. Sehr gut. 75 Jahre Lebkuchenbäckerei Düll aus Nürnberg. In der Mathildenstraße 28. Mhm. Gut. So. Dann kommen wir zum Smartphone- und Tablet-Markt. Was haben wir denn da alles reingeschrieben? Mhm. Rem fliegt aus dem Nestec. Damian.
Ja gut, das macht ja nichts. Die Metro ist auch aus dem DAX geflogen. Die Firma gibt es nach wie vor. Ja. Und die wird auch wieder zurückkommen. Also da muss man sich jetzt keine großen Gedanken drüber machen. Was ich aber hier vermisse, ist eine ganz wichtige Meldung. Nämlich, dass Nokia Anfang nächsten Jahres, also in den ersten Monaten, im ersten Quartal, angeblich ein Tablet-PC bringen wird.
Habe ich gehört.
Ja, ich habe es auch gehört.
Ja, das ist so eine interessante Meldung, ne? Also die hatten das schon mal vorgehabt und haben es dann nach meinen Informationen wieder zurückgezogen, weil Microsoft mit dem Surface gekommen ist. Und jetzt wollen sie aber doch einen 10 Zoll Tablet.
Können wir uns nicht darauf einigen, dass wir sagen, Nokia bringt wie 100 andere Anbieter in diesem Markt ein Windows 8 Tablet auf den Markt? Also ich sehe da, was ist das Besondere daran, wenn Nokia das macht?
Ne, dass Nokia es macht. Ich meine, wenn Mercedes ein neues Modell rausbringt, dann spricht man auch darüber.
Ja, ja, natürlich.
Auch wenn andere vollkommen Hersteller klar. auch Autos auf den Markt bringen.
Vollkommen klar. Ich denke halt nur so, jetzt in diesem Markt hat man halt eher, und denke auch ein Großteil der Kunden, eher die IT-Marken sozusagen im Auge. Ja, also eine Acer, eine Asus, eine als Tablet-Hersteller. Nokia?
Ich weiß nicht, ich glaube, als Tablet-Hersteller hat man zwei Tablet-Hersteller im Kopf und dann kommt lange gar nichts.
Zwei?
Ja.
Google und Apple.
Nee, Samsung.
Samsung und Apple.
Samsung.
Also ja, damit
mir ist
natürlich,
Google eingefallen.
Natürlich damit irgendwie auch Google.
Wieso natürlich auch?
Das ist eine Verwirrung. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall hat man zwei so vorne im Kopf und dann kommt ja lange erstmal gar nichts. Und also ich finde das schon okay, wenn Nokia tatsächlich zur alten Stärke und Designlinie und wieder zurückfindet. Gut, dass wir keinen Videocast machen. Meine Herren, ich war jetzt völlig sprachlos. Und ich werde die Szene nicht beschreiben.
Ist nichts passiert.
Und es ist nichts passiert.
Nein, ich esse nur einen Lebkuchen.
Also ich finde das schon spannend, zumal ich von den Designs die neuen Nokia-Handys wirklich auch klasse finde. Also die haben schon so einen Wow-Effekt. Und wenn man versteht, das wiederum auf die auf ein Tablet umzusetzen, dann hat das, glaube ich, recht gute Chancen.
Also unbestritten, Nokia macht gute Hardware. Also das ist ein Thema, was die wirklich gut beherrscht. Ja, und jetzt
zusammen mit Microsoft.
Und auch das Design. Gut, und
Microsoft macht die Software dazu.
Ist halt, ich weiß nicht, ob das geeignete Betriebssystem dafür ist, aber gut, andere Diskussion. Nokia hat ja schon mal Tablets gehabt früher. Die waren ja die ersten, die haben ein Tablet eigentlich erfunden.
Tatsächlich?
Ja, also ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieses Gerät hieß, aber der war damals gedacht, damit du eben im Internet surfen kannst und einen größeren Bildschirm hast. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie das genau hieß. Das ist damals eingestellt worden, das Produkt, aber die hätten da mal weitermachen sollen. Also, das war ziemlich schick, das Teil. Kann man nicht anders sagen. Also diese Lebkuchen schmecken ja heftig hier.
Heftig gut oder heftig kalorienreich?
Sehr stark gewürzt.
Aha.
Sehr stark gewürzt. Aber vielleicht gehört es auch so, man kennt ja immer nur dieses Supermarktzeug, ne? Da weißt du eigentlich auch nicht, ob das wirklich Lebkuchen sind. Vielleicht muss der Lebkuchen ja so schmecken.
Die sind im 3D, ja? Im 3D-Drucker produziert. Ein festes Material mit Wasser durchsetzt.
In Palo Alto tut sich auch einiges und weil wir gerade über Samsung gesprochen haben, fand ich auch eine sehr interessante Meldung. Palo Alto Cupertino, wir denken an ein Unternehmen, nämlich Apple. Und Samsung betritt jetzt sozusagen deren Terrain. Also die werden dort direkt vor Ort eine Firma hochziehen oder werden sich dort ansiedeln sozusagen, ein Innovation Center dort aufmachen. Und da fragt man sich natürlich, was macht denn der Koreaner denn da drüben eigentlich? Und ich kann das nicht anders interpretieren, als Apple sozusagen mal ein Stückchen vor die Haustür zu kacken, um es mal einfach so zu sagen.
Ah, sind wir wieder bei der deutlichen Sprache.
Nein, wir müssen echt mal ein Video machen.
Und es ist nichts passiert.
Andreas hätte jetzt beinahe die komplette Klopmate, die in seinem Mund ist, über uns alle hinweg. Das war aber nah dran, ne?
Durch mein Esszimmer verteilt, ja, allerdings. Oh, das war nah dran, ja, das muss ich sagen.
Ja, aber so interpretiere ich das. Also ich meine, warum lässt sich Samsung denn ausgerechnet dort nieder, ne? Ich meine, mal davon abgesehen, dass die USA groß ist, wenn sie da noch irgendwie meinen, vor Ort ein Innovation Center bauen zu müssen, aber sie machen es halt genau
dort. Ich finde das total gut.
Ja, ich denke schon, dass man damit einfach ein Stück weit Stärke demonstrieren will. Ne?
Und die wollen Apple zeigen, wer hier den längeren hat.
Ja, genau.
Um das mal so rum auszudrücken.
Genau.
Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
Das nächste Mal sprechen wir vielleicht über ein Thema, was ich auch sehr interessant fand. Die Überschrift lautet, Apple is quietly working to destroy the iPhone. Das hört sich nach einer sehr interessanten Überschrift an. Und in der Tat ist das auch ein interessantes Thema, weil man mal ein bisschen Einblick da zu einem Thema bekommt, das ich vorhin schon ein bisschen angesprochen habe, nämlich Disruption. Also wie schaffe ich es denn auch als Unternehmen, mich weiterzuentwickeln? Was gibt es denn da für Methoden und Möglichkeiten? Und eine der Möglichkeiten ist das sogenannte Disruption. Also da steckt ein Stück weit das Thema dahinter, dass man Dinge neu schöpfen kann. Davor muss man sie aber erstmal zerstören. Mhm. Und da hat ein Autor mal sicherlich nicht ganz unabsichtlich Apple mal herangezogen und mal geschaut, wie gehen denn die mit dem Thema um. Und da wird einmal relativ schnell klar, dass die dieses Thema Disruption ganz effektiv ausnutzen im eigenen Unternehmen und ihre eigenen Produkte immer wieder abschießen sozusagen. Und zwar mit Absicht, aber da können wir vielleicht das nächste Mal ein bisschen länger drüber sprechen. Ja. Wenn wir es nachher vielleicht noch kurz ansprechen beim Jahresrückblick, aber hier ist es schon genannt, wenn es darum geht, was ist mit das größte Business-Desaster in 2012 gewesen, da wird immer wieder ein Name genannt, HTC. Haben wir das letzte Mal, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Mhm. Also irgendwie habe ich da noch wenig Hoffnung, was das
HTC Unternehmen anbelangt. HTC ist so in der Versenkung verschwunden, Wahnsinn.
Hört man auch nichts mehr. Ne?
Also neulich sah man an den Bushaltestellen wieder die Werbung für Windows 8 auf dem HTC-Gerät. War es auf dem HTC? Ja, HTC. Auf dem HTC-Gerät. Das war die zweite Windows 8-Werbung, die an Plakaten lief.
Gut, die Werbung hat sich ja Microsoft bezahlt.
Aber man sah zumindest HTC, was man ja vorher nicht getan hat.
Das ist richtig.
Also wenn HTC, das ist aber eine andere Diskussion.
Das stimmt. Kommen wir zu den Systemhäusern. Da ich den Mund jetzt so voll habe.
Jetzt sag mal, wir sind heute total schnell, wenn ich das mal passieren lasse. Wahnsinn.
Ja, Damian, übernimmt mal bitte die Systemhäuser kurz.
Also da haben wir wieder ein paar Übernahmen. Also zum einen Raber und Merker, Traditionsunternehmen im Systemhaus.
Da war ich ja wirklich platt.
Du auch?
Ja. Da war ich total.
Hat mich auch überrascht, muss ich sagen, dass die von Konica Minolta sind die übernommen worden. Mhm. Und ich meine, von Seiten der klassischen Kopiererhersteller eine gängige Strategie, Systemhäuser oder Vertriebspartner zu übernehmen.
Machen sie gerne.
Das machen die ja alle, aber das Raber und Merker da jetzt sozusagen unter die Fittiche eines Herstellers schlüpft, hat mich wirklich überrascht. Überrascht hätte mich, dass Raber und Merker sich verkauft hätte. Also das war schon immer mal so im Gespräch. Mhm. Natürlich ist da in dem Zusammenhang auch ein Name Bechtle mal gefallen als Käufer. Aber dass die jetzt beim Hersteller einen Unterschlupf suchen, finde ich schon eine interessante Geschichte.
Kann es sein, dass Raber und Merker auch so ein Systemhaus ist, von dem man sagen könnte, sie sind, um gekauft zu werden, eigentlich zu groß, um zu sterben, auch sozusagen. Also die haben so eine Unternehmensgröße.
Aber noch nicht groß genug, ums.
Also das Wort sterben würde ich jetzt im Zusammenhang mit Rabe und Merkur eigentlich.
Nee, habe ich gar nicht gesagt.
Also doch, du hast sterben gesprochen. Hab ich gesagt, zu groß zu sterben.
Nee, zu groß, um übernommen zu werden. Also dass ich. Verstehst du, was ich meine?
Nee. Sie sind ja übernommen worden.
Jetzt ja. Aber eben nicht für
doch ein anderes System. Ach so, du meinst durch ein anderes System aus, dass sie dann zu teuer, schon zu teuer waren. Ja. Boah, das weiß ich jetzt nicht. Also, okay. Keine Ahnung. Aber die interessantere Meldung, die kam eigentlich auch noch von gestern. Die kam gestern. Steht hier unter Systemhäuser, ist vielleicht nicht hundertprozentig korrekt einsortiert. Aber Freenet kauft Gravis.
Ja, da war ich ja genauso von Socken.
Das fand ich jetzt interessant. Warum warst du von Socken, Andreas?
Hätte ich nicht mitgerechnet.
Warum nicht? Weil Horlitz hatte ja schon immer gesucht auch.
Ja, Gravis hat doch vor anderthalb Jahren oder was sein Systemhausgeschäft verkauft, um Kohle reinzukriegen, um expandieren zu können.
Ja.
So, das war ja eigentlich das Ding.
Die HDS. Computer Center, ne?
Ganz genau, Computer Center hat das damals gekauft. Und dass er jetzt verkauft und dann an Freenet, das finde ich schon interessant.
Ja.
Also da, ich war wirklich überrascht. Ich war über die Kombination wie auch über den Zeitpunkt überrascht.
Aber könnt ihr euch erinnern, Gravis gehörte schon einmal zum Teil zu einem der großen, zu einem Provider, wie hieß, auch ein Berliner Unternehmen?
Nee, die gehörten zu Teles.
Teles.
Die gehörten zu. Die gehörten zur Teles-Gruppe, da gehörte Gravis dazu. Mhm. Dann hatten sie den Distributor Moore noch gekauft. Mhm. Und dann gehörte noch jemand dazu. Und dann wollten die auch noch Phobis kaufen, aber das ist gescheitert.
Ja,
und dann hinten dran ist das Ganze zerfallen. Und Teles ist zu Teles gehörte noch ein Hoster, ein Bekannter, und zwar. Oh Mann, jetzt stehe ich echt auf der Leitung.
Ja.
Zur Teles Group. Und das ist so auch so diese, das ist dann auch so parallel zu sehen mit Freenet. Die hatten aber keine Läden. Mensch, wie heißen die denn nochmal?
Ja, das ist sowas wie 1&1, der halt die Homepages anbietet und so.
Ja, genau.
Wie heißen die, diese Butze da?
Wo?
In Berlin sitzen die. Da kannst du, wenn du eine Homepage einrichten willst, kannst du da Kunde werden. Wie heißen die, diese Laden? Geschäftsmodell wie 1&1. Oh.
Geschäftsmodell wie 1&1.
Ja.
Ich habe gerade jedenfalls die Meldung rausgesucht. Die stammte übrigens aus dem Jahr 2000.
Strato.
Richtig, genau, zu Strato.
Gott sei Dank.
Genau.
Also damals war es im Jahr 2000, das müsste 1999, Anfang 2000 war das wohl, da hat die Teles AG mitgeteilt, dass sie Deutschlands größten Apple-Händler, die Gravis AG, nebst ihrer Tochter HSD übernehmen werde, und zwar komplett, war damals im Gespräch.
Ja, und Horlitz hat sich da wieder rausgekauft, ein paar Jahre später.
Ja.
Genau. Und dann wollte er an die Börse gehen, das hat aber das nicht hat funktioniert. Nicht, dann wollte er sich mal an Douglas verkaufen, die ja auch diese Buchhändler, diesen Buchhandel.
Phoenix, nee.
Nicht Hugendubel, sondern Phoenix. Den Wettbewerber.
Nee, nicht Phoenix, nein. Sondern
Thalia.
Genau. Das hat aber auch nicht funktioniert. Und dann brauchte er halt einfach für seine Expansion einfach Kohle. Und er hat die Kohle ums Verrecken nicht rangekriegt. Ne? Und jetzt hat er es also endlich geschafft, Gravis zu verkaufen. Ich habe gelesen, er steigt auch aus dem operativen Geschäft, der Kollege Horlitz.
Ja.
Und
er reist ja auch gerne jetzt.
Ich frage mich nur, was die Kollegen von der Vivo geritten hat, einen Artikel zu schreiben mit der Headline Übernahme von Gravis ist ein Befreiungsschlag für Freenet. Habt ihr den Artikel gelesen?
Ich hab's gelesen. Lies mal den Vorspann auch noch, den einen Satz, der da drunter ist.
Freenet-Chef Christoph Vilanek ist ein Scoop gelungen, der die Vertriebslandschaft für kleine und große Computer in Deutschland mit einem Schlag verändert. Also bei aller Liebe zu Gravis, ich finde den Laden gut. Aber das ist jetzt doch ein bisschen sehr hochgegriffen. So, diese Bedeutung hatte Gravis bei Weitem nicht.
Nicht mehr, muss man sagen, nicht mehr.
Es verändert auch.
Also nein, früher hatten sie es zumindest im Apple-Markt, diese Bedeutung.
Das ist richtig, ja. Also nach wie vor rätselt auch die Branche oder viele in der Branche rätseln über den Sinn des Ganzen. Nicht aus der Sicht von Archibald Horlitz, der das verkauft hat, sondern eher aus der Sicht von Freenet, was die eigentlich da mit wollen. Sie haben es zwar gesagt, was sie ja damit wollen. Sie wollen halt eben ihre Produkte dort vermarkten. Aber ob das natürlich dann halt geschäftlich auch ein Return on Invest bringt, das ist halt die große Frage.
Ja, also ich sehe das auch äußerst kritisch, ehrlich gesagt.
Ja, ne?
Ja, also ich bring die zwei Themen nicht wirklich zueinander.
Nee, ich auch nicht.
Also ich meine, wenn ich in einen Gravis-Laden reingehe, dann interessiere ich mich ja zunächst mal für die Apple-Produkte und Zubehör und was es da sonst noch was gibt. Dass da noch ein Internet-, Telefon- und sonstiger Provider drin sitzt, bei dem ich da noch einen Vertrag kaufen kann, schön und gut. Aber da sehe ich den Vorteil für Freenet überhaupt nicht.
Ich könnte mir
schon also von diesen berühmten Synergieeffekten, von denen dann immer gerne die Sprache ist, die sehe ich da einfach überhaupt nicht. Wenn das für Freenet eine Kapitalanlage ist, wenn die sagen, das Apple-Geschäft, es geht einfach so wunderbar zurzeit und wirft Geld ab und keine Ahnung und wir wollen da weitermachen, dann ja. Aber wie gesagt, unter diesem Gesichtspunkt Synergie und Ähnliches, nee.
Also zur Freenet gehört doch auch Debitel, oder täusche ich mich?
Mobilcom Debitel.
Also die haben relativ viel Läden und das kann schon sein, dass die da mal ein bisschen dann am Anschlag sind. Und was ja die diese Telekom-Läden immer probieren, ist PC oder Computer dazu zu kriegen. Und das klappt so mittelgut. Und die
ganzen Apple-Modelle, da hast du noch nicht mal eine Möglichkeit, eine SIM reinzustecken.
Nee, das stimmt.
Also es geht überhaupt nicht. Das bieten die Kisten noch nicht mal.
Nee, aber das gibt's hier doch bei diesen flachen. Die sind flachen zum Tragen.
Ja, beim iPad, ja. Ich weiß aber nicht, wie groß die Anzahl der iPads ist, die mit 3G gekauft werden. Ich glaube nicht, dass das...
Weiß es nicht genau.
Ich weiß nicht.
Also in der Theorie müsste man ja sagen, Mobilität und 3G und SIM und das hängt alles zusammen. Und in der Theorie kann ich mir das schon vorstellen. Es hat noch nie jemand geschafft, das wirklich gut zusammenzubringen. Es gibt so ein paar Ansätze bei... Also, meine Herren, ich stehe heute echt auf der Leitung. Wie heißen die denn in Münster? Die Phonehouse?
Ja.
Bei Phonehouse gibt es so ein paar Ansätze, was zu machen. Ich weiß aber nicht, ob das jemals erfolgreich war. In der Theorie könnte das schon stimmen. Aber dann weiß ich auch nicht, ob ein Mac-Laden, und das geht wieder in deine Richtung, ob ein Mac-Laden das Richtige ist. Da müsste man ja eigentlich so PC-Shops oder sowas, wo man dann wirklich Verträge und Notebooks bundeln kann und da viel bewegt, aber also
vielleicht ist da auch gar keine Synergiegedanke dahinter, sondern Freenet sagt nur, also
kaufen wir eine andere Shopkette zu und haben dann noch
vermutlich
mehr Shops.
Ganz gut laufen, weil sie halt Apple Produkte drin haben und Freenet kommt halt damit auch in den Genuss von Outlets sozusagen, also kommt schlicht in Läden sozusagen rein.
Also sie kommen in Läden rein, wobei
die waren ja schon.
Ist Freenet damit autorisiert, auch Apple zu verkaufen oder ist das nicht automatisch so? Fragezeichen. Ja. Interessante Frage. Also wenn du, was neulich mal jemand gesagt hat, Apple zu verkaufen ist ja nur eine Frage der Verteilung und nicht des Verkaufens, dann könntest du schon sagen, dann wäre für Freenet die Gravis die Eintrittskarte ins Apple-Geschäft. Apple werden gekauft, wo die stehen, völlig scheißegal wo und was die kosten.
Also wenn die dadurch besser an iPhones und andere Produkte rankommen.
Warte mal, was lese ich hier? Unberührt von dem Gravis-Deal sind die exklusiven Vertriebspartnerschaften für das iPhone, die Apple mit den Mobilfunknetzbetreibern wie Deutsche Telekom und Vodafone eingegangen ist. Freenet bekommt alle iPhones weiterhin von Telekom und Co. geliefert. Doch mittelfristig könnte sich auch das ändern.
Das ist also reine Spekulation, oder?
Ja, dass man darauf spekuliert, könnte ich mir schon vorstellen.
Naja, schauen wir mal. Ich glaube auch nicht, dass sie so wahnsinnig viel jetzt für Gravis ausgegeben haben. Aber trotzdem, sie haben natürlich dann auch die ganzen Kosten an der Bux.
Was für so Läden ja gar nicht so furchtbar günstig ist.
Nö, das
also Ladenbetrieb ist,
das
ist, was, schon, das recht, ist schon heftig. Was relativ teures.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Na, ich bin mal gespannt, wie das ausgeht.
Also ich wünsche jedenfalls Herrn Horlitz, dass er einen guten Preis erzielt hat für seine Läden. Er hat mit Gravis, er hat es ja gegründet, das Unternehmen. Er hat damit eine tolle, sagen wir es ruhig, Lebensleistung gebracht, finde ich.
Ja, absolut.
Und ich gönne ihm alles Geld der Welt, was er dafür
für Freenet
bekommen hat.
Absolut. Ja.
Ja, seht ihr auch so.
Absolut.
Ja. Und Freenet alles Gute mit den Shops.
Er ist ja eigentlich sogar Lehrer, ne?
Nee.
Ich glaube, der Hörlitz ist eigentlich studierter Lehrer.
Echt?
Ja.
Keine Ahnung.
Hatte da irgendwie dann keinen Bock drauf.
Ich dachte, der hätte Philosophie studiert, wie wir.
Das kann sein, dass er halt...
Hat mir jemand erzählt.
Das kann sein.
Bin aber auch nicht sicher.
Aber auf Lehramt. Studiert. Aber auf Lehramt.
Echt?
Mhm. Ich glaube, er hat nur nie praktiziert. Aber egal.
Ich glaube, das muss man nicht zwingend tun.
Gut, Christian hat seinen Keks auf und kann wieder übernehmen.
Und kann die Rubrik Unternehmen und Märkte übernehmen.
Willst du nicht mal, Andreas?
Ich? Nein, ich will nichts übernehmen. Ihr seid ja wahnsinnig.
Ja, jetzt müssen wir eh mal langsam Gas geben.
Wobei, ich habe diesen Artikel mit Samsung und den Umgang mit Alkohol auch gelesen. Und ich glaube, ich habe den auch irgendwo kommentiert.
Ja, da haben wir doch über Facebook.
Ach, da haben wir eine schöne Facebook-Debatte drüber gehabt.
Nee, über das ging per Mail.
Bitte?
Nein, per Mail das haben per Mail? Das gemacht. Ohne, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Ja. Nein.
Doch, das ging doch mit Chico zusammen.
Ja, auch.
Per Mail.
Parallel.
Ach, auch.
Aber erst Armin Weiler, CP-Redakteur, hatte darauf per Facebook verwiesen, auf diesen englischen Artikel, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo er stand. Mhm. Dass Samsung jetzt die Trinkgewohnheiten in Bezug auf Alkohol seiner Mitarbeiter regulieren und kontrollieren will.
Ja. Keine harten Schnäpse mehr.
Genau, die haben da ja so eine Regel, 119 heißt die, glaube ich, ne? Die besagt, man soll am Abend nur noch an einer Location bleiben.
Nur noch
bei einem
Getränk
bleiben, also nicht alles Schluss durcheinander.
Bei einer
und
Sorte?
Um 9 Uhr ist Feierabend. So, das ist die 119-Regel. Und ach, bislang okay. Muss das da also Ausmaße angenommen haben.
Ich glaube, die haben bis jetzt eher die 999-Regel
gehabt. Ja,
993 eher.
Mann,
993 eher.
Auf jeden Fall.
Na, bis morgens um 9 wieder im Büro.
Relativ viel Alkohol in sich hineingekippt.
Also vielleicht relativ viel Alkohol ist gut.
Du kennst es ja, du hattest dich dazu geäußert.
Ich hatte mich dazu geäußert, weil ich mal das Vergnügen hatte, bei Samsung vor Ort zu sein in Korea, in Südkorea. Ich war da fast eine Woche und
auch mal. Das war sehr interessant.
War eine äußerst interessante Erfahrung und insofern kann ich das also nur bestätigen. Also ja. Der Umgang mit dem Thema Alkohol dort unten ist schon wirklich exzessiv. Ist wirklich exzessiv. Also da wird jede Gelegenheit genutzt, um sich die Kante zu geben. Ein Stück weit in meinen Augen erklärbar, weil die extrem viel und extrem hart dort unten arbeiten und auch extrem unter Druck stehen.
Ja.
Und da ist Alkohol ja gerne mal auch so ein Ventil,
ja.
Um dann die Sau rauszulassen und dann enthemmt zu feiern. Und also in der Zeit, wo ich drüben war, es gab keinen Abend, der nicht in irgendeinem Saufgelage endete. Und aber wirklich bis zum Umkippen wird da getrunken. Da gibt es ganz ausgeklügelte und ausgefeilte Trinkspiele, die dann angefangen werden.
Und du kannst dich dem auch nicht entziehen.
Ne? Muss man ein bisschen näher. Nee, dem kannst du dich im Prinzip auch nicht entziehen.
Hm.
Das gebietet nämlich die Höflichkeit nicht. Also wenn der dir einschenkt, der Koreaner, dann musst du gefälligst zurücktrinken und. Da gibt es also ganz viele Sachen. Und unter anderem, die trinken dort unten vorwiegend Soju. Soju ist irgendwo so zwischen einem stärkeren Wein und einem Schnaps angesiedelt, so vom Alkoholgrad. Ja, der hat, glaube ich, so 28%, also ist noch nicht so hart wie Schnaps. Und der wird dort halt quasi aus Trinkgläsern getrunken und es wird sich mal eifrig zugeprostet. Und wenn die Stimmung dann langsam gestiegen ist, dann fängt man in der Regel damit an, sogenannte Atomic Bombs zu trinken.
Oh je.
Also Bier trinkt man natürlich per se immer nebenher noch, ne? Also ein Glas Bier hast du immer dort stehen und diese Atomic Bomb, da wird dann ein Stamperl, würde man hier sagen, Stamperl Soju in das Bier reingestellt.
Ach,
das trinkst du dann komplett aus.
Zack.
Und wenn du dann eine Promille weiter bist.
Das ist doch Laternenmast, das kenne ich irgendwo her.
Ja, genau. Und wenn du dann eine Promille weiter bist, dann kommt die sogenannte Neutron Bomb. Da wird es dann umgekehrt, da hast du dann ein Trinkglas voller Soju. Und dann tust du da einen Stamperl Bier rein.
Zum Verdünnen.
Zum Verdünnen sozusagen, ja, und trinkst das dann. Die Manager und die dann in der Regel auch die Gastgeber sind, haben in der Regel immer Assistenten mit dabei, die dafür sorgen, dass der Gastgeber selber nicht so betrunken ist wie seine Gäste.
Ah, ja.
Und nachdem dieser Soju eine klare ist, also eine klare Flüssigkeit ist, Und der Assistent dann auch immer wieder ausschenkt, der schenkt seinem Chef häufig dann nur noch Wasser ein. Mhm. Und der Rest kriegt das im Prinzip überhaupt nicht mit. Mhm. Oder der nimmt den Socho und lässt ihn mal eben am Blumentopf verschwinden. Ja, also der tut so, als würde er trinken und dann geht das anschließend rein. Mhm. Damit er halt nicht derjenige ist, die können da sozusagen ihr Gesicht nicht verlieren. Ne? Als Gastgebergeschenk dort unten, als wir dann angereist sind, wurde sich was gewünscht? Dornkart.
Dornkart
als Mitbringsel.
Ist total gern genommen.
Also ich höre nicht richtig. Ja. Also ich meine, ich hätte lieber eine Schwarzwälder Kuckucksuhr mitgebracht oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Dornkart. Mit Dornkart kannst du denen da unten eine große Freude machen.
Tatsächlich.
Ja, also es ist
Wahnsinn.
Ist schon enorm. Also
soll ich euch mal sagen, woran mich das alles erinnert?
Mhm.
An meine Jugend in Ostwestfalen. Da haben wir nicht Dornkart, aber Korn getrunken. Ich habe immer versucht, das zu vermeiden und geschaut, dass ich stattdessen Wacholder bekomme, was doch deutlich bekömmlicher ist. Meine Fresse, ey. Und in Korea machen die das heute noch so.
Ja, Wahnsinn.
Ah, nicht zu fassen.
Freunde, habt ihr unter Stichwort Samsung, habt ihr den Artikel in der Vivo gelesen, in der aktuellen?
Nein.
Nee. Also in der aktuellen, das bedeutet Nummer 51 2012, das ist ein großer Artikel über Samsung mit der Headline Schaulaufen vor dem Gottvater. Das ist für mich ein Artikel, also sagen, da muss ich sagen, Hut ab vor der Vivo. Gerade vorhin habe ich sie noch ein bisschen gescholten oder mich da despektierlich geäußert.
Ja, völlig zu Recht.
Ja. Ja. Aber hier muss ich sagen, also da haben sie gesagt, scheiß was auf die Anzeigen, die Samsung bei uns schaltet oder geschaltet hat. Wir schreiben jetzt, was wir für richtig halten. Der ist also richtig knackig, muss ich sagen. Darf ich mal ein bisschen was vorlesen daraus?
Ja, klar.
Der Einstieg geht also so. Wie kann jemand so mit Leuten umgehen? Seinen Vorstandschef, den er beaufsichtigt, beschimpft er stundenlang am Telefon. Verdiente Topmanager schasst er ohne Abschiedsworte. Er lässt Führungskräfte antreten, damit sie ihm zusehen, wenn er etwas isst. Auf stundenlangen Konferenzen mit ihm wagt keiner zur Toilette zu gehen. So kann nur einer mit Leuten umgehen, wenn er Koreaner ist, tief in der militärischen und konfuzianischen Tradition seines Landes von Zucht und Ordnung steht, Lee Kun-hee heißt und oberster Kontrolleur des Giganten Samsung ist. So geht's dann auch ein bisschen weiter. Und dann lese ich jetzt nur noch mal ein paar Sätze. Auf Samsung trifft keine Charakterisierung auch nur annähernd zu, die für westliche Konzerne gilt. Die Firmengruppe rings um Samsung Electronics ist eine einmalige Mischung aus militärisch straffer Produktion und extrem leistungsorientiertem Management, beseelt von koreanischem Familiensinn und nationalistischem Chorgeist. Am erschreckendsten für westliche Beobachter sind die Parallelen mit dem Macht- und Herrschaftsapparat im kommunistisch reagierten Norden des Landes.
Nein.
Langjährige Mitarbeiter klagen, sie fühlten sich bei Samsung nicht wie in einem modernen, global orientierten Unternehmen, sondern wie in einer Filiale von Pyongyang.
Ja.
Donnerwetter.
Also genau so habe ich das dort auch erlebt.
Ja?
Genau so habe ich das dort auch erlebt. Heftig. Das ist eine dermaßen ausgeprägte Hierarchie da dort. Das kann man sich nicht vorstellen.
Ich fand die Hierarchie.
Ich habe Meetingräume dort gesehen. Meetingräume, die schauen im Prinzip ein Stück weit aus wie bei uns. Großer Tisch in der Mitte, außenrum lauter Stühle. Aber jetzt kommt die Besonderheit. Ja. An der Mauer entlang erhöht, ein gutes Stück erhöht, die Plätze fürs Management.
Mhm.
Die dann außen entlang sitzen wie auf Thronen.
Ach.
Und unten sitzen die Vasallen und mieten.
Tatsächlich.
Ja, also das echt. Also da gibt es so viele Beispiele, wo dir das immer wieder so klar vor Augen geführt wird. Die Leute gehen alle nicht nach Hause, bevor nicht der Chef das Licht ausgemacht hat. Keiner. Die arbeiten bis nachts um 10, um 11. Du kannst mit denen abends zum Essen gehen. Es bimmelt ständig das Telefon und die machen irgendwie wieder Businessgeschichten und verneigen sich dabei. Und das ist wirklich irre.
Ich war da auch.
Wir waren mit jüngeren Managern, zweite, dritte Führungsebene, würde ich sagen, anschließend noch auf den Philippinen. In einem tollen Resort und haben dort noch die letzten zwei Tage sozusagen ausgespannt. Auf den Philippinen war auch ein Werk für CD-Dingsbums da irgendwie.
Du meinst den Rausch ausgeschlafen.
Quasi den Rausch ausgeschlafen. So, und dann am Abend wurde wieder fleißig gepichelt. Und dann waren die aber ein bisschen fernab der Heimat sozusagen und die Chefs alle nicht mit dabei. Und dann haben die auch mal ein bisschen geplaudert. Die haben teilweise geweint, die Leute, weil die gesagt haben, ich bin jetzt 32, 33 Jahre alt, 34 Jahre alt und ich habe noch nichts gesehen auf dieser Welt. Mein ganzes Leben rauscht an mir vorbei. Die kriegen nichts mit. Die machen 2 bis 3 Tage Urlaub im Jahr. Dann machen sie da die Taufe von den Südkorea. Wusste das jemand von euch? Hat die niedrigste Geburtenrate weltweit.
Die haben keine Zeit.
Die höchste Selbstmordrate weltweit.
Ja, Wahnsinn.
Das kommt nicht von ungefähr. Die Selbstmordrate unter Jugendlichen und unter Abgängern, Schulabsolventen und Studenten ist immens hoch, weil der Druck so hoch ist, wenn du dort nicht die entsprechenden Leistungen bringst. Da gibt es sogar einen Ausdruck da unten dafür. An bestimmten Tagen, wo diese Noten bekannt gegeben werden, springen die reihenweise aus dem Fenster oder sonst irgendwas. Das ist irre. Also schlimm. Anders kann man es nicht sagen.
Der Wahnsinn. Schlimm. Freunde, ich muss mal eben hier etwas sagen, und zwar werden wir hier gerügt.
Okay.
Und zwar von unserer Anführungszeichen Schattenredaktion hier beim Live-Chat. Da sind zwischenzeitlich ein paar interessante Informationen, Kommentare und auch Korrekturen eingegangen. Zum Beispiel in Bezug auf den Kollegen Heulitz. Da behauptete Chico, dass der als Bergmann gearbeitet hat und dann Bergbau an der RWTH in Aachen studiert hat. Ich nehme das jetzt mal so zur Kenntnis. Das ist ein Fall für einen Faktencheck,
ja,
würde ich sagen.
Den musst du übernehmen.
Mache ich, okay. Weil ich bin nach wie vor der Meinung, der war als Lehrer tätig. Aber Faktencheck, wir werden es in der nächsten Ausgabe, werden wir das korrigieren. Dann sagt jemand, der Jochen Zips, wir werden Alkoholiker, das ist eine Frechheit.
Wir trinken überhaupt keinen Alkohol.
Wir trinken keinen Alkohol.
Genau, trinken Club Mate.
Und ansonsten, ja, auch dort hat man diese Aussagen in Bezug auf koreanische Unternehmen. Ich glaube, für LG gilt Ähnliches. Hat man das auch gehört. Ich glaube, achso, nicht wir sind die Alkoholiker.
Sondern die Koreaner.
Die Koreaner.
Achso, ja, das stimmt.
Okay. Da muss man Deutschland-Geschäftsführer auf der CeBIT von einem koreanischen Geschäftsführer geohrfeigt worden sein, ja, vor versammelter Mannschaft. Also nicht jetzt auf dem offenen Stand, aber hin im Meetingraum, klatsch, kriegt er noch auf eigentlich. Als ich das gehört habe, ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht.
Hm? Ach, das gibt so viel.
Aber sowas?
Also es
also ich kann da auch nur noch mal das Buch vom Michael Fassbender empfehlen.
Ja.
Der hat ja auch ein Buch geschrieben. Er war ja sehr lange Zeit bei Toshiba beschäftigt, zuletzt als European Vice President oder irgendwie sowas in der Richtung. Der hat ja ein Buch geschrieben über die Zusammenarbeit mit den Japanern. Und da gibt's auch ganz interessante Passagen mit dabei, die er als Europäer zuerst 2, 3 Tage später verstanden hat, warum die überhaupt stattgefunden haben. Weil er dann erst einmal andere japanische Kollegen gebeten hat, ihm mal zu erklären, was da eigentlich vor sich geht. Ne? Und da stehen auch solche Geschichten drin im Übrigen. Ne?
Also wobei dass dann, ich fand die
dass dann oberste Bosse mal eine Stunde lang ihre Abteilungsleiter rund machen.
Also ich fand die...
Aber richtig rund. Es wird nur angeschrien die ganze Zeit.
Unvorstellbar eigentlich.
Also ich fand das, ich fand es in Japan sehr viel hierarchischer und viel, viel starrer als in Korea.
Mhm.
Also so im direkten Vergleich. Aha. Und wir hatten in Korea wirklich auf sehr hoher Management-Ebene Gespräche und in Japan. In Japan saßen immer Übersetzer am Tisch und es hat keiner von den Freunden auch nur ein Wort Englisch oder gar Deutsch geredet, selbst wenn die es konnten. Das lief alles über einen Übersetzer. Und interessant war dann, man hat eine Frage gestellt, der Übersetzer hat eine Antwort, hat die Frage weitergegeben. Und dann kam eine lange Antwort und dann kam eine deutsche Übersetzung in
einem Satz.
Einem Satz oder
dazu
zwei.
Dazu können wir heute noch nichts sagen.
Wahnsinn.
Ja, ja.
Wahnsinn. Uns hat sich in keinster Weise irgendwas gedeckt. Und da fand ich die, da fand ich die Geschichten schon in Samsung, wollte ich gerade sagen, in Korea, erstaunlich viel lockerer.
Mhm.
Mir fällt noch ein gutes Beispiel an und dann schließen wir das Thema vielleicht auch ab. Ihr alle kennt doch den, Thomas Karg, glaube ich, der bei HP,
Thomas Karg bei HP
das Notebook-Geschäft macht. Der war ja bei Fujitsu. Genau. Und der hat dann gewechselt zu Samsung.
Ja.
Und da habe ich ihn 3 Wochen später getroffen, zufällig bei einer Tech-Data-Veranstaltung und sagt: Mensch, Herr Karg, Sie von Fujitsu zu Samsung, haben Sie sich denn das auch gut überlegt? Und er so ganz freudestrahlend: Nee, ist alles super und total klasse. Und sagt, also Ihnen ist schon klar, dass, also es muss doch ein Kulturschock sein, von einer Fujitsu zum koreanischen Unternehmen zu gehen, damals noch Fujitsu Siemens im Übrigen, also alles sehr strukturiert und geordnet. Nein, und so weiter und so fort. Also der war nach einem halben Jahr nicht mehr da und ich habe ihn dann später mal getroffen. Und habe gesagt, also Samsung war ja dann doch irgendwie, da sagte er, also es ist einfach so ein Unterschied. Es ist einfach so.
Und da bin ich jetzt mal, und das ist vom Japaner sozusagen.
Ja, vom Japaner
zum Koreaner. Da bin ich jetzt mal gespannt, der Thomas Seber, ein langjähriger Lexmark-Mitarbeiter, Manager im Channel-Bereich, 17 Jahre war der bei Lexmark, der ist jetzt, ich glaube im November ist er zu Samsung gegangen und war jetzt auch in Korea, Südkorea, so zum Impfen sozusagen.
Brain fucking, wie
man so sagt. Da bin ich mal gespannt, was der dann zu berichten und wie lange er dann da bleibt, ob es ihm gefällt. Ich hoffe es natürlich und wünsche ihm alles Gute, aber das ist sicherlich eine große
Umstellung. Kennt ja auch nicht so viele Manager, die es da wirklich lange aushalten. Olaf Lietzauer. Kennt ihr den? Der war ewig dabei. 3 Hörstürze oder ewig, was der gehabt hat. Und der war doch gesundheitlich also total am Ende. Ne?
Aber der Frank Kalisch zum Beispiel ist dabei.
Da sind einige.
Und der, ist ja, Krüger, und der war ja die Zeit
Sturmfeld. Lietzau.
Und, also der ist ja seit, also der ist ja,
da sind schon
einige, der ist ja mit dem Lietzau zusammen angefangen. Und
muss man mögen.
Ach, übrigens, Nachtrag Thomas Karg nicht mehr bei HP seit einiger Zeit.
Ach, interessant.
Jetzt das Distribution Channel Manager EMEA bei Element 6.
Schon.
Habe ich gerade nachgeschaut, weil mir lag das irgendwie im Hinterkopf an, dass der mit der letzten Restrukturierung das Unternehmen verlassen hat.
Sieh an. Faktencheck von Chico, Selbstmordrate Südkorea nur noch Platz 2 hinter Weißrussland.
Aha, okay. Oh, okay.
Aber nichtsdestotrotz, es ist ja.
Er hat in Bezug auf Faktencheck hat er auch in Bezug, hat er in Sachen Archibald Hörlitz hat er auch schon wieder ist er aktiv geworden. Danach stimmt das, dass er Bergbau studiert hat, aber nur weil das jetzt irgendjemand geschrieben hat, glaube ich das jetzt noch nicht.
Das immerhin habe ich das andere gesagt.
Das muss ich erst einmal gründlich nachprobieren. Nachkontrollieren.
Sehr gut. So. Wo sind wir denn stehen geblieben? Mein Gott, haben wir noch einen Haufen Zeug? Nee, das machen wir jetzt nicht mehr alles hier, oder?
Nee.
Es ist schon 7:15 und Andreas
kriegt, wie gesagt, ich finde, wir sind eh schnell.
Okay. Gibt's da noch ein Thema, das ihr jetzt gerade entdeckt, wo ihr sagt?
Warte mal. Ich bin jetzt gerade gar nicht.
So ein Haufen HP-Themen drin? Ach, das finde ich ja auch. Das fand ich auch interessant.
Zu HP könnte man wirklich was sagen.
Die Studie, die festgestellt hat, dass das Microsoft-Betriebssystem nur noch auf 20% aller privat genutzten IT-Geräte drauf ist. Und das ist eine Studie, die Goldman Sachs gemacht hat. Okay, und diese Studie zeigt auch, die muss man sich wirklich mal geben, der Marktanteil von Microsoft auf privater IT war im Jahr 2004 noch bei 95%. Und im Jahr 2005 ging es dann langsam los. Und momentan im Jahr 2012 ist Microsoft gerade noch mal auf 20% der Geräte drauf.
Ja, jetzt musst du aber gucken.
Das ist alles mit dabei, ne? Smartphones. Jetzt,
genau, jetzt musst du gucken, was für Gerätetypen, nicht nur PCs. Was für Gerätetypen dabei sind. Und dann müsste man mal gucken, wie die Anteil. Ich finde das merkwürdig. Hier zum Beispiel ist 2000, ist 7% Apple und 93% Microsoft.
Jahr 2000 oder was?
Im Jahr 2000. Ja. Aber wo sind denn da die ganzen anderen Sachen, die es gegeben hat?
Im privaten Umfeld?
Privaten Umfeld. Ja, es gab jede Menge Telefone mit irgendwelchem Zeug drauf.
2000?
Ja, das waren reine Telefone.
Das waren keine Smartphones. Nee, ich weiß es nicht. Ich finde das ein bisschen eigentümlich.
Ja, hier. Das ist schon richtig. Also das ist ein bisschen schief. Da ist eine komplett neue Gerätekategorie dazugekommen, nämlich die Smartphones, die es damals einfach gar nicht gab.
Smartphones und Tablets, die man immer wieder versucht hat und die es damals damals auch nicht wirklich gegeben hat.
Gut, wir nehmen das einfach jetzt mal hier zur Kenntnis und
also da die ist Aussage. Ich denke, das ist so ein relatives Abbild des Smartphones. des Smartphone-Markts. Ich weiß nicht,
was ist
wie das für PC ist. Also ich finde das komisch. So.
Gut.
Ich finde wirklich, Goldman Sachs hin und her. Sie haben es in Zusammenarbeit mit IDC gemacht.
Das ist doch letzten Endes auch nur so eine Rating-Agentur.
Ja. Das ist doch nicht interessenfrei.
Die werden jetzt erstmal herabgestuft.
Ja.
Die ganze Studie auch.
Die Studie, wir müssen diese Studie leider,
haben Sie
leider
wohl mit,
auf Zell herabstufen.
Haben Sie wohl mit
IDC? Genau.
Haben Sie wohl mit IDC zusammen gemacht?
Haben Sie mit IDC zusammen
gemacht? Ja, siehst du, ja. Da kommst du schon wieder raus.
Mai. Schlimme
Geschichte. Das ist wieder IDG, ne? Und da ist die Interessenskollision dann schon wieder. Deutlich hier der Mann im weißen Hemd, der braucht gar nicht so entrüstet zu gucken.
Ja. Ich gucke überhaupt nicht entrüstet.
Lebkuchen haben wir ja.
Noch ein Lebkuchen?
Hey. Ich glaube, diese Lebkuchen, die jetzt sind solche Kalorienbomben.
Ich nicht wissen, was da drin deswegen ist. Esse ich auch lieber diesen Baumkuchen.
Da sollst du übrigens deine Frau was übrig lassen.
Ne? Hat sie gesagt?
Ja.
Mache ich. Ja. Jawohl. Ein Stück überlassen.
So.
Ja, schön.
Mensch, wir sind schon fast mit allem durch, Mensch.
Wir wollten auch noch den Jahresrückblick machen.
Ja, eben.
Also Jahresrückblick in Anführungszeichen. Ja.
Es gibt hier eine interessante Geschichte. Und zwar Alcatel-Lucent braucht dringend Geld.
Ja.
Also da sind wohl die Bahn Mittel knapp geworden. Die Geschichte finde ich. Ja, die finde ich jetzt so mittelspannend. Interessant finde ich aber folgende Geschichte, die damit in Relation steht. Und da so, weiß
das,
ich aber,
das klingt da, kompliziert.
Da weiß ich auch nicht, wie sie in Relation steht. Ja, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Mhm. Es hat neulich eine Meldung gegeben und eine relativ heftige Debatte in den USA über Cisco. Und zwar ging es um ein Projekt bei der University of Southern California, weiß ich nicht mehr, eine relativ große Installation von relativ große Netzwerkinstallation, in der sämtliche Router abgelöst werden sollten. Cisco war gesetzter Hersteller und Alcatel-Lucent hat mitgeboten. Alcatel-Lucent hat den Zuschlag bekommen. Und die Geschichte ist dann an die Öffentlichkeit gekommen. Und zwar hatten die zuständigen IT-Leute wohl gesagt, naja, wir wären ja wieder auf Cisco gegangen, aber in Summe wäre Cisco 120 Millionen Dollar teurer gewesen als Alcatel-Lucent. Und das könnte ja wohl gar nicht sein. Dann gab es bei Cisco einen internen Mailwechsel, in dem ein Sales Vice President dann an seine Leute geschrieben hat, Freunde, ruhig bleiben, wir sind da weiterhin drin, wir haben nur einen Teil des Projekts verloren und es stimmt im Übrigen nicht, dass wir total überteuert anbieten. Und diese Diskussion, dass Cisco überteuert anbietet, die gibt's schon ganz lang in den USA. Die läuft immer so Ping-Pong hin und her. Mhm. Und der wirkliche Auswuchs an der Geschichte ging dann dahin, dass dieses Schreiben selbstverständlich geleakt wurde. Das heißt, das Schreiben war selbstverständlich öffentlich und wurde dann auch diskutiert. Und das Schreiben war eigentlich sehr politisch korrekt. Da gab's irgendwie gar nicht so viel zu sagen. Was aber dann einen anderen Vizepräsidenten bei Cisco bewogen hat, den Leuten, die das geleakt haben, zu drohen, und zwar offen. Der Mann muss wohl eine Geheimdienstvergangenheit bei der CIA haben und hatte dann gedroht, er wird diese Person und diesen Fall zu seinem Hobby machen und seine Hobbys will er mit Inbrunst verfolgen. Mhm. Was dann natürlich zum Riesenskandal geführt hat. Ja. Man hat sich dann öffentlich entschuldigt und distanziert und das wäre überhaupt nicht Cisco Policy und natürlich würde man die freie Presse respektieren. Vor dem Hintergrund, dass Alcatel-Lucent in Finanznot ist und dringend Kohle braucht, wäre natürlich eine so enorme Schieflage in den Angeboten durchaus auch erklärbar, nämlich in die andere Richtung. Der eine ist vielleicht überteuert, aber nicht so sehr, und der andere dammt, aber dann dafür fürchterlich. Mhm. Mhm. Also vor dem Hintergrund ist das eine interessante Geschichte, die man sich eigentlich mal tiefer anschauen sollte.
Habe ich nicht mitbekommen.
Es war in den USA, hier ist das überhaupt nirgends bemerkt worden. In den USA war das ein fürchterlicher Aufriss. Meine Fresse, es ging wirklich um die Pressefreiheit und den Umgang im Business miteinander und. Mhm. Und dieses Drohschreiben ist natürlich prompt auch veröffentlicht.
Ja, ja, klar. Ist halt immer so.
Und der junge Freund hätte sich das natürlich auch gleich denken können, weil es ja natürlich so ist. Aber das war schon eine wirklich sehr wahnsinnige Geschichte.
Vielleicht noch ein kurzes Technologiethema, das wir hier einschieben können. Das ganz interessant ist, geht zwar jetzt um die Firma Apple, aber spielt eigentlich in dem Fall keine Rolle, aber das Unternehmen hat eine Technologie entwickelt oder bringt jetzt mittlerweile auf den neuen Geräten eine Technologie zum Einsatz, die nennt sich Fusion. Es findet ja vermehrt statt, dass man SSD in Notebooks und anderen Rechnern verbaut, teilweise zusätzlich dazu aber auch noch eine Festplatte, wenn du eben viel Kapazität auch brauchst. Ja. So, jetzt überlegt man sich natürlich immer, was packt man denn so alles auf die SSD drauf und was belässt man auf der Festplatte. So, in der Regel macht man es ja so, Betriebssystem auf die SSD und die ganzen Daten kommen auf die Festplatte. So ist der normale Gang der Dinge. Apple geht da jetzt einen Schritt weiter. Die haben die Software oder das Betriebssystem dahingehend erweitert, dass das automatisch erkennt, auf welche Daten am meisten
zugegriffen wird. Ja.
Und schiebt dann das, was häufig genutzt wird und oft geöffnet wird, auf die SSD und das andere zurück auf die Festplatte. Und zwar automatisch und im Hintergrund, was nochmal eine enorme Geschwindigkeitssteigerung bringt. Ich finde ein ganz interessantes Verfahren und ich denke, man kann davon ausgehen, dass die Intel-Welt sozusagen da auch nachziehen wird. Und ich habe ja seit ein paar Wochen jetzt mein MacBook auch aufgerüstet und da noch eine SSD reingebaut. Ich kann ja sagen, das ist der Hammer.
Die Geschwindigkeitsgewinn ist signifikant.
Du willst eigentlich überhaupt nichts mehr anderes.
Ja.
Also das sind einfach Programme, egal welche Größe, in einer Sekunde schnell sind die einfach auf.
Ja.
Das ist absolut irre.
Also
das ist Wahnsinn.
Dieses Verfahren übrigens kommt aus der Unternehmenswelt und zwar aus der Storage-Welt. Da heißt das Auto-Tiering oder Storage-Tiering. Und das Prinzip ist halt, je häufiger man auf die Daten zugreift, desto schneller die Medien.
Sind sie verfügbar, ja.
Das heißt SSD, dann kommen schnelle Festplatten-Arrays, dann kommen langsamere. Und es gibt dort auch so einen Aufsatz, wo man automatisches Tiering tatsächlich bis in die Cloud machen kann. Das heißt, das ist eine irre Geschichte. Das heißt, Daten, die dann weniger benutzt werden, kommen blockweise zuerst auf irgendwie langsame Festplatten und dann gehen die wirklich in Cloud Storage und sind aus dem Unternehmensnetzwerk einfach weg, liegen sicher, es passiert nichts, man kriegt sie jederzeit relativ schnell wieder. Früher gab es sowas mal als hierarchisches Speichermanagement, da musste man das aber alles von Hand einstellen. Und Auto-Tiering beobachtet halt wirklich dann die Zugriffe, so ähnlich wie das da im Betriebssystem auch ist. Und dass das so schnell auf den Desktop kommt, ist auch interessant, weil so lang gibt's das Verfahren noch nicht.
Und es wird sogar in der Cloud nochmal verlängert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Amazon, die haben ja einen Dienst S3. Amazon S3 ist ja deren Storage-Angebot sozusagen. Also da kannst du deine Daten einlagern. Und die haben das jetzt auch noch ein Stück weit verfeinert. Da gibt's jetzt von Amazon Glacier nennt sich dort, oder Glacier wahrscheinlich, also Gletscher. Das ist auch ein System, wo du Daten in der Cloud nochmal separat auslagern kannst auf andere Speichersysteme, wo du 5 bis 6 Stunden warten musst, bis du das wieder zurückholen kannst sozusagen. Also es ist nichts, wo du akut darauf zugreifen kannst, sondern Langzeitarchivierung sozusagen machen kannst und zu einem Preis, also da zahlst du fast nichts mehr dafür, ja. Also das schon, selbst in der Cloud wird das nochmal ein Stück weit verlängert.
Also was ganz interessant ist, ich habe neulich an so einem Thema gearbeitet, wo es so um Datensicherung ging. Und natürlich ist Archivierung in der Cloud ein Thema, weil man spart sich damit diesen ganzen Tape-Krempel, sage ich jetzt mal ein bisschen despektierlich, der im Handling ja sehr, sehr aufwendig ist. Und dann gehst du dazu über, dass du irgendwann in die Cloud archivierst. Wobei es auch nicht ganz trivial ist, weil du musst die Daten ja revisionssicher.
Ja.
In die Cloud wegpacken und da weiß ich nicht, wie es gelöst ist, aber das wird die Zukunft sein. Definitiv. Dann geht's ohne Tape tatsächlich Langzeitarchivierung ab in die Cloud und weg. Man muss sich nicht mehr kümmern, man hat keine Bänder mehr im Tresor, die man alle paar Jahre umkopieren muss und. Das ist ein sehr spannendes Thema.
Absolut. Also wenn man sich den Storage-Bereich gerade mal so anschaut und aktuell beobachtet, wie Google, Microsoft und Amazon gerade sich gegenseitig die Preise um die Ohren hauen und die immer weiter runtergehen, das ist der helle Wahnsinn. Also verdient sein kann da, denke ich, nicht mehr allzu viel, wenn überhaupt. Aber man versucht da einfach, ja, um die Kunden sozusagen zu holen. Und de facto ist ja so, wenn du dich mal für einen Anbieter entscheidest, dann bleibst du da in der Regel auch erstmal relativ lange, bevor du wechselst, weil du musst die ganzen Daten wieder komplett rausziehen und wieder woanders rein. Und das mag jetzt beim einfachen Backup von einem Heimrechner noch gut funktionieren, aber wenn es dann schon um ein Unternehmens-IT geht, da wird es dann natürlich insgesamt schon ein Stück weit komplizierter. So, wir wollten noch auf Damians Anregung hin einen Rückblick machen. Ich denke, in einer letzten Sendung des Jahres steht uns das an oder steht uns das zu, nochmal einen Blick zurückzuwerfen auf die letzten 12 Monate, was so alles passiert ist. Damian, ich übergebe dir einfach mal das Wort.
Ja, eigentlich war es ja sogar deine Anregung, Christian, mit dem Jahresrückblick. Und ich fand ja, ich finde eigentlich immer so diese klassischen Jahresrückblicke ja stinklangweilig, so die so nochmal so in chronologischer Form alles so auflisten und so. Und mein Vorschlag war ja dann, lass uns doch lieber was anderes machen, nämlich was waren so unsere Highlights des Jahres? Mhm. Und ich habe mal, wenn ich direkt mal anfangen sollte.
Ja, natürlich.
Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und meine Highlights, die waren die folgenden. Also zunächst mal, es gab in diesem Jahr jede Menge Personalien.
Ja.
Jede Menge. Also
jetzt
gerade aktuell Achim Berg, der von Microsoft zu Avato geht. Übrigens, ich wusste nicht, dass der Laden so groß ist.
Das wusste ich auch nicht. Ich habe es noch mal recherchiert.
70.000 Mitarbeiter. 70.000 Mitarbeiter. Ich glaube, der macht mittlerweile...
Es ist echt der Hammer.
25-30% des gesamten Bertelsmann-Umsatzes aus oder noch mehr. Also ich war wirklich von Socken, als ich
das... Übrigens ein toller Hinweis da mal, wie Bertelsmann die Kurve gekriegt hat.
Ja, absolut.
In neue Bereiche und Services hinein. Ne?
Richtig, genau.
Hochachtung.
Dann denken wir an Stefan Engel, der von Acer weggegangen ist, dann zu Lenovo.
Auch eine sehr spektakuläre Personalie.
Ganz am Anfang des Jahres Michael Dressen, der bei TechData angeheuert hatte.
Angefangen hat.
Anderer Distributor, Klaus Helmich, also Actevis, ausgeschieden. Mhm. Jetzt aktuell haben wir schon drüber gesprochen, Rolf Schwirz. Der bei Fujitsu raus. Aber die Personalie des Jahres war für mich ganz klar Michael Urban. Der nach 10 Jahren aus der Versenkung, sozusagen aus der Distributionsversenkung, plötzlich wieder aufgetaucht ist und bei TechData in Barcelona in der Europaorganisation da einen Platz eingenommen hat und für die Herstellerbeziehung.
Ja, Wahnsinn. Also da hat es mich so aus
dem... die Personalmeldung des Jahres, echt?
Also das,
weil es überraschend war?
Ja,
weil es
ja,
überraschend
nicht
war
und weil es so... Von der Wichtigkeit her, das sicherlich nicht. Aber einfach von der vom Unterhaltungsfaktor.
Auch vom Unterhaltungsfaktor. Ja? Da, es ist egal, wen du triffst, mit wem du drüber redest. Da hat jeder eine Meinung zu. Da ist keiner so, naja, mei, das
lässt
ist
keiner,
halt so.
Lässt keinen kalt.
Jeder sagt so, boah, das ist ja ein Ding.
Ja.
Unlängst traf ich doch Dieter Kondek, ich habe es vorhin schon gesagt, der reagierte auch, also so ähnlich wie ich eben, wo ich den Mund voll mit Getränk hatte. So ging es.
Aber das sind doch nur wir alten Hasen sozusagen, wir alten Männer, die das interessant finden. Ne?
Ja, selbstverständlich, das ist ja eine persönliche...
Einer, der 5 Jahre in der Branche ist, der kennt doch den überhaupt nicht mehr.
Nö, natürlich nicht, aber der sitzt ja jetzt auch nicht am Tisch.
Nein, aber deswegen... Und deswegen musst du ja unseren Podcast hören, um hier mal auf Stand zu kommen.
Wer?
Der 5 Jahre in der Branche ist.
Ja, hoffen wir doch. Also man hat ja immer wieder neue...
Machen wir das hier zum Spaß?
Nein.
Nein, natürlich nicht. Wir haben hier einen Auftrag.
Das ist Telekolleg.
Wir müssen den jungen Leuten sagen, was in dieser Branche der Fall ist.
Bildungssender.
Und wer die Menschen sind.
Das ist richtig.
Absolut.
Was mich persönlich nochmal an den Anfang der Sendung bringt, die Rundfunkgebühren. Also die Rundfunkgebühren, die öffentlich-rechtlichen haben ja auch einen Bildungsauftrag. Dafür kassieren ja unsere Gebühren. Wir haben, wie wir jetzt gemeinsam gerade erarbeitet haben, ebenfalls einen Bildungsauftrag.
Ja.
Wir kriegen keine Gebühren.
Richtig.
Das kann aber nicht angehen.
Nein, das kann
das ist ungerecht.
Nicht. Das ist nicht in Ordnung.
Nein, das ist nicht in Ordnung. Wer will die FDP da mal, Herrn Rösler, darauf ansprechen?
Also die bayerische FDP, ich glaube, ich trete da mal Gibt's ein. Man kann sehr schnell Karriere machen anscheinend. Aber du musst wahrscheinlich alles selber tun. Glühwein selber haben, Plakate kleben mit der anderen Hand und eine Rede schwingen.
Was sind denn eure Personalien des Jahres? Oder was ist eure, Christian?
Also meine ist genannt worden. Für mich war es ganz klar Michael Dressen.
Mhm.
Also weil der halt damals, als er von Actevis weggegangen ist, überall hat durchblicken lassen, TechData sei überhaupt keine Option. Also das er total abgewunken hat irgendwie. Ja,
und da ist er genau aufgeschlagen.
Genau, da ist er dann auch aufgeschlagen.
Mhm. Wobei, was für mich eine spektakuläre Personalie war, das war ja nicht eine, sondern das war so ein ganzes Bündel, war die neue Geschäftsleitung bei der Also Aktivist. Mhm, ja. Wo man wirklich sagen musste, viele Leute weg, viele langjährige Manager weg, viele bewährte Manager weg, ja. Eine ganz junge Truppe da an die Spitze zu setzen, fand ich, auf, na ja, so überraschend fand ich es dann nicht, vom Ausmaß fand ich es sehr überraschend. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir heute anschaue, was weiß ich, die Stimmung bei der Also Aktivist und die Aktivitäten im Markt, wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, muss man sagen, das hat doch irgendwie recht gut funktioniert. Also das hätte ich nicht gedacht, dass der Laden so schnell doch so gut unterwegs ist, dass die Stimmung so gut ist und dass auch eine enorme Kreativität in der Truppe da vorhanden ist.
Mhm. Einige haben es ja auch nicht mitgetragen, wie der Oliver Kaiser, der raus ist, jetzt ja. Bei VMware ist. Ja. Der hat auch die Konsequenzen gezogen. Also gab schon
einige, die raus sind, die
schon viel polarisiert worden.
Ja, das waren sehr heftige Verwerfungen. Mhm. Auch im Vorfeld, wobei überhaupt nicht klar war, was da passieren würde.
Armin schreibt gerade, da war vor allen Dingen die Pressekonferenz spektakulär.
Allerdings. Stimmt. Die in Straubing, ne?
Straubing, ja, da haben wir auch schon
intensiv drüber
gesprochen. Da träume ich nachts noch von.
Echt? Ja, das Schöne ist ja, über all das, was wir jetzt sprechen, ja, also Personalien und so weiter und zu den Unternehmen kommen, es gibt ja alles zum Nachhören.
Ne? Richtig.
Es gibt alles zum Nachhören. Unter www.channelcast.de oder bei iTunes einfach mal nach Channelcast suchen,
so.
Podcast abonnieren. Mhm. Dann hat man über die ganzen Feiertage etwa 170 Stunden Hörmaterial und kann sich das alles nochmal...
Man muss sich nicht mehr Sissi Teil 1 bis 4 anschauen.
Ja. Genau.
Nee, muss man nicht. Da kann man das mal schön in Ruhe machen.
Absolut.
Vor allen Dingen die neuen Hörer, ne?
Ja, die in der Branche neu sind.
Die unsere Witze hier nicht verstehen.
Ja.
Frage in die Runde, was war denn euer Unternehmen des Jahres? Also
im Positiven oder Negativen?
Überhaupt. In das, was am meisten für Aufsehen gesorgt hat, worüber am meisten gesprochen wird, an dem man sich reiben konnte.
Ich weiß nicht, ob ich es direkt an einem Unternehmen festmachen kann, aber ich fand dieses Jahr extrem auffällig den Untergang der japanischen Hightech-Firmen.
Die Nation des
Sony,
Jahres.
Sony, Panasonic, Sharp, wie das da so ganz massiv runtergegangen ist.
Ja, Toshiba kannst du ja jeden
nennen. Toshiba, da kann man im Prinzip jeden nennen. Mhm. Und wenn man das einfach nochmal vergleicht vor ein paar Jahren, was das mal für Riesenunternehmen, für Riesenkonzerne waren, die
völlig
auch
unangreifbar
und so den Takt vorgegeben haben in vielen Bereichen und das im Moment alles zusammenbricht wie ein Kartenhaus und man da nicht weiß, wo das noch enden wird. Mhm. Die viele der Ratingsagenturen stufen die ja immer weiter runter. Also das war für mich so nicht dediziert auf ein Unternehmen, aber ja.
Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Mhm. Andreas?
Auf Herstellerseite wahrscheinlich HP.
Ja, sehe ich auch so.
Ich sehe bei HP zwei Aspekte. Das eine ist dieser globale Aspekt, eine Mac Whitman, die da reingeht und versucht, Ordnung in den Laden zu bekommen, den sie ja früher Randnote als Aufsichtsratsmitglied doch auch mitgeholfen hat, durcheinander zu wirbeln. Mhm. Der Merge der beiden Abteilungen, dieser Riesen-Merge. Mhm. Die Verwerfungen, die es um eine Autonomie gegeben hat. Randnotiz zur Autonomie. Sehr, sehr lesenswert und sehr spektakulär auf der Oracle-Website, und zwar Oracle.com im Pressebereich, steht ein kleiner Schlagabtausch des Oracle-Managements mit dem Lynch von Autonomie-Chef. Das ist sehr, sehr, sehr lesenswert und die Präsentationen, die dabei stehen, ebenfalls. Also das finde ich den einen interessanten Aspekt bei HP international und bei HP in Deutschland finde ich einen interessanten Aspekt, wie die erst die PSG und jetzt die zusammengelegte PPS tatsächlich auf die Partner zugeht und sagt, liebe Partner, wir wollen was für euch tun. Wir müssen schauen, dass wir einfacher werden, dass die Prozesse besser werden. Dass ihr besser mit uns Geschäft machen könnt. Mhm. Also das finde ich einen sehr, sehr positiven Aspekt. Da würde ich sagen, das ist schon sowas wie das Channel-Commitment des Jahres oder so. Mhm. Also wirklich. Mhm.
Also ich hätte noch zwei andere Namen in die Runde zu werfen. Das eine ist Metro, MSH.
Oh, die Hammer. MSH.
Weil
oh,
die haben viel drüber gesprochen. Die haben sich dieses Jahr wirklich fast gut Sendung beschäftigt.
Ja. Ja.
Und das andere ist, dass einfach ein Stück deutsche Systemhausgeschichte dieses Jahr untergegangen ist. Nämlich, ich meine, in Form
die
von
ADA.
Die ADA, ja. Die erst Insolvenz angemeldet hat und dann von RICO geschluckt worden ist. Und jetzt sozusagen nur noch ein kleines Dasein als Abteilung unter dem RICO-Dach.
Ja.
Fristet, das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Also da ist ein Stück Systemhausgeschichte verloren gegangen.
Ja, wobei diese ADA-Geschichte schon so viele Jahre in die falsche Richtung gelaufen
natürlich
ist und sich hartnäckig jedem Versuch, das Ding in Ordnung zu bringen, widersetzt hat. Nämlich entweder die ADA selber intern oder die Gesellschafter.
Hm. Ja.
Wo du sagen musst, sowas darf doch überhaupt gar nicht wahr sein. Mhm.
Das ist mal ein richtig gutes Thema, die ADA für, sagen wir mal, für so eine Masterarbeit.
Ja.
Also für eine Abschlussarbeit an der Uni, wie man ein Unternehmen wirklich in die Grütze gehen lassen kann.
Also ja, das sollte man wirklich mal untersuchen. Hm. Wäre ich jetzt bei so einem Hersteller, würde ich sagen, da setze ich mal einen Werkstudenten drauf
ja,
an.
Ja, klar, natürlich.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich sehr interessant.
Da muss ich einiges draus lernen, ja. Weil die Leute halt noch da sind und man da auf die Information noch Zugriff
hat. Die Leute sind ja mehr oder weniger bekannt.
Ja. Ich hätte noch zwei Sachen für dieses Jahr. Und einmal eine PR-Aktion des Jahres. Das war für mich ganz einwandfrei. Die Bestellung von Heinrich von Pira und Olaf Henkel von Usesoft. Also da hat der liebe Herr Schneider, der Chef von Usesoft, also wirklich, was soll ich sagen, ja, einen tollen Job gemacht. Ja, ich war bei der PK, bei der Pressekonferenz war ich dabei.
Ah, du bist dabei gewesen.
Ich war dabei. Live, das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Und es war tatsächlich so, wie bei einer großen Pressekonferenz oder bei einer Pressekonferenz eines wirklich großen DAX-Unternehmens, die Pressefotografen
vorne in Viererreihen, oder?
Ja, und waren am Knipsen und der Herr von Pira und
ach, die waren
Enkel
dabei, oder was?
Ja, natürlich.
Die, die saßen da.
Die sind extra angereist.
Was hat er denen denn gezahlt?
Henkel hat gesagt, er hätte ja noch einige Aufsichtsratsmandate und Beiräte gehabt oder immer noch in seinem Leben und keiner sei so schlecht bezahlt wie dieser.
Ja, okay, das kann ich verstehen.
Also das war, und der hat ja eine Presse gehabt, der Usesoft dadurch, also das war sensationell. Die Vivo hat darüber geschrieben, das Handelsblatt, die Bild-Zeitung, überall stand er drin.
Das, ja.
Und der zweite Punkt.
Es stand vorher ganz kurz, weil du schweifst bestimmt vom Usesoft jetzt ab und kommst auf was total anderes.
Ja,
ja, dann lass mich ganz kurz zum Usesoft noch zwei Anmerkungen machen. Diese Geschichte mit dem Pira zeichnete sich schon ab. Es gab nämlich eine, ich muss schon sagen, Usesoft-Verherrlichung oder eine Schneider-Verherrlichung in der Impulse etwa 6 Wochen vorher.
Mhm.
Da war so ein Artikel, da war der Redakteur mit Schneider, ich glaube, im bayerischen Hof Essen. Und dann kam ganz zufällig der Pira vorbei und klopfte also Schneider auf die Schulter. War alles sehr schön beschrieben.
Mhm.
Und okay, das ist so die eine Wirklichkeit bei Usesoft und die andere Wirklichkeit bei Usesoft ist, der Schneider hat dann im Zug des Ganzen, wahrscheinlich weil er seinen Aufsichtsrat bezahlen muss, wirklich von heute auf morgen seinen Vertrieblern, die bei ihm freiberuflich arbeiten, die Provisionen gekürzt, wollte denen ganz kurzfristig neue Verträge über die Rübe ziehen zu erheblich schlechteren Konditionen und hat das Gros seines Vertriebs verloren, muss man sagen. Und mit einigen befindet er sich noch in so Klagesituationen. Also die Situation ist nicht unbedingt, also es gibt immer so diese beiden Geschichten, diese glorreiche Fassade und dahinter ist halt hinter der Fassade.
Ja.
Ja,
ja, genau.
Das würde ich jetzt sagen,
so mal vorsichtig. Wie du sagst,
ja. Und die Geschichte bei Usesoft ist ja auch ein permanentes Auf und Ab. Mal alles ganz toll und tolle Umsätze laufen und alles schön und dann wieder Gesellschafter zerstritten, das Management zerstritten, Schneider rausgeschmissen, dann doch wieder reingeholt. Also das ist ja eine Geschichte, die ist
ja. Eigentlich müsste man auch meinen, dass Usesoft nach dem Urteil und so weiter abgehen müsste wie eine Rakete.
Nach Angaben vom Schneider sind die Umsätze nach dem Urteil im Sommer deutlich angezogen. Er nennt keine Zahlen, aber die werden deutlich stärker. Und jetzt haben sie ja auch gegen in einem Fall gegen Adobe gewonnen. Und er hat ja auch erklärt, er will das Sortiment weiter ausbauen. Bislang war es ja fast nur Microsoft und Deutschland. Und jetzt will er also sowohl, was das Sortiment betrifft, will er weiter ausbauen und er will auch internationalisieren. Wobei, und dazu braucht er halt, meinte er, dann eben Henkel und Fünfjährer.
Ne, ich glaube, dazu bräuchte er Kohle, weil in der Vergangenheit war es einmal das Problem
der Beschaffung.
Kohle ist nicht das Thema. Und einmal war es das, und einmal war es dann natürlich damit verbunden, das Absatzproblem. Und ich weiß nicht, ob seine Vertriebler nicht bleiben würden, wenn das alles so toll wäre.
Also ich hatte ihn genau diese Frage, gestellt, ob er denn auch zusätzlich, weil Expansion ist in der Regel mit Kapitalbedarf verbunden, ob er da Handlungsbedarf sieht für sein Unternehmen, ob er vielleicht auch neue Investoren dort benötigt, vielleicht sogar in Person von Pierer und von Henkel. Und das hat er ganz klar zurückgewiesen und sagte, nee, also Geld ist natürlich ein Thema, aber Geld ist da. Geld wäre für diese Expansion da. Man kann den Leuten immer nur vor den Kopf gucken.
Ja,
weiß es nicht.
Und selbst wenn du reinschauen würdest, würdest du nur Grey Matter sehen.
Möglicherweise.
Aber mir fiel gerade noch was ein, weil wir über spektakuläre PR-Aktionen gesprochen haben und auf das Thema Just Soft kam. Es gibt noch eine schöne PR-Aktion, die sehr auffällig war in diesem Jahr.
Aha.
Und das war die, ist die neue Werbung von Redcoon.
Ach, um Gottes Willen, ja, da musste ich auch dran denken.
Die ich ja persönlich als Desaster des Jahres fast schon bezeichnen würde.
Hatten wir die nicht neulich verlinkt?
Ja. Wir hatten, hatten wir drüber gesprochen. Und
ich habe auf den Link geklickt, ich war erschüttert.
Ich bis heute nicht nachvollziehen kann, warum Redcoon sich in diese Richtung bewegt, was seinen Ruf anbelangt. Da habe ich einfach das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also das hat dieses Unternehmen nicht nötig gehabt. Die hätten sich ganz anders positionieren können. Die hätten sich eher im Bereich Services und was weiß ich positionieren können.
Ja, das ist ja auch so ein Bereich Services, in dem sie sich da positioniert haben.
Ja, schon. Aber,
das älteste Service.
Sich da jetzt so einen Anstrich zu geben, fand ich irgendwie seltsam.
Ja.
Echt seltsam.
Ja. Kein Widerspruch.
Ja. Gut. Nee, ich glaube, das kann von uns keiner nachvollziehen. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen.
Haben wir noch irgendwas des Jahres?
Ich möchte ein Thema noch ansprechen, auch weil es hat nicht vielleicht direkt mit der IT-Branche zu tun, aber indirekt schon. Und zwar ist es das Aus für die Financial Times Deutschland.
Darüber wollten wir noch sprechen. Das haben wir auf Facebook angekündigt.
Hatten wir angekündigt. Und zwar ist das für mich schon auch, was die IT-Branche betrifft, ein wichtiges Thema, weil die Financial Times Deutschland in den ersten Jahren hat sehr schwerpunktmäßig immer über die IT-Branche
waren ja auch viele berichtet. Redakteure aus dem Bereich.
Frühere Computerwoche-Redakteure.
Computerwoche-Redakteure, einige, ja.
Und die haben ja jetzt in diesem Jahr dann, wie soll man sagen, das Blatt endgültig dann zugeklappt und erscheint nicht mehr, sowohl Print als auch online nicht. Ja, und ist damit jetzt Geschichte, Financial Times Deutschland.
Stimmt.
Ja. Wie seht ihr, was ist da passiert? Wieso ist es schiefgelaufen?
Also, ja, sie haben es in erster Linie, an erster Stelle mal, haben sie das Projekt überhaupt angefangen.
Ja.
Und zwar unter erheblich, meines Erachtens, Verkennung der allgemeinen wirtschaftlichen Vorzeichen.
Was meinst du damit?
Viel zu groß aufgesetzt alles.
Sie haben es, also ich glaube, ein ganz massives Problem von Anfang an ist der Plan gewesen, der dahinter stand, also der Businessplan, der viel zu groß dimensioniert war, der zu einer Zeit kam, als die Anzeigenmärkte in USA bereits am Abbrechen waren.
Mhm.
Das wurde ja konzeptioniert in der Zeit, wo es so Medien gab wie eine Fast Company oder eine Business 2.0. Die Fast Company hatte in den USA, ich glaube, 400 Seiten. Von den 400 Seiten waren 200 Seiten Anzeigen. Das war sehr massiv.
Mhm.
Und damals war sehr viel in die Richtung in Bewegung. In Deutschland wurde damals gegründet eine Wirtschaftswoche E-Business.
Ja.
Endete in ganz, ganz, ganz schlimmen Desaster, wurde auch nach kurzer Zeit wieder eingestellt.
Ja.
Das hätte man wahrscheinlich mit der Financial Times auch machen sollen.
Da gab es rechts und links einige Blätter.
In USA waren wir davon betroffen. Also damals CRN USA hieß bis dato Computer Reseller News, hat sich dann umbenannt in CRN, um diesen Hype mitzunehmen, hat dann angefangen, diese ganzen Web 2.0 und Online-Unternehmen und Webagenturen zu adressieren. Es ist ein brüllendes Debakel gewesen, denn diese Anzeigen gab es innerhalb kürzester Zeit nicht mehr. Die klassischen IT-Hersteller, was weiß ich, eine Seagate oder so, haben sich überhaupt nicht in der Zielgruppe wiedergefunden. Und die Zielgruppe hat sich selber im Heft nicht mehr wiedergefunden, weil die Zielgruppe Händler ist ja geblieben. Die haben das dann behutsam korrigiert. Die Anzeigenmärkte in den USA sind innerhalb kürzester Zeit in sich zusammengebrochen und dann auch in Deutschland. Und meines Erachtens war die Intention, mit der das ganze Ding gestartet ist, die Gier. Die reine nackte Gier zu sagen, da gibt's was abzuholen, das machen wir, volle Pulle, was kostet die Welt, das kommt alle mal wieder rein und zong. Und was ich nicht verstanden habe, ist, okay, man kann das ja schon machen. Aber irgendwann muss man doch sagen, hey, ich glaube, irgendwie läuft das Ding nicht so. Was ja die Wirtschaftswoche bei der Wirtschaftswoche E-Business gemacht hat und dann die Notbremse gezogen. Aber dass da dann über zig Jahre nichts gemacht wurde und man die Leute wirklich vor die Wand hat laufen lassen,
ja, also finde ich
komplett
immer grauenhaft. so um die 10 Millionen Euro, die Verlust gemacht haben. Ich meine, dass da keiner früher mal korrigierend eingegriffen hat und mal versucht hat, die auf dem Format oder ja, auf etwas so runterzustutzen, wo die halt einfach vernünftig arbeiten können. Das finde ich schon auch verwunderlich und schwierig. So im Nachhinein fand ich dann auch die Einsicht, also als sie dann ihre Abschiedsparty gegeben haben und die letzte Ausgabe rausgegeben haben und der letzte Satz, der dann war, wenn wir die Chance hätten, wir würden es jederzeit wieder so machen. Da habe ich mal gedacht, Leute, ihr habt irgendwie den Knall nicht gehört.
Ja.
Also da schwingt einfach das mit, dass man dann, ich will nicht sagen, ja, uneinsichtig eigentlich war. Ja,
ja, ich fand diese Verabschiedung, diese letzte, die fand ich sowieso ganz
gesehen. Endlich schwarz.
Die fand ich total seltsam, wo sie sich dann alle entschuldigt haben bei allen,
ja,
dafür, dass sie halt jetzt nicht den Anzeigenkunden nach dem Mund geschrieben haben und so, eigentlich Selbstverständlichkeiten eben, und so, eben. Was mir nur signalisierte, ja, alle
Wahnsinn,
sind schuld, eben. Nur wir nicht.
Ja. Alle sind doof, genau.
Also, ja, dass wir jetzt
unsere... Und damit, dass die Anzeigenkunden nölen. Oder damit, dass die Politik nölt oder dass die PR-Agenturen kommen und
das ist
ein völlig normales Tagesgeschäft.
Natürlich.
Das muss ich dann umgehen können. Ich meine, wir sind ja jetzt alle aus dieser komischen IT-Branche Chefredakteure von solchen Heften mal gewesen und du bist es ja noch. Wer ist denn bitte empfindlicher als die Distributoren?
Ja,
das stimmt allerdings.
Keiner.
Ja.
Keiner. Ganz normales Geschäft. Ich weiß noch, wo der Michael Karg bei einer Makrotron und dann Ingram Vorsitzender war, mein Gott, was hatten wir Kämpfe? Aber das ist normal.
Ja.
Müssen wir deswegen weinen uns und entschuldigen? Nein. Wird der Karg sich entschuldigen? Auch nicht. Müsst das? Nein. Alles gut. Wir treffen uns heute, ist lustig, schön ist.
Mhm. Ja.
Also ich fand das so völlig weinerlich.
Ja.
Wirklich, muss man echt sagen.
Dazu kam natürlich dann eben flankierende Maßnahme halt, dass die Berichterstattung halt zum großen Teil eben online kostenlos verfügbar war. Das hat das Geschäft ja im Printbereich nicht leichter gemacht.
Aber die Berichterstattung in der FTD ist doch jetzt wirklich nicht so toll gewesen, dass man sie kaufen wollen würde. Muss ich mal vorsichtig sagen. Also die FTD-Qualität fand ich sehr durchmischt. Ich fand die FTD kein redaktionell journalistisch Spitzenprodukt.
Kein Widerspruch meiner Seite. Ich habe immer das Handelsblatt vorgezogen, tue es heute auch noch, wobei das Handelsblatt sicherlich auch ähnliche Probleme hat.
Ja, natürlich. Ich finde das Handelsblatt jetzt auch so eher so mittel.
Ähnliche Probleme. Ich nenne das Handelsblatt deshalb, weil es auch eine reine Wirtschaftszeitung ist.
Ja, schon. Nee, völlig klar.
Man kann es mit einer FAZ und mit anderen nur bedingt
vergleichen. Nein, kannst du es nicht vergleichen. Ist völlig unbenommen.
Nur ich stelle es ja fest, ich bin Abonnent auch der Printversion vom Handelsblatt, welche Anstrengungen der Vertrieb des Handelsblatts unternimmt, die Zeitung an den Mann zu bringen. Das ist unglaublich. Die rufen alle Nase lang an. Ich mache immer nur so Aktionen, ne? Immer mal so 3 Monate.
Ach
so.
Nein.
Dann sage ich, nee, will ich nicht mehr haben. Dann rufen die wieder an und Tankgutschein und dies noch wird noch.
Genau. Also der Tank ist leer. Ich bestell das mal wieder ein halbes Jahr.
Das ist doch auch nicht gesund.
Nein, natürlich nicht.
Das ist doch eigentlich.
Das machen die nur, um die Printauflage hochzuziehen.
Aber sie machen
damit
es
die
wenigstens.
Anzeigenpreise nicht runterziehen.
Aber schau mal, sie machen es
das
wenigstens.
Ist,
die meisten
korrekt.
Verlage haben doch als allererstes ihre Abo-Generierung hinten übergekippt, weil mit Anzeigen geht das doch alles. Ist aber auch kein Problem.
Das ist sicher ein Punkt, ja.
Und wann sind die Abos? Wann wisst ihr das noch? Wann war der Zeitpunkt, wo die Abos so massiv zusammengebrochen sind? 2003? 2004? Es gab einen Zeitpunkt, wo die Unternehmen angefangen haben zu sparen. Und früher hat man in alles Mögliche reingeschaut, aber nie in diese kleinen Posten. Mhm. Und es gab dann diesen Zeitpunkt, wo die Abos massiv, ja, bei Computerzeitschriften ganz massiv, überall, ganz massiv gekürzt worden sind und zurückgefahren worden sind. Und die Verlage haben es wirklich nicht für nötig gehalten, da massiv gegenzusteuern. Mhm. Und Abos war ja irgendwie schwierig.
Mhm. Ja.
Man kauft dann ein paar Abos und dann schaut man halt, ob die wieder verfallen oder wie das ist.
Also ich sehe es grundsätzlich aber auch für Tageszeitungen, Wirtschaftstageszeitungen, aber auch für andere, sehe ich also durchaus weiterhin schwierige Zeiten.
Ja, sicher.
Das Handelsblatt, ja, also auch. Es wundert mich immer, wenn ich Artikel, die ich morgens in der Printausgabe lese, wenig später auch online lesen kann. Den haarklein denselben Artikel. Mhm. Da frage ich mich, Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Mhm. Ich zahle 45 Euro für das Monatsabo, ja, lese einen Artikel in einem Printheft und dann mache ich den Computer an und lese ihn kostenlos dann online. Und dafür habe ich kein Verständnis. Dafür habe ich echt kein Verständnis. Das Manager-Magazin zum Beispiel, die macht es anders. Gut, ist keine Tageszeitung, ist ein Monatstitel. Der bringt auch die Artikel, die er im Heft hat, bringt er auch online. Mhm. Aber erst einen Monat später, ja, wenn dann dort noch aktuell ist.
Und ne? Daran liegt es auch mit der, es hat was mit der Erscheinungsfrequenz zu tun.
Also, ich denke auch.
Ja, ja, wenn du Monatstitel hast, dann natürlich viel, viel einfacher. Und
selbst
das Handelsblatt hat eben das Problem, sie müssen Inhalte erstellen. Inhalte zu erstellen kostet Geld, weil dazu brauchst du eine Redaktion. Ist einfach so. Und wir wissen ja überall, wo gespart wird. Und natürlich, Redaktion ist immer einfach ein Kostenblock in einem Verlag. Und da sagen die halt, gut, wenn wir eine Zeitung machen wollen und einen Online-Auftritt bestücken müssen mit Content, dann müssen wir das halt nehmen, was da ist. Ne? Und dann hast du einfach diese Doppler drin.
Ja.
Aber es ist natürlich auf... kein nachhaltiges Konzept.
Ja,
das ist vollkommen klar.
Vor allem nicht, wenn du
Ärger natürlich Leser,
die dann wenn du anfängst, das zu chargen. Wenn du anfangen musst, irgendwann für online ein Bezahlmodell einzuführen.
Da müssen wir vielleicht mal separat drüber reden, über das Thema Bezahlen von Content im Web.
Das sollten wir mal.
Sehe ich ganz kritisch und sehe ich für ganz, ganz schwierig.
Das sollten wir in einem Cast mal machen. Das finde ich total interessant. Weil das ist ein absolutes Zukunftsthema.
Es muss auch werden.
Ja. In Bezug auf die Financial Times, um da nochmal drauf zurückzukommen, also für Nachrichten zahle ich printmäßig überhaupt gar nichts. Ich nehme auch nicht das Handelsblatt, weil da andere Nachrichten, tollere Nachrichten, bessere Nachrichten drinstehen
als online. Ist unbequer,
die Kasse. Aber die Bewertung, die Kommentare der Journalisten, das ist mir das Geld wert.
Die Meinung,
und da macht das Handelsblatt nach meinem Dafürhalten als Wirtschaftsblatt wirklich einen sehr, sehr guten Job. Also ich kenne jedenfalls keine Zeitung in Deutschland, die da sich eher aufdrängt. Und dafür lese ich das. Also ich lese sehr, sehr viele Kommentare, auch zu diesen Themen, mit denen ich mich nicht täglich auseinandersetze, einfach weil ich als Bürger dieses Landes da irgendwie mich dafür interessiere, was so rechts und links auch passiert. Mhm. Und da bin ich auch bereit, was zu bezahlen. Die Nachrichten an sich. Ja,
ist doch wunderbar. Ist immer ein tolles Stichwort, Damian, weil ich denke, das ist auch ein Stück weit Channelcast. Haben wir eigentlich auch mit der Absicht gegründet, da nicht Nachrichten zu verlesen,
richtig,
die in dieser Branche stattfinden, sondern mal eine Einschätzung zu geben, eine Orientierung, eine bedeutet. Meinung dazu zu haben, ja, so dass man sich da ein Stück weit orientieren kann. Ja. Also ich denke, das ist halt auch der journalistische Mehrwert, den wir hier in dem Fall anbieten können. Und da sagst du ja, da wärst du dann auch bereit, dafür Geld zu zahlen für sowas. Ne?
Ja.
Ja, nochmal dafür, wir müssen einfach Geld verlangen für Channelcast. Ne? Das ist zum zweiten Mal heute Abend schon gefallen. Ne?
Mhm.
Nächsten Jahr muss alles anders werden. Ne? Öffentlich Recht, im Jahr, das haben wir gerade gehabt.
Wir sollten uns hier mal einklinken.
Genau.
Wir könnten das Format an die ARD verkaufen und uns dann fürstlich entlohnen lassen.
Ja.
Ja. Aus den Gebühren.
Ganz genau. So machen wir das.
Ein bisschen Spartenprogramm.
Gut, der Plan steht.
Yes, yes.
Soll der Michael mal ausarbeiten, Andreas?
Genau, Michael soll das mal machen, der kalkuliert das total.
Soll ich mal kurz durchrechnen.
Scharf, das ist eine gute Sache.
Wir haben noch ein paar Dinge zu besprechen. Ich hätte jetzt fast gesagt organisatorischer Art, aber ich habe schon verschiedentlich E-Mails bekommen und bin angesprochen worden und hier im Chat sehe ich es jetzt auch gerade wieder. Mhm. Hörertreffen avisiert im Januar. Machen. Haben wir da schon einen Termin festgelegt, Andreas?
Nee. Hatten wir noch nicht. Wir haben gesagt, wir machen es nächstes Jahr.
Wir haben gesagt, wir machen es nächstes Jahr, ja.
Wann machen wir das denn am besten?
Möchtest du da den Hut aufziehen?
Na, auf gar keinen Fall. Aber mir bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, wie es aussieht. Vor oder nach der CeBIT?
Januar?
Was heißt hier vor oder nach der CeBIT?
Im Januar ist es kalt.
Ja, wir können schon im Januar machen.
Ja, wir hatten damals angekündigt, dass wir versuchen,
wann wollen wir es denn im Januar machen? Wir müssten es eher
gegen Ende Januar machen, oder?
Wir müssten schauen, was haben wir denn heute überhaupt für ein Datum?
Heute mal den,
wir müssten schauen, dass wir das irgendwie
20. Dezember.
Dass wir da irgendwie so 4 Wochen Vorlauf haben oder sowas.
4 Wochen Vorlauf? Also, das hast du letztes Mal auch gesagt, dann ist überhaupt nichts vorangegangen, Andreas.
Komisch.
Dann hab ich gesagt, komm, wir gehen ins Unionsbräu. Punkt aus, fertig.
Wir gehen ins Unionsbräu, das ist doch schon mal gut.
Ja, da können wir ja auch bleiben.
Gut.
Also wir sollten das mal am Donnerstag auf alle Fälle machen. Freitag kam ja das Feedback, Freitag geht nicht. Da wollen viele nach Hause.
Donnerstag 24. zum Beispiel.
Nein,
oder Donnerstag 18.
Nein. Donnerstag 18. würde eher gehen.
Donnerstag.
Am Donnerstag ist denn der 17., der 18.
Da haben wir Podcast.
Da haben wir Podcast.
Am 18.
haben
wir
am
25. sind wir.
Ich dachte, wir haben am 7. Achso, nee, das ist Januar.
Das ist Februar.
Ja.
Am 17.
Am 17.
Donnerstag, den 17.
Donnerstag, dem 17.
Ab.
Also ein Tag vom Podcast?
Warum nicht?
Ja, warum nicht? Ja,
warum
sehe
nicht?
Sehe ich auch so.
Dann
17. Januar, 17.
Januar. 17. Januar ab 16 Uhr oder sowas.
Tut es mal bitte kund. So, für.
So, die liebe Hörer.
Und Hörerinnen.
Und Hörerinnen.
Ich meine per E-Mail und soziale Netzwerke und so weiter und so fort.
Lass mal die Ankündigung sagen.
Ja, mach mal.
Ohne Ankündigung wird das nie was. Das Hörertreffen findet statt am 17.01. ab 16.30 Uhr in München im Unionsbräu am Max-Weber-Platz.
Einsteinstraße.
Einsteinstraße.
Irgendwas.
Einsteinstraße.
Ich kann den alten Blog-Eintrag wieder hervorholen.
U-Bahn-Station.
Max-Weber-Platz.
Max-Weber-Platz.
Straßenbahn.
Sehr gut erreichbar mit U4 und U5. Und per Straßenbahn.
Ja.
Linien 15 und 12, glaube ich. Irgendwie so.
Toll, dann sind wir ja schon wieder ein Stück weiter.
Bitte kommt reichlich.
So.
Damit was vorwärts geht. So, speichern und schließen. Zack, hier ist im Kalender.
Wunderbar.
Gut. Was haben wir noch?
Ja. Dann schicken wir per Newsletter eine Einladung raus.
Also ich hätte erstens noch ein paar Picks.
Oh, ich habe auch noch einen Pick.
Und dann hätte ich noch ein paar Sachen zu Channelcast zu erzählen. Machen wir da vielleicht weiter, weil wir gerade vom Hörertreffen schon gesprochen haben. Dass wir ein bisschen Geld einnehmen, das ist gar nicht mal so völlig abwegig. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen mal einen kleinen PayPal Spenden-Button und einen Flatter-Button reinmachen, je nachdem, was beliebt. Grund ist ganz einfach, wir haben mittlerweile schon ziemlich heftige Abrufe von diesem Podcast und damit verbunden ein irres Transfervolumen mittlerweile, also von da, wo das Zeug drauf liegt. Also das geht geht schon ein bisschen ins Geld und es war ja immer wieder die Rede davon oder der Wunsch auch von vielen, ob wir dann nicht auf der Webseite, weil nicht jeder macht das über iTunes und iPhone und ähnliches, sondern manche laden sich das als MP3 runter, um es dann zu hören. Und viele hören es tatsächlich auch auf der Webseite, ungefähr ein Drittel, wenn mich nicht alles täuscht, die immer wieder gesagt haben, mit dem Player, ich hätte da gerne irgendetwas, wo ich die einzelnen Themen direkt mal anspringen kann, wenn mich ein Thema davor nicht interessiert oder danach nicht und so weiter. So, da gibt es mittlerweile eine Lösung, die sich abzeichnet, die auch in allen Browsern funktioniert. Ich habe das auch schon eingebaut. Testweise kann man sich das mal anschauen auf einer Domain, die ich hier mal kurz nenne. Und zwar heißt die channeltalk.de. Das ist eine Domain, die ich mir mal gesichert habe, als ich mir noch nicht klar darüber war, dass es mal Channelcast heißen wird. So, da habe ich im Prinzip Channelcast jetzt mal sozusagen ein Stück weit gespiegelt. Und da gibt es einen Beitrag, nämlich den zur Folge 20. Den kann man mal aufrufen. Dort sieht man diesen Player schon mal eingebaut. Der funktioniert auch sogar schon. Kann man jede einzelne Stelle direkt anspringen. Eine ganz tolle Geschichte. da zerreißt es mir aber das komplette Layout aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Da habe ich jetzt mit dem Entwickler des Themes und mit dem Entwickler des Plugins schon gesprochen. Und es geht da halt so hin und her und ich habe die Schnauze jetzt voll. Ich kann es leider nicht selber programmieren. Ich verstehe einfach zu wenig davon. Ich habe auch nicht die Zeit. Das heißt, ich werde da jetzt einen Programmierer beauftragen, der das mal in Ordnung bringt. Der kostet leider auch ein paar Euro 50. Die machen das also auch nicht für lau. Und den müssen wir auch noch bezahlen. Mhm. Und dann haben wir gedacht, wir machen doch mal so einen kleinen Spendenbutton rein. Jeder Cent zählt.
Mhm.
So, das war das eine. Was wollte ich noch sagen? Für die neuen Hörer, genau. Ich werde ab und zu mal angeschrieben zu diesem Thema Kapitelmarken. Dazu nochmal Folgendes. Offiziell unterstützt MP3 keine Kapitelmarken. Es gibt jetzt allerdings einen neuen Standard, der das erlaubt und ich werde in Zukunft auch diese MP3-Dateien mit Kapitelmarken versehen. Müsst ihr allerdings alles selber ausprobieren, ob eure Endgeräte das auch unterstützen. Ich glaube, es macht nicht jedes Gerät. Da muss man sich wirklich, muss man ganz einfach ausprobieren. Das Format, was Kapitelmarken vollumfänglich unterstützt und auch Links unterstützt, die eingebaut sind und Grafiken und sonstiger Zeug, ist das Format MP4 oder M4A, je nachdem. Mhm. Kann eigentlich jedes Endgerät damit auch umgehen. Das ist auch meine Empfehlung, sich dieses Format runterzuladen, wird auch angeboten und dann hat man die ganzen Kapitelmarken auch drin. Und dann war noch eine Frage danach, welche Podcast-Clients auf Android denn auch diese Kapitelmarken unterstützen. Tut mir leid, ich habe keins gefunden. Vielleicht weiß da irgendeiner von den Lesern einen Podcast-Client für Android, der dieses Thema Kapitelmarken auf MP3 oder MP4 unterstützt. Dann bitte Rückmeldung, dann können wir das hier auch mal kundtun. Und zuletzt vielleicht noch, wäre schön für diejenigen, die uns über iTunes beziehen oder es dort herunterladen oder dort anhören, wäre es toll, wenn ihr uns noch eine Bewertung geben würdet. Da könnten wir einfach auch noch ein Stück weit zulegen, wenn man da diese Seite schon mal angesurft hat. Genau, dann kommen wir zu den Picks, oder?
Ja.
Wer mag anfangen?
Ich kann schon anfangen.
Mach.
Buchempfehlung.
Okay.
Buchempfehlung, und zwar habe ich kürzlich gelesen das Buch Red Plenty, also so wie Rot und Viel, von Francis Spofford. Das ist ein englischer Autor. Mhm. Es handelt von der Ära in der Sowjetunion, als unter Khrushchev sich die Dinge entspannt haben und als man angefangen hat, nicht mehr das ideologische Rennen gegen den Westen als Vernichtungskrieg zu konzipieren, sondern als wirtschaftliches Wettrennen, um zu sagen, bis 1980, das war so damals das magische Datum, erreichen wir paradiesische Zustände, die denen gleichen, die es in Amerika herrschen.
Mhm.
Es ist ein sehr interessantes Buch. Es schwankt zwischen Sachbuch und Roman. Es beschreibt sehr schön diese Aufbruchsstimmung und dann irgendwann den Sieg der Planwirtschaft. Und das ist diese Aufbruchsstimmung, die Planwirtschaft weiterzuentwickeln, und dann den Rückfall in die harte Planwirtschaft. Und ja, was soll ich sagen? Man kann sehr viel daraus lernen. Man kann sehr schön lernen, wann Vorgänge so verplant sind, dass jegliche Kreativität tot ist. Man kann lernen, wie Kreativität entsteht. Und man lernt auch sehr viel historisch und politisch-historisch über diese Zeit. Sehr, sehr interessantes Buch, absolut zu empfehlen. Red Plenty von Francis Spofford. Es gibt's auf Englisch, gibt's auf Deutsch auch. Auf Deutsch heißt es Die rote Zukunft. Das muss ich jetzt gerade nochmal nachschauen.
Kannst du mir da noch einen Link schicken?
Und ich schick dir den Link dazu.
Okay.
Liest sich total vergnüglich. Ist eins der besten Bücher, die ich in langer Zeit gelesen habe. Wirklich ganz toll.
Okay. Hast du auch was, Damian?
Nee, ich habe eigentlich nicht wirklich was. Also vielleicht nur eins. Einfach mal so. Handelsblatt, Kurzabo.
Tankgutscheine einfach.
Tankgutscheine einfach,
ja. Die Lektüre wirklich. Also ich freue mich jeden Morgen auf das Heft, muss ich sagen. Und ich lese es mit Gewinn über den ganzen Tag verteilt.
Ich hab's gebookmarkt.
Oder so. Da entgeht ja aber einiges.
Ja, durchaus. Ja. Ja. Ich hab die Zeit einfach auch
nicht. Am Wochenende gab es in diesem Online-Teil, was die immer verschicken, gab es einen sehr, sehr schönen, sehr bissigen Kommentar, nee, letzte Woche, genau, über die Zustände bei der Deutschen Bank. Mhm. Ich habe sehr lachen, der Michael Frey hat es abonniert, mhm. der hat es dann vorgelesen, ich habe sehr lachen müssen. Ja. Das war schon wirklich toll.
Mhm.
Ja. Ach so, ganz kurz der Hinweis, Rote Zukunft, Francis Pufford.
Okay.
Schick mir einen Link am besten.
Gib dir den Link. Ja. Christian, du hast ja eine ganze Menge, sehe ich hier gerade.
Ja, ich habe drei Sachen aufgeschrieben.
Mhm.
Zum einen wollte ich mal wieder einen Podcast-Tipp loswerden. Ich kann ja mal, dieser Podcast heißt Alternativlos und wird gemacht von dem Frank Rieger und dem Fefe, dem Felix von Leiten. Frank Rieger ist der Sprecher und mit, ja, Häuptlinge kann man bei dem Verein schlecht sagen, vom Chaos Computer Club.
Mhm.
Ein sehr gesalter Mensch, der auch so viel im Thema Netzpolitik und anderen Themen, Security, unterwegs ist. So halt die typischen Chaos Computer Club Themen. So, und der macht eben zusammen mit dem Fefe einen Podcast und der heißt Alternativlos und die nehmen sich, haben immer Themenpodcasts, die nehmen immer ein bestimmtes Thema und in der Folge 27, da muss ich mal die Musik mal ein bisschen einspielen, weil die ist irgendwie so überraschend.
Hilfe.
Ach, so gute Güte. Das ist total irre. Das ist eine russische, von einem Russen. Russische Marschmusik sozusagen. Und da denken wir immer so, das ist ja total martialisch.
Das klingt so ein bisschen wie die Abwandlung der Internationale und gekreuzten Radetzky-Marsch.
Genau. Also ganz groß und so weiter. Und diese Musik ist eigentlich so, wenn man die am Anfang hört, denkt man sich, oh Gott, was erwartet mich denn da in diesem Podcast?
Mhm,
und in der Tat ist dieses Musikstück eigentlich ein guter Gegenentwurf zu dem, was dann im Podcast eigentlich stattfindet.
Aha.
weil die zwei ja, wie gesagt, eher so netzpolitisch unterwegs sind und viele Dinge da auch sehr kritisch betrachten. Und unter anderem haben die mal ein Thema unter die Lupe genommen. Da geht es um das Thema Drohnen. Ist ja auch so etwas, von dem man nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen soll. Also man nimmt immer mehr wahr, dass irgendwo in den Park, in dem man kommt, da plötzlich diese Drohnen so ein bisschen rumfliegen und diese Quadrocopter, ne, und da hängt da unten so Kameras dran, und dann fliegen die da umher, und dann kriegt man das so ein bisschen aus der Tagesschau abends mal mit, da ist irgendwie dann eine Drohne da über Afghanistan drüber geflogen, ja, 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 oder die haben eine abgeschossen und so. Und das ist ja irgendwie so etwas, wo man immer ein bisschen was davon hört und dann liest man vielleicht auch mal so ein bisschen drüber, ja, wie geht denn das eigentlich mit den Drohnen weiter? Wie autonom werden die denn irgendwann mal? Welche Rolle spielen die denn bei Kriegen? Können die Drohnen eigentlich schon autonom töten? Ja, also wie ist es mit dem Schießbefehl? Was haben die da für Aufgaben?
Sitzt da nicht immer jemand dahinter, der die steuert?
Noch ist das so. Dazu wurde sich aber auch ganz bewusst entschieden. Die Dinger sind aber eigentlich alle vorbereitet, um auch sehr autonom reagieren zu können.
Cool.
Und in diesem Podcast kann ich dahingehend nur empfehlen, wenn man sich da mal zu dem Thema Drohnen in seiner Gänze schlau machen will, super aufbereitet, extrem gut recherchiert, mit vielen Beispielen, auch sehr vielen Links dazu, absolut hörenswert. Mhm. Alternativlos, Folge 27.
Mhm.
Das zweite Thema, eine App-Empfehlung. Ich habe hier aufgeschrieben Sputnik, empfehle aber eventuell auch die App Iridium Flares. Sagt einem das was?
Das Projekt
Iridium Flares
gab es früher mal.
Genau, Iridium.
Hat das damit zu tun?
Es hat damit Satelliten zu tun.
Satellitentelefonie. In Erdumlaufbahn,
richtig.
Mit denen man telefonieren könnte. Es war ein gigantischer Flop.
Ja.
Es waren Milliarden verbrannt. Es war Wahnsinn.
Richtig. Und diese Iridium-Satelliten, die schwirren ja da nach wie vor dort oben rum. Und das ist ja keine geringe Anzahl an Satelliten, die dort hochgeschossen wurde.
Richtig.
Diese Satelliten sind ja nicht besonders weit oben.
Richtig.
Was diese Satelliten auszeichnet, ist, dass sie riesige Sonnensegel haben für die Stromversorgung.
Mhm.
Die alle total schön glatt poliert sind. Und wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist und du gerade an den Himmel hochschaust und die Sonne richtig stehst, dann siehst du die dort oben blitzen.
Mhm.
Wie so eine Sternschnuppe ungefähr, muss man sich das vorstellen. Nur wesentlich intensiver und wesentlich gleißender. Und da gibt's eine App dafür, die macht man an, die ermittelt den eigenen persönlichen Standort und die sagt dir genau, wann du um wie viel Uhr in welche Himmelsrichtung, in welche Höhe schauen musst, um diese Flares eben zu sehen. Fand ich total witzig.
Das ist ja nett.
Weil man da halt Leute auch so total überraschen kann, so, Liebling, ich zeig dir meine Sternschnuppe, pass auf.
Hey, da kommt sie. Da kommt
sie. Pass auf, da! Mhm. Ja, also, mhm. Aber ist mal wieder eine schöne App, die, sagen wir mal, ein bisschen mehr in Richtung Aufmerksamkeit gen Himmel lenkt, finde ich immer ganz schön. Es gibt so viele schöne Himmelsereignisse und man versäumt sie eigentlich immer. Eine der beiden Apps zeigt einem zugleich auch noch an, wenn gerade mal wieder die ISS im Überflug ist. Auch die kann man sehr schön sehen.
Die ISS sieht man gut, habe ich neulich mal gesehen.
Sieht man wirklich sehr, sehr gut, auch ganz hell und intensiv. Mit dem Feldstecher kann man da schon sogar kleine Details, will ich jetzt nicht sagen, aber kann man schon einiges erkennen. Und da hilft einem die auch ein Stück weit. Also das sind meine zwei App-Empfehlungen für iOS. Und zum Dritten keine Empfehlung, sondern... mal eine Bitte von mir, und zwar geht's ja jetzt wieder auf Weihnachten zu. Da wollte ich euch mal bitten, steckt vielleicht eurem Post- und Paketboten mal einen kleinen Umschlag zu, wo so ein kleines Trinkgeld drin ist. Ich hatte vor wenigen Tagen wieder das Erlebnis, 8:45 am Abend klingelt bei mir die Haustür, kam der Hermesbote hoch und hat mir noch ein Paket gebracht und der war also schon fix und fertig, der Kerl. Mhm. Und dann sage ich zu ihm, ja, jetzt geht's aber dann sicherlich gleich Richtung Feierabend. Ich bin bestimmt der Letzte, weil wir auch das letzte Haus in der Straße haben. Sagt er, nee, er hat noch 60 Pakete vor sich.
Oh Gott.
Dann sage ich, das meinen Sie jetzt nicht ernst, dass Sie hier noch 60 Pakete machen müssen. Dann sagt er, ja, eigentlich muss ich schon, damit ich wenigstens auf den Schnitt komme heute am Tag. Also gerade jetzt in der Zeit, wo auch so extrem viele Pakete verschickt werden, die Jungs werden extrem mies bezahlt.
Die Freunde
extrem
nicht
mies bezahlt. Ja. Sie müssen immer höflich und freundlich sein. Das ist wirklich ein Dienstleister, genauso wie der Postbote im Übrigen auch. Hm. Da war ja unlängst ein schöner Artikel im Spiegel drin, wie es dort teilweise zugeht. Das sind Menschen, die extrem unter Druck sind, extrem viel leisten, hart, wirklich richtig hart arbeiten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr denen einfach auch mal einen kleinen Umschlag zusteckt und da ein bisschen Anerkennung zeigt für den tollen Service, den sie da leisten.
Ja.
Gut, ja, finde ich sehr gut.
Okay, dann.
Ich habe mir mal so Hantelscheiben vom Postboten bringen lassen. Dem habe ich dann aber auch ein Trinkgeld gegeben.
Ja gut, du wohnst ebenerdig.
Das stimmt.
Da geht das noch.
Ja. Also ich kenne.
Aber ich kriege hier immer von meinem Getränkehändler, der liefert nach Hause die Getränke. Mhm. Ich habe einmal im Jahr das Glühwein trinken, da gibt es dann viel Bier und dann kommen da immer zwei Jungs an, im noch schulpflichtigen Alter, schleppen die Kisten noch, den musst du auch einen Fünfer geben, sonst.
Klar. Unser Postbote hat mir mal erzählt, es gibt einen Tag im Monat, an dem er am liebsten überhaupt nicht aufstehen wollte.
Aha.
Und das ist der Tag, wenn die ADAC Motorwelt erscheint.
Echt?
Mhm. Er sagt, das ist also.
Ja, die kriegt ja jeder, das ist ja Wahnsinn.
Quasi jeder, ich meine, das ist, glaube ich, das Heft mit der höchsten Auflage in Deutschland.
Mhm. Ja.
Und das müssen halt quasi Tonnen sein, die da durch die Gegend schleppen müssen. Also musst du zigmal hin und her fahren, um das Zeug da wieder zu weiterzuholen. Ja.
Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich krieg die nämlich auch.
Ja, ich krieg die auch.
Ich krieg sie nicht. Bin ich im ADAC.
Echt?
Nee.
Ja. Du bist im AVD.
Auch nicht.
Auch nicht.
Firmenwagen natürlich, also der Kollege.
Egal, du bist im IDG.
Im IDG, genau.
Ja, dann bleibt uns nichts weiteres übrig.
Da geht das so völlig drüber
weg. Ja, natürlich.
Was soll ich das denn sagen?
Das soll auch sagen.
Das ist super. Das sind noch.
Ich bin zwei da, Mitglied beim einer. ADAC.
Alles gut.
Warum
alles
soll ich
gut.
Mitglied beim ADAC werden?
Sollst du nicht.
Ja, also.
Wenn der Fuhrparkleiter mein Auto auch persönlich abholt.
Nein, ich mache die Kofferraumklappe auf. Da ist hinten so eine Notrufnummer aufgedruckt und die rufe ich dann an.
So ist genau. Richtig.
Sensationell.
Dann musst du nicht den Briefträger
schauen, was da passiert.
Noch unnötig belasten.
Richtig. Ja, Wahnsinn. Nimm dir noch einen Lebkuchen. Zwei Stückchen noch, da kommt jeder ein.
Nee, ich nicht mehr.
Ich verzehr den Baum.
1000
Kalorien. Ich hab hier noch ein Stückchen.
Dem gehört eigentlich das Wurstbrötchen hier auf dem Tisch. Das finde ich auch gut.
Das ist meins.
Ah, gut.
Ja, das esse ich nachher auch noch im
Wunderbar.
Auto.
Was? Das isst du auch noch, Christian?
Nee, man braucht noch was, irgendwas Herzhaftes.
Ich habe kein Abendessen.
Süße
ja.
Zeug.
Ja, gut. Zum Mittag habe ich ein bisschen Rosenkohl und ein bisschen Kartoffel gegessen. Das war's.
Ja, dann
ist ja so gut wie nichts.
Genau. In der kleinen Schweinsbratenbeilage.
unter so einer Käsekruste
hier. Fingerdick. In Sahne schwimmend.
Nee, es gab bei uns heute jetzt Ente gegeben mit Kartoffelknödel und Blaukraut. Und die Kantine bei uns finde ich super. Die kocht wirklich total klasse und ein super Angebot, aber Geflügel kriegen die irgendwie nicht hin. Mhm. Also jedes Mal, wenn das Ente oder Gans oder sowas gibt, das wird einfach total trocken. Und das mag ich dann auch nicht. Ansonsten kochen die wirklich gut. Wer mich mal besucht, hier, den nehme ich auch gerne mal mit in die Kantine.
Ja.
Faktencheck, Andreas.
Faktencheck, das dürfen wir nicht vergessen. Schon durch.
Nein, wir haben den noch nicht durch. Und zwar ganz oben habe ich es noch hingeschrieben.
Faktencheck, Wortmann.
Richtig.
Wortmann, Fakten. Haben wir das letzte Mal nicht?
Nein, das haben wir dann nur
per... Da war es noch nicht da.
Da haben wir dann nur miteinander gesprochen, da war es noch nicht da.
Richtig, da war es noch nicht da. Mir hat inzwischen der Sven Buchheim geschrieben, Prokurist bei der Blue Chip. Siegbert Wortmann, beziehungsweise auch die Wortmann selber, ist nicht beteiligt bei Blue Chip und war auch noch nie beteiligt. Da war die Diskussion, gibt es eine Beteiligung von Wortmann bei der Blue Chip?
Richtig.
Genau, und die gibt's nicht und gab's nicht.
Haben wir drüber geredet in der Folge 19?
Genau, in keiner einzigen Form.
Genau, und ist hiermit
aufgeklärt, ne? Genau, und er hatte mir nämlich geschrieben, ich hoffe, es ist nicht zu spät, und da war es aber für den Podcast zu spät, aber den hatte ich zurückgeschrieben, nein, ist nie zu spät. Wir hatten drüber gesprochen, wir hatten es aber nicht mehr im Podcast.
Ja.
Definitiv. Nein, hat sich aufgeklärt.
Gut.
Und ist hiermit öffentlich.
Prima.
Und Sven, vielen Dank für die Info.
Wunderbar. Ja, dann bleibt uns, wie gesagt, noch uns zu verabschieden, euch allen ein paar schöne Weihnachtsfeiertage zu wünschen, zumindest diejenigen, die den Podcast vorher noch hören. Schönen Jahreswechsel, feucht fröhlich, kommt gut rüber.
Mhm. Genau.
Wir hören uns im neuen Jahr.
Und dran denken, Hörertreffen.
17. Januar.
17. Januar im Unionsbräu ab 16.30 Uhr.
Genau, wir können schon mal in Aussicht stellen, dass wir dann Podcast im Februar den Klaus Weinmann zu Gast haben werden, von der Kamera.
Genau.
Wahrscheinlich auch von dort aus senden werden.
Genau.
Ne?
Genau.
Das ist soweit schon mal in
der Planung. Da werden wir in Cancom neuen Gebäude in München.
Genau. Also vielen Dank auch für die Treue und das Feedback, das uns auch immer wieder erreicht. Dürft ihr gerne weitermachen, darf auch gerne noch mehr werden. Folgt uns auf Facebook oder Twitter, schreibt uns Kommentare, lobt uns auf iTunes, was weiß ich, keine Ahnung, macht irgendwas, damit wir am Ball bleiben
und
die Lust nicht verlieren.
Genau, bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr.
Genau. So, und zum Abschluss habe ich mir natürlich ein schönes Lied noch rausgesucht. Ja, wir sind ja hier in Bayern und ich denke, wir sollten auch so die bayerische Tradition will ich jetzt nicht sagen, aber dem bayerischen Gesang auch natürlich einen Stellenwert geben hier beim Channelcast, und wir verabschieden uns mit einem, wie ich finde, sehr gelungen vorgetragenen Lied. Viel Spaß dabei.
Ade.
Servus.
Servus. Macht's gut.
Drei, vier. Yeah.
Thank you.